Da höre ich immer den Ingo hinten im Kopf. Was? Und ihr könnt auch in den Chat gehen, einfach auf irc.freenow.radio, Raute, Radiotux.
Genau.
Fast so gut wie den Abspann, aber den kann ich noch nicht so gut. Guck mal, ich war noch letztes Mal war ich doch schon der Jense Unterstrich. Ja?
Und der ist jetzt auch vergeben, oder was?
Und nee, jetzt muss ich eigentlich was eingeben, ich mache jetzt kein Passwort, dann geht's, glaube ich. Aber kann auch sein, dass ich wieder rausfliege.
Also ich bin drin, das ist schon mal gut. Der Jense Unterstrich hat auch gejoint gerade.
Gejoint? Hey, ich bin voll ohne Drogen. Also ich habe ganz neue, tolle, keine Nachrichten.
Oh, Mininova limits its activities to Content Distribution Service. Oha. Mininova.
Wie ist das gemeint?
Nur noch legales Zeug auf Mininova.
Java IDE XDev 2 wird Open Source.
Geil. Ey, Mann, ihr habt nicht drüber berichtet, als IDEA Open Source gemacht wurde.
Ja,
und
nicht der Ruby-Teil, deswegen mag ich es nicht.
Wäre das eine Nachricht oder den Anchorman?
Gibt es da nicht irgendwie so ein...
Ich verstehe aber davon zu wenig.
Ja.
Die Ruby-Mine und das im Normalen gibt es jetzt halt kein Plugin mehr dafür. Ja, Tatsache. Mininova ist halt nur noch legale Torrents.
Das ist ja scheiße. Die werden untergehen.
Mininova hat nur noch legale Torrents.
Ja, und Pirate Bay hat keinen Tracker mehr. Ja. Aber hat illegale Torrents noch.
Aber illegale Torrents.
Aber kein Tracker.
Ja, da können wir gleich nochmal drüber reden, oder?
So, ja, wir empfehlen allen, nichts runterzuladen und keine illegalen Sachen zu machen.
Ja, genau. Und im Hintergrund läuft mein Cronjob, der gerade RSS-Feeds auf NeuTorrents abprüft.
Das machst du ja nur aus wissenschaftlichen
Gründen. Ja, das ist rein wissenschaftliche Forschungsarbeit.
Weil beim Ingo ist egal, weil der macht sich die Accounts, wie er Bock hat.
Und genau.
Der da einfach runter.
Der macht dann. Ne, ich habe mir überlegt, ich hole mir jetzt einfach für 5 Euro im Monat so einen Schweden-VPN-Scheiß.
Klagt ja keiner in Deutschland, von daher.
Weiß ich nicht.
Die US-TV sieht runter jetzt in Deutschland, da fehlt irgendwie die Lobby, die versucht das zu unterbinden.
Weiß ich nicht.
Das stimmt, es gibt ja immer dann wieder ProSieben, die kaufen die dann ein.
Aber das guckt doch keiner.
Ich schaue es ja, wenn es live in USA rauskommt.
Ja, der guckt doch keiner auf, also keiner, den ich kenne, der was auf sich hält, der guckt das im Fernsehen an. Und schon dreimal nicht auf Deutsch.
Ja, solche, die im Terminal
richtig.
Die gucken sich das wahrscheinlich im Zeilencode an, nicht im Film. Nee.
Ich hatte mal so eine...
lesen die Geschichte so im Text.
Nee, ich hatte mal so eine Bibliothek, die konnte dir irgendwie irgendeinen Film auf ASCII-Art-Video umraffeln. Das kann doch... Der VLC kann das sogar farbig.
Ja. Aber die machen natürlich trotzdem ihr Geld mit den Sachen. Ja. Die normalen Leute gucken das natürlich an. Ja,
und aber die normalen Leute laden sich dann halt auch nicht runter auf Englisch.
Richtig, aber trotzdem gehen einen Haufen Leute flöten.
Warum?
Ich
würde es auch nicht auf Deutsch gucken. Also wer von denen, die es sich runterladen, würden es auf Deutsch gucken?
Würde ich mir die DVD aus den USA kaufen.
Richtig.
Die müssen einfach mal ein Download-Angebot machen.
Nee, ich sag mal so, wenn es da ein vertretbares Angebot geben wird, würde ich dafür Geld zahlen. Gibt's aber nicht. Es gibt nichts, was ich irgendwie benutzen könnte.
Auf iTunes, dann kommst du im Monat so auf 250 Euro oder so.
Ja, aber iTunes kann ich unter Linux auch nicht benutzen.
Doch, ja, doch, also mit
Wine. TV-Shows finde ich das auch teuer, 2,50.
Da kann
oder 50 Euro kostet dann so ein Annual-Ticket.
Ja, das ist
Ich
schaue mehr als zwei Serien und wie viel bei 100 Dollar oder so.
Ja, und wenn das dann...
Nee, das stimmt natürlich auch. Und es ist einfach ein Dilemma, was aber einfach nicht gelöst ist, richtig. Ja. Das Problem ist, die Technik ist so modern.
Ja.
Dass man das eigentlich nutzen
Verdammt.
Will. Also auch
Jungs, wir senden schon.
Was? Wir senden schon.
Ja, ihr könnt ruhig noch diskutieren, weil wir sind gerade noch am...
Mann, wir diskutieren hier über rechtskritische Themen und du
Ist
auf Sendung, oder was?
Ja, komm, es wird nicht ein Podcast.
Also ich bin der Peter, ich bin heute neu hier in der Sendung.
Das glaubt ja keiner.
Wieso? Kann das sein? Ich habe so einen Heiserkeitsstimmen.
Ja. Okay, ich setze mir jetzt mal hier.
Ja, setz dir mal auf.
Ich habe noch 60 RSS-Feeds zu lesen.
Ja, dann liest die doch noch kurz.
Aber ich habe halt auch immer viel Bundesliga drin, sehe ich gerade. Das interessiert halt keinen Sinn.
Ja, dann kannst du ja...
Interessiert hier echt
kaum. Microsoft will Silverlight aufs iPhone bringen zum Beispiel.
Oh Gott. Das will doch auch keiner.
Oh, nee. Das will echt keiner. Geh weg. Das wollen die Mac-Leute nicht, ja. Das will wahrscheinlich Bingo. Microsoft nicht.
Was?
Und
ich höre dich.
Ja.
Freaks,
und? Auch. Kannst du das Mikro irgendwie ein bisschen...
Was? Lauter, leiser?
Das ist weniger Schmatz.
Hallo.
Nö.
Verdammt. Da muss ich mich beherrschen.
Machen wir mal so eine Comedy-Show eigentlich.
Ist das
hier nicht eine Comedy-Show?
Ja, also immer so ein bisschen.
So gegen Ende dann.
Ihr meint das ernst hier aus.
Aber mal so volle Kanne wäre doch lustig.
Willkommen zur Radio Tux et Horaz Comedy Show, Ausgabe 84.
Schon? So ja, viel. Und. Nummer 1.
Nummer 1. Nein,
das
nein, nein.
Comedy
nein.
Nummer 1. At Comedy. Raute at Freenode Comedy Radio Tux. Und die Telefonnummer ist Studio Hotline.
Ihr könnt in den Chat kommen unter IRC Freenode Net Channel Raute Radio Tux. Das ist das, was du so auswendig kannst mittlerweile, oder Jens?
Ja, also fast.
Fast.
Es klingt natürlich nicht
und,
so schön.
Und am Ende können wir, weil die Leute haben vielleicht schon wieder gemerkt, der Rechner hier ist immer noch kaputt. Die haben uns tatsächlich ein neues Mainboard kommen lassen und stellt euch vor, das Mainboard kam an und da war eine Ecke abgebrochen.
Also ich glaube, es gibt eine ernsthafte Lobby, die gegen Open Music Source ist, Geschichten und so arbeitet.
Ja, yeah, oder die dagegen ist, dass wir hier wieder Musik spielen und deswegen den Rechner nicht nur sabotiert haben, sondern auch den Einbauersatzversuch sabotiert haben.
Ich denke, das war einfach so eine von diesen Sollbruchstellen, nur dass die halt schon präventiv gebrochen wird, bevor es ausgeliefert wird.
Das ist dann war dann ein bisschen blöd von denen.
Nicht von BBL-Sicht. Also, außer du kriegst es jetzt ersetzt.
Aber naja, natürlich. Na, hallo?
Er muss hier.
Ja, also.
Brichst du hier Ecken ab und dann kriegst du auch also noch.
Ich habe neulich mit so einem Maschinenbauer geredet und die sagen, die machen ja die Produkte immer, dass die nach 5 Jahren dann auf jeden Fall irgendwas kaputt geht.
Heute ist heutzutage schon nach 3.
Ja, je nach Garantie. Und du hast wahrscheinlich einfach einen alten Scheiß gekauft. Und das Material ist jetzt am Arsch. Oder war das geschenkt oder wie war das? Wurde das zugesendet, das Mainboard?
Ja, ja. Ja, ja, über so ein, ich kann ja den Namen sagen, wir machen ja keine Werbung, Alternate, so ein Webshop-Gedöns und ja, da haben wir uns ein paar Teile rausgesucht und eins war halt kaputt.
Naja, werden die einfach umtauschen, aber nervt halt.
Ja, klar.
Tja.
Und wenn das dann aber, ja, wenn es dann wieder mal zurückkommt, dann können wir hoffentlich hier das Mainboard austauschen, das scheint irgendwie kaputt zu sein. Funktionierte gar nichts mehr auf dem Rechner und dann können wir auch irgendwann wieder Musik abspielen und bis dahin müsst ihr mit unserem Gequatsche leben und
tja, keine Pausen.
Keine Pausen, wir müssen durchmachen.
Wir können doch so machen, dass wir einfach immer 5 Minuten Pause machen und dann können die Leute ihre eigene Musik abspielen in der Zeit und dann
genau, und du schneidest es hinterher, oder?
Nö, aber ihr könnt doch alle programmieren, dann könnt ihr das so programmieren, dass wenn dann keine Wellen mehr
Silence
kommen, dann,
Detection.
Hier ja. Wird das ausgecuttet. Ja.
Da gab es mal ein Problem bei der BBC mit sowas. Die haben irgendwann mal so ein komisches 12 Minuten Stille, was weiß ich, ist auch irgendjemand gestorben, der so komische Musik gemacht hat. Und die haben echt ein Problem damit gehabt, 12 Minuten Stille zu übertragen, weil all ihre Systeme irgendwie durchdrehen, wenn mal länger als 20 Sekunden nichts passiert. Da mussten die wohl irgendwie extrem viel Zeug umgehen und irgendwelche Sicherheitsmechanismen außer Kraft setzen, damit es überhaupt ging.
Da kommt dann sofort, Achtung, Off-Air, Jingle irgendwie. Wir,
es ist tot.
Wir haben das gleich wieder behoben oder so. War auch nicht schlecht. Na gut. Aber wir haben ja auch Off-Air, geht ja hier gerade bei uns auch nicht, sehe ich da ein Riesenschild.
Was?
Und der Off-Air-Rechner ist defekt.
Ja, ja, über den Rechner reden wir ja gerade. Also, den bräuchte ich ja, um Musik abzuspielen.
Ich habe nicht gewusst, für welchen der Mainboard jetzt war.
Ja, für den, wo es hier groß dran steht. Deswegen. Ah, genau.
Ich habe da noch nicht so richtig hochgeguckt.
Deswegen steht ja auch
bitte
Jingle. Was ist aus
dem Radio Tux-Rechner geworden? Ich dachte immer so ein bisschen, um den geht's auch.
Ja, um den geht's nicht. Das ist noch eine ganz andere Thematik. Der ist, du guckst so komisch, der ist von der Post abhandengekommen.
Aha. Ist noch nicht wieder da.
Nee, ah. Der ist noch nicht wieder da und die Post hat sich auch bockig da. Das ist auch nicht so schön.
Funktioniert das mit diesen Versicherungen dann nicht so gut? Oder wie?
Ja, so ganz habe ich es noch nicht geblickt.
Weil ich fühle mich da immer sicher. Ich denke also, ah ja, 500 ist ja drin. Kann nichts passieren.
So viel zur Theorie.
Tja.
Wer muss da eigentlich beweisen, was drin war?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Weil, kannst du immer sagen, der war für 499 Euro. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch Geld bekommen oder ob das dann jetzt mal einfach abgeschrieben ist und vorbei. Schwierig alles. Okay. Lass uns nicht drüber reden, das Thema ist deprimierend.
Gut.
Wie so viele andere Sachen. Ich meine, wir können ja heute... Ja, genau, ich wollte am Anfang schon mal gleich sagen... N900 und Google und mobile Plattformen und was muss ich noch sagen, dass wir die Sendung gleich rum haben?
Microsoft stinkt.
Microsoft stinkt, genau.
Das hat man
jetzt so oft schon. Dann können wir jetzt, ja, deswegen ja, das sind, dann können wir noch kurz sagen, wie heißen diese E-Book-Reader und dann sind wir mit der Sendung
genau,
durch.
Kindle.
Kindle.
Kindle, ja. Und wie hieß der andere?
Nuke ist der geile. Mann. Da müssen wir Sondersendung Nuke machen.
Ach, der Mike hat sich doch so ein Teil gekauft.
Ja, ich habe mir auch einen gekauft.
Weiß ich, sollen wir da jetzt schon
von mir aus fangen doch da an. Also.
Okay, dann fangen wir da an. Also ich habe mir jetzt mal keinen Kindle gekauft, ausnahmsweise, weil als ich mir ein E-Book wieder gekauft habe, konnte der Kindle ja noch kein PDF.
Bereust du's?
Nein, weil der kann immer noch kein PDF, meiner Meinung nach. Ich habe mir ja so einen, oh Gott, jetzt habe ich den Namen direkt vergessen. Ich brainstorme mal kurz.
Foxit
E-Stick, genau. Ja. Foxit, ist ja diese nette kleine Firma, die diesen schicken PDF wieder für Windows macht. Der nicht 90 MB groß ist und der auch unterhalb von 10 Sekunden starten kann. Und die haben lustigerweise auch so einen E-Book-Reader rausgebracht, der eigentlich auch einen ganz angenehmen Preis hat. Also ich habe den über großes Hin und Her, ich glaube dann irgendwie eBay USA und so weiter und so fort, für $200 bekommen. Was dann umgerechnet, ich glaube, fast nichts mehr ist. und das ist auch so ein E-Book-Reader und die sind ja von der Hardware im Grunde alle gleich. Also ist auch so ein 6-Zoll-Gerät, ein paar Graustufen, pipapo. Nur das Schöne an dem ist, der ist recht offen. Also der läuft A auf Linux, da gibt es auch irgendwelchen Source-Code für. Bin mir jetzt noch nicht ganz im Klaren, inwieweit es da schon irgendwelche Modifikationen oder so für gibt, aber was ich gesehen habe, nicht viel. Und was der macht, ist, er frisst PDF, er frisst TXT-Dateien und das Ganze über eine SD-Karte und damit hat sich's eigentlich auch schon. Und ich habe mir eben damals den Kindle angeschaut und das ist zwar total cool, dass ich mir da Bücher kaufen kann, wenn ich irgendwie Bahn fahre oder so, falls ich hatte jetzt noch nie das Bedürfnis, mir ein Buch zu kaufen, während ich Bahn fahre, aber ist ja schon mal ganz nett. Und was der eben schön kann, ist, dass er PDF-Dateien liest und da auch so einen sogenannten Reflow machen kann. Das Problem an normalen PDF-Dateien, und so kriege ich meine Dokumente normalerweise, hier von der Uni irgendwelche Papers oder sonst was, die sind halt auf Druck optimiert und die sind halt A4 groß. Und dann sind sie auch noch teilweise zweispaltig und das macht das Ganze alles nicht besser. Weil auf diesen 6 Inch kann man halt mal kein A4-Paper unterbringen. Da ist einfach zu viel Text für zu wenig Bildschirmfläche. Und was dieser Reader eben kann, ist, er versucht es irgendwie so halbwegs erfolgreich, dieses A4 irgendwie auf diesen Durchzeilenumbrüche und sonst was auf dieses Display zu bringen. Und das ist, soweit ich weiß, auch bisher der Einzige, der das kann. Also der Kindle hat jetzt auch ein Firmware-Update bekommen, aber mit dem Firmware-Update kann er halt nur PDFs anzeigen, indem er einfach mal rauszoomt, bis alles auf dem Display ist. Bedeutet, im Normalfall ist die Schriftgröße so grottig klein, dass man ungefähr gar nichts erkennen kann.
Und da kann man nicht reinzoomen.
So, ja, reinzoomen ist dann wieder so ein Problem. Dann muss der wieder so quasi horizontal und vertikal scrollen und es dauert alles Zeit und es ist einfach nicht das, was man will. Ich hätte gerne eine Seite und dann blätter ich und dann kommt eine zweite Seite und nicht ein bisschen nach rechts, sondern wieder nach links und nach unten und überhaupt. Und ich denke, irgendwann wird das Amazon schon noch in den Griff bekommen. Aber im Moment scheint wohl dieser E-Stick der einzige zu sein, der das halbwegs kann. Ich sage auch noch halbwegs, weil das ist mehr oder weniger erfolgreich. Ja. Genau, so viel dazu.
Macht der Spaß?
Der macht halbwegs Spaß, ja. Also ich habe es mir auch gekauft, weil ich halt zum ersten Mal habe ich den Kindle gesehen, ein Kumpel hatte den sich gekauft und sieht halt schon sehr, sehr cool aus, wenn man es mal so persönlich sieht. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, brauche ich auch, aber muss ich jetzt nicht irgendwie die $250 dafür raushauen und dann noch Importzoll und komischen Versand und überhaupt und alles teuer und habe ich eben diesen anderen gefunden, der so hardwaremäßig ja quasi fast dasselbe ist. Gut, hat kein GSM, keine komische Tastatur. Aber vom Display, was für mich eigentlich das Interessante ist, ist er gleich. Und habe ich mir gedacht, kaufe ich mal den und habe den dann auch. Und ich lese jetzt noch nicht so viel damit. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist mir einfach mal so ein kleines Skript zusammengebaut, das mir irgendwie heise.de oder Best of Craigslist oder sowas ne, einfach runtersaugt, schön als Text und gleich passend formatiert in eine PDF-Datei raushaut. Bedeutet, da kann ich dann, wenn ich mal irgendwie längere Zeit nichts zu tun habe, aber auch nicht unbedingt am Rechner alles lesen, will einfach sagen, gib mir. Und dann habe ich irgendwie 200 Seiten heiße Nachrichten aus den letzten 2 Wochen oder so.
Kannst du unsere Romane und so normale Literatur, kriegst du da rein irgendwie gescheit?
Ja, als PDF halt.
Als PDF. Also,
wo kriegst du die her als PDF?
Gute Frage. Also ich habe es echt nur gekauft, um so technische Publikationen zu lesen. Also das ganze PDF-Zeug, was halt so im Netz rumfährt.
Und, Open Source Buch zum Beispiel. Nee, wie heißt das?
Projekt Gutenberg zum Beispiel gäbe es da, romantechnisch. Ja, aber ich lese, um ehrlich zu sein, nicht so viel Romane. Ich bin ja auf der technischen Seite und
Ja, aber selbst so. Oder jetzt normale Fachbücher, die sind ja auch irgendwo im Verlag meistens.
Und ja, also zum Beispiel, nicht frei rum. Zum Beispiel von der Uni aus hier, von der HDM, kriegen wir das über Springerlink. Das ist quasi so von Springer, von dem Verlag, die Online-Plattform.
Also du musst sagen, welchem Springer, musst du dazu sagen.
Nicht der Axel Springer, nicht genau. Sondern der andere Springer. Ja,
genau. Also der, wo ich wollte das auch nur nochmal betonen.
Bringen die ja dann auch, bringen die Bücher raus? Ich glaube nur so Schweinkram-Literatur, oder?
Ja, weiß ich nicht. Besser dazu sagen, nicht, dass die Leute denken, genau, wir würden ein Bild lesen oder
nee, nee. Ja, also, da ist dann auch so ein Schachsymbol von einem Springer drauf und nicht genau irgendwie bunt und rot und fette Schrift, genau, und so.
Und
ja,
die bieten das wohl an mehreren Unis, ich glaube, also drüben an der großen Uni Stuttgart gibt es auch. Die bieten halt einfach einen Zugang an, wo man echt PDF-Dateien runterladen kann, ohne komische CK-DRM, bla.
Ja, ich glaube, die Pragmatic Programmers, die bieten ja auch so ihre E-Books an, die kann man auch als PDF kaufen online, genau, und so.
Ich glaube, O'Reilly, weiß ich gar nicht, was die da anbieten.
Die haben ja auch so Open Books. Ich glaube, ja, die kann man auch als PDF runterladen. Ja,
bin mir auch nicht sicher. Was da natürlich ein bisschen ein Nachteil ist, gerade die ganzen Formate, die Amazon zum Beispiel ausliefert, dieses, ich weiß gar nicht, benutzen sie EPUB? Ich denke, ja.
Nee, oder die, Mobi. Nicht
nee, die machen einen eigenen Scheiß.
Ja. Machen ein eigenes.
Und alle anderen machen EPUB so grob.
Genau, aber die Formate, die sind echt dafür gemacht, dass sie auf dem Gerät gelesen werden können. Und da hat man auch so Sachen wie Kapitelmarken, die anständig gehen. Und das klappt mit dem PDF, zumindest bei mir jetzt auf dem Reader, noch nicht so richtig. Aber wie gesagt, für so 10 Seiten Paper ist dann Kapitelmarke auch nicht so wichtig.
Ja, ich denke auch gerade so zum Skripte lesen wird mich so ein Teil auch echt reizen. Also wir hatten es da schon mal davon. Gut. Ich bin noch im Überlegen.
Ist eben nur der Platz, was der eigentlich spart. Andererseits das Ganze, ich meine, allein für den Preis, was du da ausgibst, so ein E-Book wieder, kannst du natürlich Skripte ausdrucken noch und nöcher. Für den Preis kriegst du sogar einen Laserdrucker, wo du dann wahrscheinlich auch noch deine 3000 Seiten mit der Kartusche, die drin ist,
raushauen. Ja, aber die armen toten Bäume.
Ja, erstens das und zweitens, ich möchte drin das Zeug nicht mit mir rumschleppen. Das ist schwer und das ist, kann man sich dran schneiden und so.
Das, ja, da
aber klar Vorteil. Kann man dann so wie bei diesem Kindle kann man auch irgendwie Anmerkungen machen. Sowas reizt mich ja noch. Geht das mit dem Ding auch?
Nee, das geht nicht. Hat auch keine Tastatur. Andererseits sind die Anmerkungen beim Kindle auch extrem blöd. Also ja, diese kleine Tastatur ist alles lahm. Und also da gibt's noch nichts. Ich weiß nicht, der Sony mit Touchscreen.
Der Sony mit Touchscreen, der macht das meiner Meinung nach cool. Also ich habe das mal in so einem Video gesehen, wenn das so ist, dann kann man da irgendwie, da ist dann noch so ein Stift dabei, da kann man sich dann irgendwie da Notizen reinmachen und das funktioniert scheinbar ziemlich gut.
Ja, aber ich glaube, an Papier kommt es dann immer noch nicht so richtig ran. Ich weiß nicht, speichert er die auch in PDFs drin, so wie man es eigentlich kann?
Der kann zwar PDF, aber ich glaube auch nicht so richtig. Naja, der kann die da nur extern synken als Overlay, glaube ich.
Ja, gut.
Wie lange hält das Teil?
Ist noch nicht leer gegangen, kann ich jetzt nicht sagen. Also normalerweise die E-Book-Reader verbrauchen eh nur Strom beim Umblättern oder wenn der halt MP3s mit abspielt. Das kann der zum Beispiel auch.
Was?
Ja, kannst du irgendwie, keine Ahnung warum.
Aber was kann heutzutage eigentlich keine MP3s abspielen? Mittlerweile kannst du auch der Kühlschrank und alles.
Genau, aber also
Scheiße. Ich habe gesehen, Entschuldigung, aber ich musste eine Küchenwaage mit iPod-Connector.
Ja.
Fand ich auch besonders
toll. Richtig. Sachen, die Menschheit nicht braucht.
Das ist mein Telefon kann Internetradio wiedergeben. Hier zu Hause das DECT-Ding. Also echt. Ich find's gut. Kannst du in der Küche irgendwas hören, wenn du kochst oder so.
Ja, aber das kannst du auch mit einem. Du hast mindestens 5 oder 6 Gadgets, die alle MP3s abspielen können. Wozu brauche ich noch mehr davon? Ja?
Was zum Teufel ist da draußen los?
Keine Ahnung.
Okay, weiter.
Sparen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so 5.000 bis 8.000 Seitenblätterer haben sie angegeben oder so. Also ganz, ganz nett. Kann man eine Weile mitlesen.
Also kannst du Gutenberg Bible da, die Library durchlesen?
Ja, wahrscheinlich.
So. Fast halt nur, aber ja, ist nicht schlecht eigentlich.
Ja, ist ganz. Also ich überlege es, ich kaufe mir immer so Zeug recht impulsiv und ich habe jetzt auch noch nicht so großartig benutzt, außer einmal, als ich irgendwie kurz noch meine Eltern besuchen war, da habe ich noch mitgenommen. Das war dann ganz okay, aber ja, so. Ich suche noch, was ich damit machen kann.
Okay. Na gut, dann lass uns gleich zum nächsten großen Thema kommen, was wir letzte Woche zwar schon kurz angeschnitten hatten, aber wir waren da beide nicht so groß bewandert, und zwar Torrents.
Wir hören Applaus für Torrents.
Ja,
genau. Torrents, super.
The Schönes Pirate Protokoll. Bay. Da gab es einiges, aber ja, wir sind ja auch nicht so die die Cracks da gewesen. Aber Marc, du kennst dich da ein bisschen besser aus und kannst uns das vielleicht doch nochmal erklären, wie das denn funktioniert mit diesem DHT-Gedöns. Genau. Also wie das geht ohne Tracker.
Ich habe da vor einigen Semestern mal eine Bachelorarbeit über so anonymes File-Sharing geschrieben und habe mir da auch ein bisschen BitTorrent angeschaut. Und ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, habt ihr letztes Mal ein bisschen besprochen, wie BitTorrent generell so funktioniert?
Nee, haben sie nicht.
Okay, dann fange ich mal an.
Also ich habe dann deshalb gleich auch gedacht, da müssen wir doch einen Mark einladen, wenn es da um so Themen geht.
Genau.
Dann mal offen bleiben.
Dann fangen wir doch an. Ja. Also, BitTorrent ist erstmal so ein genanntes Peer-to-Peer-File-Sharing-Netzwerk. Bedeutet, da schickt man quasi einen Benutzer dem anderen Benutzer. Also theoretisch gibt es da keinen, der irgendwo den fetten Server hinstellt, wo die Datei drauf liegt. Wie das bei BitTorrent abläuft, ist, dass man eben auf irgendeiner Seite, von mir aus seiner beliebtesten Linux-Distribution oder so, eine sogenannte Torrent-Datei runterlädt. Die heißt so, weil die .torrent als Dateiendung hat. Und die ist recht klein, die ist irgendwie ein paar Kilobyte groß. Und was in dieser Datei drin steht, ist erstmal eine Beschreibung von dem, was gedownloadet werden soll. Also da steht dann drin, okay, der Download, da kann man auch, muss nicht nur eine Datei sein, das können auch Ordner sein oder so, steht eben drin, ja, gedownloadet werden soll die linux-blablu.iso-Datei. Die ist so und so groß und dann stehen auch noch jede Menge Daten drin, dass man kontrollieren kann, dass der Download im Endeffekt fehlerfrei ist. So macht man so quasi eine Quersumme. Also meist ist es, ist glaube ich, ein SHA-1-Hash, um es technisch mal durchzuquetschen. Aber ja, ist quasi im Grunde die Beschreibung der Datei drin, eine Kontrolle, dass man weiß, was man da genau runterladen soll und noch im Normalfall eine Adresse von einem sogenannten Tracker. Und der Tracker ist dafür zuständig, dass der quasi dieses kleine Mini-File-Sharing-Netz, das eigentlich nur für dieses Torrent besteht, dass der das verwaltet. Bedeutet, irgendjemand, der hat dann da diesen Torrent eingegeben, okay, ich hätte gern, dass mein Torrent auf diesem Tracker bearbeitet wird. Der hat früher zum Beispiel die Pirate Bay, wo wir ja in der News was drüber geschrieben haben, haben die einen Tracker gestellt und da konnte man einfach sagen, gut, ich würde gern was hochladen. Und das Ganze soll vom Pirate Bay Tracker dann irgendwo nur tracker.piratebay.com oder was weiß ich wie.
Oder OpenTracker. Oder
genau,
was,
da,
was es da gab.
Genau, und da stand einfach drin, der soll das verwalten. Und was der da eigentlich nur gemacht hat, ist, der hat sich gemerkt, wer denn alles diese Datei im Moment hat und wer die anbietet und wer die will. Bedeutet, wenn man diese Torrent-Datei dann in seinem Lieblings-BitTorrent-Client geöffnet hat, dann hat der BitTorrent-Client da reingeschaut, hat gesagt, oh super, okay, ich weiß schon, welche Dateien ich runterladen muss. Wer hat die denn jetzt? Und dieses Wer hat die denn jetzt war einfach eine Anfrage bei diesem Tracker. Das hat man so, Scrapen wurde das genannt. Und der hat einfach von diesem Tracker quasi abgekratzt, wer denn die Datei hat. Der Tracker hat ihm dann die IP-Adressen gegeben und alles andere macht dann mein Client selber. Also sobald die IP-Adressen mal da sind, hat der Tracker eigentlich wenig Aufgaben. Er macht nur so ein bisschen Statistik, dass man eben schön sehen kann, wer hat wie viel Prozent von der Datei und wie viele Leute haben es insgesamt geladen, wie viele sind fertig, bla bla bla.
Wir können noch kurz
der sagen, bleibt aber oder? Quasi dann während der Übertragung immer mit drin,
nee.
Oder?
Ist der ja,
die Statistik muss ja drin sein,
oder? Genau, also man schickt normalerweise die Statistiken zurück an diesen Tracker, muss man dann auch nicht, ist dann zwar etwas unschön, aber kann man auch unterbinden, sowas. Aber sobald im Prinzip, sobald du die IP-Adressen hast, hat sich's eigentlich.
Okay.
Genau. Der Tracker konnte dann auch, da gab es dann auch so irgendwelche privaten Communities, wo der Tracker dann auch sagen konnte, bitte IP-Adressen nur von mir. Und dieses nur von mir, da gab es nämlich auch andere Möglichkeiten. Am Anfang noch nicht, das kam dann irgendwann mal später dazu. Aber wenn du die ganze Zeit den Tracker anfragst, und es ist ein großer Tracker wie von der Pirate Bay, dann ist es einfach jede Menge Arbeit für diesen Tracker. Bedeutet, da gibt es dann für jedes Torrent, alle Benutzer fragen diesen Tracker alle paar Minuten an. Und da muss er noch die Statistiken verwalten. Bedeutet, der gesamte File-Sharing-Traffic von den gesamten Leuten wird nochmal zu einem kleinen Teil auch an diesen Tracker mit übertragen. Bedeutet, der hat irgendwann echt Probleme bekommen. Und es war natürlich auch immer so eine Sache, da gab es dann immer Leute, die versucht haben, den Tracker abzumahnen, obwohl der an und für sich keine Dateien wirklich bereithält, sondern nur Infos, wo es die Dateien gibt. Und da kamen dann zwei neue Sachen hinzu. Und da gab es einmal dieses PEX, das ist der Peer Exchange. Das ist im Grunde eine Erweiterung von dem Protokoll, das dabei hilft, jeden Client zu einem kleinen Tracker zu machen ungefähr. Bedeutet, wenn der Tracker mir am Anfang eine IP gegeben hat, dann verbindet sich mein Client zu diesem anderen Client und sagt nicht nur, ich hätte gern von dir die Datei, sondern sagt auch, kennst du eigentlich noch jemanden, der die Datei hat? Und dann schieben sich quasi gegenseitig die einzelnen Clients auch noch IPs zu. Das ging dann, also in letzter Zeit, ich glaube, unter 10% der IPs kamen überhaupt vom Tracker. Das meiste kam erstmal über den Peer Exchange. Und da besteht natürlich das Problem, dass ich ja irgendwann immer noch einen Tracker brauche, der mir meinen ersten Peer gibt. Und Dieses Problem wurde dann mit dieser sogenannten DHT gelöst. Eine DHT steht für Distributed Hash Table, ist im Grunde ein Tracker, der auch auf alle Leute verteilt wurde. Aber nicht nur speziell für einen Torrent ist, sondern im Grunde für alle Torrents. Bedeutet, jeder Client, der dieses DHT-Zeug drin hat, kann für beliebige Informationen quasi Auskunft geben. Das wird dann irgendwie recht intelligent gehandhabt, dass die Informationen auch eigentlich immer verfügbar sind und so weiter und so fort. Aber man bildet da quasi so eine riesige Wolke und über so gewisse technische Kniffe weiß dann jeder Client, okay, ich suche jetzt folgende Datei. Die hat folgende Quersumme und so weiter. Und der Client weiß dann, wie der in diese DHT reinrufen muss, dass dann da IPs rauskommen. Bedeutet, das nimmt mir quasi mein erstes Problem ab, dass ich am Anfang mal generell überhaupt mal einen Tracker brauche, um die ersten IPs zu bekommen, den Peer-Exchange anzufangen.
Das kann einem auch das allererste Problem abnehmen, nämlich die Torrent-Datei zu bekommen. Es gibt nämlich sogenannte Magnet-Links, die kann man dann anklicken und wenn der Torrent-Client das versteht, dann kann der aus dem Hash, der in diesem Magnet-Link eingepackt ist, schon aus der DAT die Torrent-Datei runterholen praktisch. Da braucht man auch so Seiten wie zum Beispiel The Pirate Bay, bräuchte man nicht mehr, man bräuchte nur noch Seiten mit Links.
Genau, das ja, macht die Pirate Bay jetzt ja, genau, seit neuestem, ja. Packen sie jetzt zu jedem Download mal den Magnet-Link dabei, das ist ganz nett, weil man dann auch gar nichts mehr runterladen muss, das ist dann wie früher in eDonkey oder sowas, gibt es halt irgendeinen speziellen Link, der ist dann wie Magnet, Doppelpunkt, Doppelslash oder so, und darauf spricht dann halt mein BitTorrent-Client an und sagt dann, ah, okay, jetzt muss ich downloaden, ich frage mal die DAT, wo ich es herkriege. Da gibt es dann natürlich wieder ein Problem, weil... Irgendwo muss man ja wissen, wo die DHT denn steht. Das sind genau, ja auch nur
das Rechner. Das wollte ich auch gerade fragen.
Ja, genau. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe, das war damals auch noch recht frisch, das Ganze, gibt es da im Grunde immer so Seed Notes. Diese Seed Notes sind im Grunde fest eingetragene Rechner, die halt von irgendwelchen Leuten bereitgestellt werden. Die sagen, ja, nee, ich habe eh immer meinen Rechner an und da läuft eh irgendwas drauf. Und diese Seed Notes sind dann quasi die initialen Versuche. Bedeutet, wenn der anfängt zu suchen, dann... Also wenn der anfängt nach einer DHT zu suchen, dann fragt er erst mal bei der Seednote und schaut eben, bist du noch in der DHT, ist die noch da? Und von der Seednote bekommt er dann quasi weiterhin einige Informationen.
Wie viele davon gibt's?
Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich nicht so wirklich die Ahnung von. Aber
es könnte ja jetzt sein, okay, gibt nur ein paar davon, dann muss man jetzt nur noch die finden, die eliminieren und dann funktioniert... DAT nicht.
Ja, genau. Und natürlich kann man dann auch wieder sowas machen. Also da gibt es auch jede Menge Papers drüber, wie dann sowas gehandhabt werden könnte. Dann könnte man natürlich auch anfangen, einfach mal IP-Ranges komplett durchzuscannen. Normalerweise laufen die immer auf demselben Port. Dann schaust du eben von, IPs sind ja immer so auf Nummernblöcke aufgeteilt, schaust halt mal einen kompletten Nummernblock von deinem Provider, ob da irgendjemand rein zufällig auf diesem Port was laufen hat. Wenn nicht, dann schaust du eben auf den nächsten und irgendwann findet man schon einen. Also ich glaube im Moment so, wenn man Azureus oder sowas in der Azureus, keine Ahnung.
Den gibt's so, also der ist jetzt umbenannt worden, ja, und so wie ich gehört habe, nicht mehr benutzen. So,
ja, dieses Fuze, dieses
die sind komische. Irgendwie böse geworden.
Ja.
Das war schon immer komisch. Das ist auch irgendein Java-Zeug, ne?
Ja.
Das
ist wahrscheinlich. Ja, nichts gegen Java, aber früher waren die noch einigermaßen okay, aber mittlerweile wollen die jetzt irgendwie da kommerziell Geld mit verdienen und packen da 1000 Malware.
Also ist aber nur ein Aufsatz. Also es gibt diesen Kern Azureus noch, der werden einige andere Projekte bauen auch drauf auf. Und da sind, glaube ich, immer so, also einige, ich glaube, 4 Millionen oder so Leute sind da in dieser DHT immer grundsätzlich mal drin. Also da jemand zu finden, ist nicht so schwer. Notfalls hat man eben irgendwo einen Server in, keine Ahnung, Uganda, der das dann für einen regelt.
Oder auf Sealand.
Oder auf Sealand. Mitten im Meer.
Ja.
Na gut. Okay, also man könnte jetzt theoretisch vorgehen, zu suchen, diese Seed Notes und die dann zu verklagen oder abzumahnen oder...
Ja, aber da gibt es natürlich, dann gibt es auch so Sachen wie, so eine DHT ist ja nicht nur speziell für BitTorrent. DHT bedeutet einfach nur, es ist ein Mechanismus, um verteilt Informationen abzurufen, zu speichern. Und da gibt es auch so Sachen wie OpenDHT, ist zum Beispiel eine DHT von, ich glaube, UC Berkeley oder so in den USA, einfach so eine Referenzimplementierung, wo es dann in komplett auf der Welt, in allen möglichen Unis gibt es dann halt irgendeinen Rechner, der einfach nichts anderes macht, als Infos bereitstellen und wieder rausgeben und da kann auch jeder drauf zugreifen. Also das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, Reifen verbieten würde, wenn man irgendjemand im Auto angefahren wurde.
Oder Hämmer, weil man jemanden den Kopf entschlagen könnte.
Richtig, genau.
Ja, das sollte man auch dringend verbieten.
Ja, absolut.
Stimmt.
Ja, und vor allem Notebooks, die könnte man werfen. Also... Ja, ganz gefährliches Zeug.
Das MacBook Air hat auch scharfe Kanten. Also,
da ja.
Muss man aufpassen.
Ja.
Genau. Und das ist dann so eine DHT und das geht eigentlich ganz gut so insgesamt. braucht natürlich auch wieder, hat man ein paar Netzwerkverbindungen mehr offen, aber Gott, heutzutage hat Minute das im Normalfall aus.
Ja. Tja, jetzt wissen wir auch die Gründe, weshalb The Pirate Bay gemeint hat, sie schalten mal ihre Tracker ab.
Dabei, und Mini Nova natürlich.
Jetzt ja, Mini Nova hatte keine Tracker. Mini Nova war nur eine Suchseite.
Genau.
Oder die ist nur eine Suchseite, aber ja, erzähl weiter.
Die haben jetzt dadurch, dass die Pirate Bay den Tracker abgeschaltet hat, irgendwie keine illegalen Torrents mehr.
Die haben, ich glaube, da gab es irgend so ein Gerichtsurteil oder so und die haben sich da jetzt ein bisschen gefügt. Also es sei wohl irgendwie irgendeine holländische Seite. Ich bin jetzt in Holländisch leider nicht so bewandert. rechtsbraak.nl und dann steht da irgendwas drüber. Ich könnte mal versuchen, es auszusprechen. Ich glaube, das endet nur in...
Du musst es einfach nur in Google Translate reinhauen.
Ja,
dann kommt irgendwas anderes raus.
Dann kommt wahrscheinlich was anderes raus. Ja, aber da hatten die wohl ein bisschen Probleme und das ist auch recht neu. Also das ist irgendwie heute passiert oder so und ja, Mininova hat jetzt halt keine Suche mehr, aber da gibt es ja auch noch andere Seiten, wo man sowas machen kann.
Zur Not immer noch die Pirate Bay, oder?
Ja, die gehen ja auch noch, stimmt.
Okay, und dann habe ich hier noch was? One Swarm stehen? Was ist das jetzt genau?
Soll ich mal weiterreden?
Ja, mach doch einfach.
Okay, genau. Soll ich dich kurz entlasten?
Ja, also mach mal.
So am Anfang kann
ich sag dann einfach Stopp oder die Hörer sagen, wir verstehen nichts mehr und dann...
Ich stelle einfach komische Fragen
zwischen euch. Also
du bist der Hörer, ja.
Also ich hatte vor einer Weile mal so ein Problem und zwar, ich habe auf der Media Night ganz, ganz viele Bilder geschossen und wollte die jetzt irgendwie verteilen.
Legalen Content?
Ja, legalen Content. Super, super toll, legaler Content.
Ja, nur legaler Content ist überhaupt zur Debatte hier.
Ja, ja. Und
Privatkopien auch.
Ja. Also,
die sind ja auch legal.
Klar.
Ja, nur wenn du dazu keinen Kopierschutz umgehst und nur wenn du irgendwie...
Würde ich nie machen.
Nie.
Nee.
Gut, dass wir das geklärt haben. Aber da ist mir da wieder eingefallen, dass mir der Mike doch mal so einen Link zu so einer cs.washington.edu Adresse geschickt hat. Das ist irgendwie die University of Washington, wenn mich das nicht täuscht. Und die haben da so ein ziemlich cooles Projekt gemacht. Und zwar haben die sich gedacht, wir nehmen jetzt mal BitTorrent und setzen da noch ein bisschen was drauf. Und arbeiten mit Verschlüsselung und Key-Files und so weiter und machen da ein cooles File-Sharing-Netzwerk für so unter Freunden, mehr oder weniger, mal draus. Und das kann man sich runterladen, das gibt's für diverse Plattformen, hat eine webbasierte GUI und erlaubt mir praktisch, sowohl über mein lokales Netzwerk als auch mit Freunden, die ich hinzugefügt habe, über diverse Quellen, Dateien schön auszutauschen und das auch so mit BitTorrent-Techniken schön auf andere Clients zu verteilen, die sich das dann halt auch haben wollen.
Richtig.
Ja. So, jetzt darfst du weiterreden.
Okay, jetzt darf ich weiterreden. Genau, also wir sind jetzt in der Situation, wir können jetzt schon mal mit diesem OneSwarm, was auf diesem Azureus-Dingens da basiert, was dann wiederum Java ist, deswegen läuft es dann auch überall halbwegs anständig, da können wir jetzt schon mal Verbindung zu Freunden aufnehmen. Das ist ja ganz nett, aber gerade wenn man dann irgendwelche Sachen sucht und man hat dann irgendwie nur zwei Freunde, die da auch noch was mitmachen, dann ist da halt das Repertoire doch recht begrenzt. Deswegen bietet OneSwarm die Möglichkeit, dass man Suchanfragen über Freunde weiterleiten lassen kann. Bedeutet, wenn ich weiß, dass irgendwie, keine Ahnung, ich suche jetzt, nehmen wir mal wieder so eine Linux-Datei, so eine ISO-Datei, super Beispiel, und wenn ich die suche und meine Freunde haben die nicht, aber ich kann davon ausgehen, dass irgendwie ein anderer Freund von meinem Kumpel das hat, mit dem ich aber jetzt nicht connected habe, weil den kenne ich gar nicht so und überhaupt, dann kann ich in diesem OneSwarm einfach die Suche eingeben, hier Linux ISO, drück Enter und mein OneSwarm schickt quasi die Anfrage an alle meine Freunde. Und die schauen bei sich, habe ich sowas? Und wenn sie es nicht haben oder beziehungsweise generell, schicken sie dann diese Anfrage auch nochmal an ihre Freunde weiter.
Die spielen praktisch stille Post.
Genau, die spielen praktisch stille Post und so bekomme ich dann im Endeffekt über, ich keine Ahnung, wie viele Hops es sind, 5, 6 sollten reichen. Das ist irgendwie so ein kleines Weltphänomen, dass man über 7 Ecken alle Leute kennt. Bedeutet, da komme ich dann in den Genuss von Suchresultaten von Leuten, die ich nur über meine Freunde kenne. Und wenn ich diese Sachen runterladen will, läuft es genauso. Dann sage ich einfach, hallo an alle, ich hätte gern Datei XYZ. Natürlich auch wieder über einen Hash, dass dann meine Freunde auch nicht wissen, was ich wirklich anfragen, was ich runterladen überhaupt. Und das wird dann aber auch über meine Freunde quasi übertragen. Bedeutet, ich habe generell nur Kontakt zu Leuten, die ich kenne und habe aber trotzdem ein recht großes Netz an Dateien, auf die ich zugreifen kann. Ist also eigentlich eine ganz interessante Sache. Das Schöne, das ist dann auch noch ein bisschen poliert, das Ganze. Bedeutet, wie gesagt, da gibt es ein Webinterface. Über dieses Webinterface, der transkodiert es dann live in Flash und man kann dann quasi von irgendwo auf sein Rechner zu Hause zugreifen, kann da Downloads starten und verwalten und sonst was, alles schön passwortgeschützt und kann auch, wenn man bei einem Kumpel ist und sagt, oh klar, ich habe da neulich ein super Lied gehört, Moment, habe ich bei mir zu Hause, geht man auf das Webinterface und kann dann quasi sich diese MP3-Datei von mir aus über Flash live im Browser anhören. Geht auch mit Videos, falls der Upload dann insgesamt groß genug ist. Ist also eigentlich eine ganz schicke Lösung, um da so ein bisschen Dateien unter Freunden zu verbreiten. Und was ja auch im Sinn der Privatkopie eigentlich rechtens wäre. Ja, sonst noch jemand Fragen? So.
Erzähl doch mal was zum Community-Server, vielleicht kann man das noch ansprechen.
Genau, da kann man dann natürlich auch, weil das ist ja, also wenn man sich so untereinander austauscht, da gibt es jetzt jede Menge Sachen, die bieten dann an, irgendwie deine Google-Talk-Kontakte hinzufügen zu können, dass das irgendwie über dieses Jabber-Protokoll geht. Wenn der andere dann kein Google Talk hat, dann kann man immer noch ihm eine Einladung per E-Mail schicken, ich glaube in der neuesten Version, dann klickt er da irgendwo drauf und dann geht es auch. Und ganz mies ist es natürlich, wenn man dann irgendwie gar nichts mehr von diesen Sachen zutrifft, dann kann man ihm auch einfach den Key schicken. Und mit diesem Key könnte er quasi mich hinzufügen, also er fügt meinen, ich füge seinen Key hinzu und dann geht es. Aber wenn man das dann über mehrere Leute macht, wenn man dann sagt, okay, hier jetzt 5 Leute, 6 Leute, dann ist halt viel Copy und Paste und das nervt eigentlich. Bedeutet, da gibt es auch was, das nennt sich Community Server. Das bietet dann einem die Möglichkeit an, quasi automatisiert alle Leute von einem bestimmten, sagen wir mal, so eine Art Marktplatz zu meiner Freundesliste hinzuzufügen. Bedeutet, jeder, der da rumsteht, wird zu mir hinzugefügt. Das ist natürlich ganz nett, wenn ich das privat mache. Da kann man auch die Server, soweit ich weiß, Passwort schützen und alles Mögliche. Dann kann ich da das Ganze automatisieren. Bedeutet, wenn ein neuer Kumpel ist, der da auch Interesse dran hat, dann sagt mir einfach, hier, habt ihr einen Account angelegt auf dem Server oder hier ist das Passwort für den Server, tragt den einfach ein und dann geht es auch alles automatisch und der Server kümmert sich um die Key-Verteilung. Und es gibt auch so öffentliche Community-Server, bedeutet, wenn man irgendwie gar keine Freunde hat, weil man,
weil man
Kellerkind ist. Genau, als Kellerkind hat man natürlich keine Freunde und würde aber trotzdem gern mit anderen Leuten kommunizieren und man traut so in gewisser Weise einigen Leuten halbwegs. Also man nimmt nicht an, dass da irgendwelche Leute...
Also keine Empfehlung von unserer Seite.
Ja, es geht so. Also das Tolle ist natürlich, man kann dann auch auf irgendeinen Community-Server, der öffentlich ist, da kenne ich die Leute nicht, da gibt es auch kein Passwort dazu, aber es gibt einen Unterschied. Es gibt natürlich Freunde, die ich hinzufüge und die sehen können, was ich zum Beispiel in meinem Share habe, die mit mir chatten können in diesem Programm und alles Mögliche. Und dann gibt es noch sowas, da gibt es einen kleinen Haken, da kann man einfach anklicken, Limited Friend. Und diese Limited, also diese beschränkten Freunde, beschränkt. genau, die kann man auch quasi sagen, alle, die von diesem Server kommen, sollen automatisch beschränkt sein. Und und das bedeutet, dann sehen die nicht, was ich habe. Die sehen auch nicht, können auch nicht mit mir chatten. Bedeutet, die können eigentlich gar nichts machen, bis auf meine Suchresultate weiterleiten und meine Suchanfragen weiterleiten. Das Schöne ist dann, natürlich könnte sich da auch jemand hinstellen und sagen, hier, da kam irgendwie eine Anfrage von dir zum Thema blablub.mp3. Das ist doch kopiergeschützt, das darfst du doch gar nicht. Das ist natürlich der Vorteil, dass man selber ja auch Anfragen weiterleitet. Bedeutet, die können nicht sagen, ob das von mir kommt oder ob ich das nur weitergeleitet habe. Und weiterleiten ist ja nach Teledienst oder Telemediengesetz, weiß gerade gar nicht,
wie es heißt.
Telemediengesetz. Ja, war es mal. Die haben es irgendwann geändert. Damals, als ich die Thesis geschrieben habe, das war sehr verwirrend.
Da gibt es noch den Rundfunkdienst zu Staatsvertrag, immer nicht vergessen.
Richtig, genau. Aber der trifft in dem Fall, puh, vielleicht auch zu, aber keine Ahnung. Egal. Genau, und weiterleiten ist ja per se nicht strafbar, sonst würde sich ja mein Internetprovider da recht große Probleme einhandeln, weil der ja alles weiterleitet, was alle Leute, die so privat Internet haben, die da runterladen. Bedeutet, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Dann habe ich, selbst wenn ich gar keine Freunde habe, kann ich mir irgendwelche Leute hinzufügen und sage einfach, die dürfen nicht sehen, was ich hier freigegeben habe. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich leite halt auch ein bisschen Traffic und Suchanfragen für die weiter, die leiten die für mich weiter. Alles top.
Eine Hand wäscht die andere.
Genau. Und das ist ganz cool. Insgesamt hat man da eine recht, recht große Anzahl an Leuten, die einem irgendwas da runterladen könnten oder weiterleiten könnten, Suchanfragen und Dateien und so weiter. Und diese Anzahl von Leuten, das Schöne daran ist, dass auf BitTorrent basiert, können die es auch parallel machen. Bedeutet, wenn ich irgendwas Beliebtes suche, so hier, da gibt es irgendein neues Ubuntu. Sonst was, und das haben mehrere Leute, dann kriegt das auch über mehrere Kanäle rein. Würde selbst mit so einem miesligen Upload, wie es hier in Deutschland so normalerweise ist, kriegt man da doch recht schnell recht viel zusammen an Datentransfer. Und interessant ist auch, OneSwarm ist sehr beliebt in Frankreich. Das ist ganz, ganz komisch. Die haben jetzt hier dieses Adobe Freestrike-Dingens. Und die finden das wohl ganz schick und bedeutet, da gibt es noch einen Franzosen, die da drin sind. Franzosen haben eigentlich recht anständige Leitungen, so was ADSL, keine Ahnung, 24 Megabit ist da recht normal. Die haben auch alle Triple Play und was weiß ich. Und dann gibt es da natürlich auch recht viele Schweden, die ja alle ein bisschen mehr File-Sharing fasziniert sind.
Und mehr Bandbreite haben vor allem.
Und die haben dann eben die 100 Megabit-Leitung zu Hause rumliegen. Bedeutet, wenn ich Glück habe, kriege ich halt so rein und der leitet mir das Zeug weiter. Schick, eigentlich. So.
Ja. Schwedische Freunde kennenlernen. Oder
wie? Schwedische Freunde auf jeden Fall. Kann ich nur für plädieren. Schwedische Freunde sind toll. Ja, und das ist OneSwarm. Das ist also so quasi auch eine weitere Alternative. OneSwarm kann auch natürlich ganz normal Torrents laden, kann auch DAT und alles Mögliche. Ist ja im Kern noch ein BitTorrent-Client. Aber das hat dann auch so einen kleinen Aufsatz, dass man da von seinen Freunden auch mal ein paar Dateien hinterher schicken könnte.
Okay.
Richtig. Ja. Wie heißt es jetzt genau?
OneSwarm. Steht auch in der Wave drin.
Ja, ich poste das mal kurz in den Chat.
Genau, ich glaube sogar OneSwarm.com. Genau.
Ich sag das ja nicht nur für mich, sondern auch für die Hörer. Dass die
natürlich, also... One wie 1, Swarm wie Schwarm und dann ein .com und dann wird man da weitergeleitet auf die Seite der
die Washington, jetzt, die hier jetzt hier gleich auftaucht.
Ja. Und gleich zu CIA weitergeleitet. Lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen.
Ist natürlich eine Falle.
Ist normal. Ja.
Fühlt einfach aus, was ihr gemacht habt.
Genau.
Ihr müsst da nur eure Kontaktdaten eintragen.
Und die Kritikernummer ganz wichtig.
Genau, damit ihr auch gleich abbuchen könnt.
Ja, natürlich.
Also ich meine... Richtig, dann gibt es eine gratis Reise nach Montanum in die Südsee.
Dann nach
auf die Kuba, ne?
Teil 2. Auf Kuba, ja.
Ja, die genau. Kreditkartenkrise.
Okay. So, jetzt haben wir mal Pfeil geshared.
Dann gehen wir über zu Google. Google, unser neues großes Lieblingsunternehmen, was wir auch irgendwie jede Woche besprechen. Ich weiß auch nicht, wir sind omnipräsent sozusagen. Wir machen es nur. Oder wir versuchen es so kurz wie möglich zu halten, weil wir hatten letztens, keine Ahnung, ihr wart ja nicht da und ich bin hier nicht der Programmierer-Typ, deswegen haben wir nicht über Google, wie ist
Go.
Diese?
Go.
Go.
Genau.
Go. Go. Home.
Noch heißt es Go. Es gibt ja schon Go, die Programmiersprache.
Ja, es gibt auch so ein Spiel.
Richtig, aber das Spiel, da suchen weniger Leute bei Google danach, wenn sie Probleme damit haben.
Echt?
Ja. Andererseits, die andere Sprache gibt es auch. Gibt es irgendwie ein Buch, das wurde aber nie veröffentlicht. Das gibt es nur als E-Book und es hat einen Benutzerkreis von circa 1. Das ist der Programmierer, denke ich.
Also, okay. Ja, dann muss man es ja auch nicht umgehen, oder? Dann muss man sich höchstens die Rechte sichern.
Ich denke auch. Naja, mal schauen. Ich denke,
gut, aber zurück zu dieser Programmiersprache. Was kann man denn so Tolles damit machen? Warum jetzt noch eine, vor allem? Als hätten wir nicht schon genug.
Zum einen, weil sie es können. Das ist mal ein gutes Argument, finde ich.
Bei Google ist das, glaube ich, bei Google ist es bei allem, weil sie es können. Also ich glaube echt, die haben so viel Geld und so viel Zeit
Es hat aber auch eine gewisse Rechtfertigung. Also
okay, dann, gar nicht so. Dann sag mal.
Dann zum anderen, mit was werden momentan so Betriebssysteme und so tiefe Systemkomponenten programmiert? Das ist zum Großteil C, zum Teil noch C++. Und das sind alles Sprachen, die sind... Also vor allem C ist schon uralt, hat diverse Probleme, ist teilweise auch noch ein bisschen unterstandardisiert, sodass ich zum Beispiel nie sagen kann, wie lang jetzt so ein Integer-Datentyp auf irgendeiner Runtime ist, weil das kommt dann immer darauf an, was für ein Prozessor hat man, was für ein Betriebssystem hat man und überhaupt und wo wurde der kompiliert und sowieso. Und man hat noch ein weiteres Problem und zwar, man muss sich um das Speichermanagement selbst kümmern.
Seinen Dreck selber wegräumen.
Ja, also man muss praktisch, wenn ich jetzt hier irgendwie Speicher benutze, dann muss ich den auch manuell wieder freigeben.
Ach je.
Und da gibt es dann diese berühmten Malloc und Free Aktionen und wenn man das nicht beachtet oder wenn man das falsch macht, dann kann es ganz schnell sein, dass einem da der Speicher vollläuft und das mag man nicht und dann gibt es dann noch sowas wie Segmentation Faults und irgendwie...
Das ist dann auch der Grund, warum Firefox dann irgendwie nach einer halben Stunde 300 MB Speicher frisst.
Das ist unter anderem der Grund, warum teilweise Firefox Speicherfrist oder große Anwendungen in einer normalen Ruby-VM oder X bitte hier einfügen. Ja.
Dafür gibt es doch Java.
Ja, richtig.
Ja, richtig. Aber Java ist eine VM-Sprache, keine Systemsprache.
Ja, ja.
Dann müssen es halt irgendwie die VM zuerst auf irgendwas laufen lassen.
Ja, man bräuchte halt, man bräuchte einen Prozessor, der Java Bytecode kann. Dann würde es
funktionieren. Machen ja viele Mobiltelefone, können das zum Beispiel. Deswegen gibt es dieses Java MI-Zeug auch recht oft auf Mobiltelefonen, ja, weil die auch das direkt ausführen.
Ja, ein weiteres Problem ist, wir haben so unsere Rechner und die werden eigentlich immer schneller, aber eigentlich haben wir ein Problem, dass wir momentan so an der physikalischen Grenze des Machbaren in Sachen Taktfrequenz angekommen sind. Das heißt, wir haben momentan den Zustand, dass es sein kann, dass ein Takt bis zum nächsten Takt nicht mehr das Ende des Prozessors so erreichen kann, weil das viel zu schnell geht. Mhm. Und ja, was machen wir dann? Wir bauen einfach mehrere Prozessoren ein. So.
Dual-Core, Quad-Core,
was auch immer Core. Jetzt haben wir aber das Problem, um die wirklich nutzen zu können, müssen wir eine Art haben, unsere Probleme zu verteilen. Und genau das unterstützen halt diese alten Systemsprachen auch wieder nicht korrekt. Und wenn dann nur mit Drittbibliotheken, die ziemlich fehleranfällig zu programmieren sind und wo man verdammt aufpassen muss, dass man sich nicht ins Knie schießt.
Das
und ja, das sind so momentan die großen Probleme, diese
da. Generell auch so ein Menschenproblem. Also ins Knie schießen tun sich Menschen unglaublich gern bei Sachen, die in Paaren auftreten. So Herd anmachen, aber vergessen auszumachen, Speicher allokieren, vergessen freizugeben. Können Menschen nicht so richtig, weil es halt aus den Augen, aus dem Sinn, konzentriert sich auf was anderes, ist weg. Und Paralleldenken geht sowieso gar nicht.
Deswegen. Ja, es, also dieses Parallelprogrammieren, wie es momentan betrieben wird, ist ja eh irgendwie komplett falsch gedacht. Da wird mit Shared Memory gearbeitet in Parallel. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir jetzt miteinander kommunizieren würden, indem ich dir in dein Hirn in den Speicherbereich Sachen reinschreibe.
Juhu!
mag man ja auch nicht unbedingt haben.
Och, ein bisschen Propaganda ist doch ganz nett.
Ja, ja, nee. Gut, und jetzt haben wir mal geklärt, was es da so für Probleme gibt und die versucht Go zum Teil zu lösen. Zum Teil versuchen sie auch noch ein bisschen schönere Syntax zu machen, dass man jetzt nicht so viel tippen muss, um irgendwas zu erreichen.
Gut, dann habe ich nochmal die Frage, was ist denn mit C-Sharp? Gibt's da auch noch?
C-Sharp ist genauso dasselbe Ding wie mit Java. Also C-Sharp heißt nur C.
Ah, okay. Da hat Microsoft was Tolles ausgedacht.
Nee, ja, das läuft. Das ist im Endeffekt ein Java mit ein bisschen Zuckerguss obendrauf. Ah, okay. Von der Syntax her und vom Handling her und so. Und das läuft auf der Common Language Runtime von Microsoft auf der CLR und das ist im Endeffekt .NET-Plattform, was auch nur eine weitere VM ist, wie jetzt die Java-VM gibt. Okay. Auch so. Und dann hätte man dasselbe Problem, dass man halt jetzt irgendwie einen Prozessor bräuchte, der diesen Bytecode von der VM versteht und den direkt ausführen kann. Und das ist halt das Schöne bei Go. Go kann man so, also das kann man runterschreiben, schreibt sich da ein Programm, kompiliert das und das wird praktisch zu nativen Prozessorcode kompiliert. Das heißt, ich kann es direkt auf mein Betriebssystem, auf meinem Prozessor direkt ausführen, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine VM als Zwischenschicht dazu brauche.
Genau. Ja. Und das Ganze macht es dann auch noch extrem schnell. Also Go ist wohl, was Kompilieren angeht, also sich selber kompilieren, was ja so eigentlich schick ist bei Sprachen, dass man sich quasi
in sich
selber schreibt. Genau, ist super eigentlich.
Ja.
Und dauert irgendwie, keine Ahnung, 4 Sekunden oder so oder 10 Sekunden für die komplette Sprachbibliothek. Hauen also ganz schön Code durch. Das Problem ist eben, was wir ja bei C zum Beispiel haben, man kann über C sagen, was man will, schnell ist es im Normalfall. Und
wenn man es richtig macht.
Ja, ich meine, bei C++ kann es irgendwie, sobald du Objekte benutzt, wird es halt auch langsam und was weiß ich. Aber das ist eben das Schöne an Go. Go kompiliert dann zwar sehr, sehr schnell. Man hat dann auch was Natives, was halbwegs schnell ist. Das Problem bei Go noch ein bisschen im Moment ist, dass man entweder schnell kompiliert und das, was am Ende rausfällt, ist mäßig schnell. Und man kompiliert halt langsam, indem man einfach GCC benutzt. Das, was auch bisher so alle Programmiersprachen im Open-Source-Umfeld quasi verwaltet. Das dauert eine Weile, aber dafür wird es dann nachher auch wieder schnell. Aber es ist schon mindestens mal, es macht das Problem weg, dass wir unseren Dreck selber aufräumen müssen, weil der quasi die Garbage Collection mit einbaut in das kompilierte Zeug.
Ja, wir haben dann halt noch so schöne Features wie teilweise Type Inference. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr selbst hinschreiben, diese Variable hat diesen Datentyp, sondern das kann der Compiler für mich rausfinden, weil der das teilweise viel besser kann und vielleicht viel besser weiß, was ich da für Speicher brauche und so. Und dann muss ich das nur noch in Ausnahmefällen tun, wo ich jetzt wirklich entweder dem Compiler sagen will, hey du, hier nicht. Oder in speziellen Fällen, in denen es der Compiler nicht rausfinden kann.
Genau.
Ja.
ist auf jeden Fall mal ein netter Ansatz, um mal von diesem C wegzukommen, was ja auch dann irgendwie für fast alle Sicherheitslücken überhaupt verantwortlich
ist. Ja, ich meine, gerade so Sachen...
Das ist auch schon ewig alt. Ich meine, ist das 70er?
Ja,
60er?
Ja, ja.
Ja, gut, also, andererseits, also das ist jetzt, ich meine, Smalltalk ist genauso alt, aber Smalltalk ist cool und hat die Probleme nicht, weil er hat eine Garbage Collection, so Sachen.
Ja, aber Smalltalk, ich meine, gut, wer arbeitet heute noch großartig mit Smalltalk? Ich meine, es gibt ein paar spezielle, okay, ich kenne jetzt einen Dozenten, der mir jetzt hier den Hals abreißen wird.
Ach, ich arbeite in einer Firma, die irgendwie alle möglichen Automobilsteuerungen damit generiert. Also,
ja.
Ist schon. Dein Auto fährt vielleicht damit, wer weiß.
Das kann natürlich sein.
Ich bin für Kobold.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf was ich raus wollte. Auf was wollte ich denn raus? Sag mir's.
Gute Frage. C ist schnell, aber hässlich, habe ich glaube gesagt.
Geschwindigkeit.
Ja. Ach so, ja, also ich meine im Endeffekt, alles was man irgendwie mal so hört, man hört ja ganz oft von irgendwelchen bösen Buffer-Overflows und so Sachen. Da ist C dran schuld.
Richtig.
Und in Sachen Alter von C, also C wurde eigentlich entwickelt, um Unix zu schreiben. Oder Unix wurde so zu einer Zeit geschrieben, wo C gerade so benutzbar war. Und da kann man sich dann jetzt ungefähr ausrechnen, das war die frühen 70er, also wann das ungefähr war. Ja, und seitdem da gab es dann noch ein paar Sprachspezifikationen und sonst irgendwas, aber so wirklich im Kern getan und verbessert worden ist da, wenn dann nur in den Sachen außenrum, also die Compiler sind besser geworden, die Entwicklungsumgebungen sind besser geworden, es wurde noch ein paar Bibliotheken verbessert und die libc, die man so benutzt, wurde toller und schneller und alles wurde Performance optimiert, aber an der eigentlichen Sprache und an den Konzepten, wie man damit programmiert, wurde halt leider nicht wirklich viel getan. Und ich denke, so eine neue Sprache, die genau dieses Ziel hat, so eine Systemsprache zu werden, die man mit einem vertretbaren Aufwand erlernen und programmieren kann und das schneller und sicherer als in C, ja, hat doch schon seine Daseinsberechtigung, finde ich. Auf jeden Fall. Neben, die können das einfach.
Genau. So, das war Go.
Das war Go. Ja, also müsst ihr willst du jetzt den Geek-Faktor wieder ein bisschen runterziehen, Jens?
Ja, jetzt hier, lockeres Thema.
Google Chrome OS.
Yeah, wer will ein Google Chrome OS haben?
Nee. Keiner von uns, glaube ich.
Ich finde es schick. Wer braucht mehr als einen Browser von euch?
Ich.
Hebe bitte jetzt nicht die Hand, sondern sagt ja, weil sonst hört man es nicht.
Kommt auf an, was und was. Also auf meinem Laptop hätte ich schon gern mehr, aber auf so einem Netbook.
Ja, auf dem Netbook könnte ich mir auch vorstellen. Aber
so ein schöner Linux, so ein kleiner Kernel, schön gehardend. Ich meine, hat auch schön, ist wie bei Android dann auch so eine Benutzerpartition, eine normale, so wie man es ja eigentlich auch machen sollte. Und also sieht recht unkaputtbar und sehr sicher aus und sehr schnell, zumindest von dem, was man bisher so sehen kann. Ich habe es jetzt auch neulich mal irgendwie, hat ein Kumpel von mir irgendwo so ein USB-Stick-Image irgendwo auf irgendeinen Dropbox-Share hochgeladen oder so, habe mir das mal gebootet und das Ding startet problemlos auf meinem Laptop in voller Auflösung in wirklich schnell, paar Sekunden. Hast dann am Ende nur einen Webbrowser, aber dafür schnell.
Das ist ja auch das volle Ziel, was die damit angeht. Also wenn man sich mal so diese Präsi oder so anschaut, da ist einfach die Idee zu sagen, 90% machst du auf deinem Browser mittlerweile und da braucht man kein scheiß System, was ewig lädt zum Booten und dem ganzen Quatsch zu laden und so. Aus der Perspektive raus finde ich das Konzept eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, dass sie damit auch relativ frühzeitig dran sind. Also man muss es vielleicht nicht auf den jetzigen Stand der Technik und der Benutzer sehen, sondern eher vielleicht in 2 Jahren. Dadurch, dass sie es aber jetzt natürlich machen, entwickelt sich das ganze Ding und bis dann das alles soweit ist, gibt es dann auch die Version 4.5 oder was auch immer und das ist schon stabil und Leute haben sich dran gewöhnt und es wird auch bestimmt bei dem einen oder anderen Geräteverkäufer dann schon mit drin sein. Deswegen glaube ich, dass die Idee dahinter eigentlich nicht schlecht ist, das so zu machen. Also gerade für einfache Sachen oder für diese Mitnehmen-Geräte ist sowas echt...
Da muss man aber auch sagen, dass gerade, was du gemeint hast, dass der braucht ja, also das Google-Video zeigt ja echt schön, was so ein Rechner macht, wenn der bootet hier mit BIOS und Geraffel und Zeug und dann nochmal
scannen nach Hardware und so. Ich glaube, das versteht außer uns kein Mensch.
Nee, aber BIOS wollten sie auch schon seit
aber das
10 Jahren abschaffen.
Apple. Also. Ja. Nimm Apple. Apple hat seit Ewigkeiten kein BIOS mehr, hat ein EFI. Und dieses EFI, oder ja, Open Firmware, kann kann zum Beispiel im BIOS schon WLAN und das ganze Zeug. Also ja, wenn du irgendwie ein MacBook Air zum Beispiel wiederherstellen willst, dann bootest du in dein BIOS, in Anführungszeichen BIOS, also das, was halt bei MacDevs BIOS ist, das EFI, und hast du da eine Maus und Grafik und kannst per WLAN auf irgendwas zugreifen und irgendwie mit deinem Dateisystem rumfrickeln, und da geht Google natürlich dann auch in die Richtung. Also BIOS will echt keiner mehr und braucht auch keiner mehr, weil das BIOS stellt fest, was für Hardware da ist, übergibt dann ans Betriebssystem, und da das BIOS so blöd und alt ist, denkt sich das Betriebssystem, nee, ich schaue, was für Hardware da ist, weil BIOS kennt dann ja eh nichts. Kann irgendwie Diskettenlaufwerk und eine Festplatte kann es erkennen, und aber auch nicht auch viel mehr.
Also gerade jetzt, um noch mal ein bisschen auf BIOS rumzuhaten, ich hatte da vor so ein paar Jahren während meiner Ausbildung mal so eine Begegnung mit so IBM Power 5 Maschinen, und die hatten damals auch schon so ein EFI drauf, und ich fand das total toll. Die waren noch nicht mal an, und man konnte sie anpingen und konnte dann über diese Schnittstelle konnte man ein Kabel ranhängen und konnte sagen, du kriegst jetzt die IP-Adresse und du machst jetzt das und das. Und ich konnte über ein Web-Interface klicken und sagen, ja, du Maschine, schalt dich mal bitte an. Während das Ding noch eigentlich noch gar nicht lief. Mhm. Und das ist schon, also ich finde auch, also BIOS muss weg. Ganz blöd.
Mhm. Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, gerade was die an Anwendungen, ich meine, was wir heute im Browser machen können, wir können da ja JavaScript zum Beispiel drin laufen lassen. Google, dieses Chrome, der ist ja so schnell bei dem ganzen Web 2.0-Geraffel, weil die halt eine sauschnelle JavaScript-VM haben. Also diese Programmiersprache, die zum Beispiel dafür verantwortlich ist, dass sich die Seiten nicht mehr komplett neu laden, die Drag-and-Drop ermöglichen im Browser, die im Grunde alles, was cool ist und runde Ecken hat, benutzt größtenteils JavaScript. Nein. Also runde Ecken macht man jetzt nicht über das JavaScript, aber du kannst davon ausgehen, wenn runde Ecken drin sind, ist da auch JavaScript, weil das trägt einfach es ist einfach poliert und läuft sau schnell.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie...
Hat nichts miteinander zu tun.
Das hat nichts miteinander zu tun, aber...
Ja, verstanden.
Genau, und muss auch schauen, JavaScript, ich meine, da kann man echte Programme mitschreiben. Adobe hat einen Großteil von, Aperture oder so. Mhm. Die komplette GUI liegt da in JavaScript vor, der Firefox-GUI.
Also Adobe hat nicht Aperture, das ist von Apple.
Dann meine ich, was mal...
Lightroom,
ja, ich glaube, Lightroom ist die GUI in JavaScript recht weit geschrieben. Und auch, ich meine, das ganze XUL-Zeug, was Firefox aufsetzt, soweit ich weiß.
Ja.
Ich weiß gar nicht.
Also alles, was von Mozilla kommt.
Ja, nee, da programmiert man auch zum Teil mit JavaScript. Das wollte ich aber nochmal später irgendwie ansprechen. Da gibt es jetzt nämlich auch cool Jetpack. Kennt ihr Jetpack?
Nee.
Jetpack ist eine Extension-Programmier-Library, die jetzt in Firefox 3.6 mitkommt, die es momentan als eigene Extension wiedergibt. Und damit kann man komplette Extensions in JavaScript schreiben. Also so richtig schick mit irgendwie, weiß nicht, mainwindow.contextmenu.add irgendwie Menüpunkt, und dann macht da irgendwas drauf. Und also echt, echt schick. Mhm. Und außer diese Chrome-Extensions kann man auch komplett in JavaScript schreiben.
Alle Firefox-Plugins, soweit ich weiß, sind eigentlich JavaScript.
Ja, also bei diesem Jetpack fällt halt dieser SUL-Teil, also dieses XML-Zeug, geraffelt da weg.
Also auf jeden Fall JavaScript eine echt schicke Sprache, dank Chrome und Safari und was weiß ich wem, den ganzen Engines, die sie da neu entwickelt haben, auch sehr, sehr schnell. Also haut wirklich auch viele aktuelle Programmiersprachen einfach weg in der Performance, weil sie halt richtig Technologie reingesteckt haben, und da kann man echte Programme mitbauen, und die laufen dann im Browser ab. Also
ja, das
ist ein bisschen ein Umdenken, aber ist auf jeden Fall
kein Umdenken. Kein Umdenken, weil da kann ich jetzt aus erster Hand berichten. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen so mein erstes Projekt, das erste größere Projekt während meinem Praktikum abgeschlossen. Und das bestand im Endeffekt darin, eine richtige Applikation zu schreiben, die auch ein bisschen nicht triviale Sachen macht. Die muss aber im Browser ablaufen. Die muss Speicher da benutzen, die muss ohne Internet funktionieren. Und sie sollte einigermaßen watt- und debugbar sein. Was wir dann gemacht haben, wir benutzen das Google Web Toolkit. Was im Endeffekt ein Compiler ist, der einem ermöglicht, JavaScript-Programme in Java zu schreiben. Und es gibt extrem viele Java-Programmierer, die sich damit gut auskennen. Und es gibt extrem wenige JavaScript-Programmierer, die sich damit gut auskennen.
Ja.
Und da gibt es dann noch tolle Plugins, wie zum Beispiel das Gears-Plugin, was man damit verwenden kann. Und ja, das funktioniert, und das funktioniert auch echt gut. Und der kompiliert einem dann schön JavaScript-Code raus, optimiert den noch ein bisschen, macht den schnell, sorgt dafür, dass der auf jedem Browser korrekt läuft, und haut einem dann im Endeffekt, wenn man dann auf den Kompilier-Button drückt, eine fertige Applikation da hinten raus. Und
das funktioniert echt gut. Also da ist dann im Endeffekt auch kein Umdenken mehr angesagt, weil man eigentlich programmieren kann, wie wenn man jetzt eine Swing Java GUI Applikation programmiert. Und das ist wirklich schick und da gibt es viele Plugins, also die ganzen Google APIs, die man so kennt, von YouTube über Maps, über, wie schon gesagt, Gears, Google Chart API für schöne Grafiken und so, kann man da alles mit bedienen und das funktioniert auch echt gut.
Kommen wir also vielleicht mal über Go und JavaScript weg von diesem alten C-Zeug, das dann zwar schnell ist, aber doch immer Probleme macht.
Ja.
Also das bei dem Chrome OS, das ist ja schon gedacht, dass man immer im Internet ist, oder? Ja. Es gibt also keine Festplatte und ein bisschen doch. RAM oder gibt es auch Flash-Speicher oder was?
Ja. Nee, es liegt alles in der Wolke.
Ja, ja. Ja, aber das Betriebssystem selber soll ja schon.
Ja, gerade würde ich sagen, von irgendwas muss man ja booten.
Ja, aber es reicht ja ein bisschen Flash, reicht
ja. Ja, genau, das reicht völlig. Und der Rest hast dann halt deine ganzen Bookmarks. Ich meine, Chrome sinkt jetzt ja auch schon Bookmarks. Ja,
also,
das hat neulich eingebaut.
Ich meine, da ist dann mit dem Netz auch noch so ein bisschen dann die Sache. Obwohl sich natürlich das jetzt auch stark verbessert. Auf der anderen Seite, man oft ja sowieso nur Computer anmacht, wenn man dann irgendwo im Netz drin ist, um die Sachen zu checken, die man checken will. Aber das wird auch wieder in Zukunft dann besser sein. Also überhaupt, dass man nur noch in der Wolke arbeitet sozusagen. Und ich denke, eigentlich sind die da wahrscheinlich, das wird jetzt wahrscheinlich eher belächelt oder was, nicht belächelt, aber eher noch nicht so als großes Ding gesehen, teilweise auch übertrieben von manchen, finde ich. Ja,
schon krass. Wie Google mit jedem Mal einen Hype erzeugt, ist schon...
Auf der einen Seite erzeugen sie jetzt einen Hype durch so, sie haben irgendwas Neues, ja. Aber ich glaube, die das schreiben, die haben irgendwas Neues, die verstehen, glaube ich, gar nicht so richtig, was da dann wirklich das Neue da dran ist oder was da draus werden könnte.
Ist ja auch nichts gescheitert
in letzter Zeit. Momentan ist es, wie gesagt, eher so ein Ding, was ganz cool vielleicht ist, mal um zu testen oder auf irgendwelchen Netbooks laufen zu lassen. Aber wie gesagt, in 3-4 Jahren kann ich mir da schon einen gewissen Marktanteil vorstellen.
Und ist halt auch Open Source, das ist auch Schöne.
Und wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, so ein browsergestütztes Betriebssystem, weil im Endeffekt den Benutzer interessiert dann die Speed. Ja? Also wenn du dann da sitzt neben mir mit deinem Netbook, checkst irgendwie E-Mails, schreibst irgendwo, keine Ahnung, und guckst irgendwie Picasa-Bilder an, ja. Und ich mach dann irgendwie das Gleiche auf meiner ollen alten Windows-Maschine, die ich jetzt natürlich nicht habe, sondern als fiktiver.
Fiktiver
Nutzer. Ich hatte noch nie Microsoft in meinem ganzen Leben.
Echt? Okay.
Ich bin direkt in Apple reingeboren. Ja. Ah. das ist dann alles langsam und funktioniert nicht so gut. Und dann werden die Nutzer schon denken, so, was ist das? Und dann gibt es das auch noch ganz günstig, weil ja Open Source.
Speicherplatz gibt es jetzt ja auch günstig. Also ich meine, fürs Betriebssystem werden sie wahrscheinlich eh nichts verlangen, wie bei Android nehme ich mal stark an, weil die wollen ja, dass die Leute ins Web gehen. Aber Google hat jetzt auch neulich wieder, ich glaube, 20 GB kriegst du für $5 pro Jahr.
Dauerhaft.
Pro Jahr, ja. Also ich denke, teurer wird es nicht mehr.
Oder?
Nö. Andererseits, ich meine, Google hat so viel Speicher und die machen ja auch wirklich, die haben ja so abartig viel Technologie in ihrem riesigen Speichersystem da reingesteckt. Ja. Für die ist es ja 20 GB, ist ja Pillepalle. Kaufst du bei Aldi irgendwie eine Terabyte-Platte? Dann kannst du mir dann 20 GB, zahlt jeder $5, hast du Terabyte schon. Ein bisschen Redundanz dazu. Also für die rechnet sich das, glaube ich, schon. Und ich denke eben auch gerade im Hinsicht mit diesem Chrome OS, wenn ich dann mir einfach irgend so ein Popel-Notebook kaufen muss, da muss auch gar nicht viel Speicher drin sein, sondern ich habe dann irgendwann schnelles UMTS und WLAN und was weiß ich. Und kann dann da meine Filme und meine Musik, wenn ich sie gerade nicht lokal habe, ja, ich meine, ich kann ja die beliebtesten 100 Musikstücke habe ich halt lokal auf meinem Mini-Flash und den Rest gibt es dann halt im Web und dann zahle ich da irgendwie pro Jahr, keine Ahnung, lass es 50 Euro sein pro Jahr. Ich meine, ist immer noch billiger, als wenn ich mir permanent neue Platten kaufen muss. Und da das Zeug eh immer billiger wird, kann Google mich für diese 50 Euro auch konstant auf einem guten Speicherniveau halten, nehme ich an. Ja. Also ich denke, ist schon nett. Ich meine, also Backups brauchst du dir keine Sorgen machen. Für Freunde was freigeben wird auch sehr leicht. Klingt doch.
Ja, ich glaube aber, dass zumindest bei einigen doch noch der Wunsch da ist, irgendwie Sachen zu Hause zu haben, so ist meins irgendwie.
Ja.
Und das nicht nur bei Freaks und Geeks, sondern auch bei relativ normalen Leuten, die einfach da skeptisch gegenüber dem ganzen Sach sind. Mhm. Und da könnte ich mir dann wieder so der NAS-Trend, ja, dass der noch weiter ausgebaut wird und dann hast du halt zu Hause so eine kleine Box, ja, da ist dann dein Sach drauf und dann rennst du mit einem Chrome OS, Android, was auch immer rum und saugst dir da deine Sachen runter von deinem Ding dann. Also das könnte ich mir alternativ dann zu der allgemeinen Wolke auch noch vorstellen, dass jeder seine kleine Box die hat. Ja.
Ja, ich wollte auch noch mal kurz BSI spielen und eindringlich vor Google warnen und sagen, legt nicht alles dort ab. Muss gesagt werden, weil nicht, dass ihr noch das denkt, kann, wir sind
nicht. Legt es nicht alles Google zu Google, legt es zu Facebook, weil damit die auch was haben. Ja, ja, und nee. Der größte Konkurrent von Google mittlerweile.
Facebook.
Also zumindest der zukünftige.
So.
Der hat ja den Plan und sagt, also was Google macht, alter Käse, ja, die es durchsuchen, sondern jetzt alles nur noch über
also
Freunde
Facebook ist
gewertete
auch,
Sachen.
Ist auch ziemlich stark, wenn ich mittlerweile mir angucke, du kannst auf fast jeder Seite mittlerweile mit Facebook Connect dich irgendwie einloggen, das gruselt mich auch schon. Soweit ist noch nicht mal Google, ja? Nicht mal mit Google kannst du dich auf jeder beliebigen Seite einloggen, aber plötzlich alle Seiten bieten irgendwie hier Facebook Connect.
Also Facebook mal im Hinterkopf behalten, da wird Google noch einiges gehen. Auch was die jetzt gerade so in Suche und so sich vorstellen, in zukünftiger. Also dass du nicht mehr das Netz durchsuchst, sondern deine Freunde fragst. Hier so Swarm-mäßig.
Richtig. Da hätten wir es ja schon wieder.
Und guck mal, die haben viele Freunde. Ja, wenn die jetzt Swarm, macht doch so eine Facebook-App Swarm, zack.
Genau.
Geht ab.
Das ist ja so der Gedanke, dass du nicht irgendwie bei jedem blöden Ding, wo du dich anmelden musst. Deswegen kannst du ja überall mit Facebook Connect oder jetzt auch neu mit Google, weil Google hat jetzt auch echte Open-IDs, wie ich das irgendwie heute Morgen noch mitbekommen habe.
Echt?
Ja, die haben jetzt irgendwie, hast du da ein Profil mit eigener... Genau. Und da kannst du halt dann so coole Sachen machen wie, ja, ich würde gern hier, keine Ahnung, boot ich mein Chrome OS hoch, trage mich da ein und dann weiß der auf einmal automatisch alle, wer meine Freunde sind und die sind automatisch irgendwie in meiner Kontaktliste und ich kann da automatisch auch für die Sachen freigeben und im Adressbuch und überhaupt und ist, ich meine, sehr bequem.
Ja.
Ob man das dann will, ist natürlich die andere Frage.
Das ist immer so echt ein bisschen ein Zwiespalt, mit dem jeder von uns, glaube ich, kämpft. Ja, ist immer die eigentlich coole Feature nutzen zu wollen, auf der anderen Seite immer nicht zu viel Google geben oder wem auch sonst. Und man muss irgendwie immer so Nutzen und Gefahr für sich abwägen. Ich meine, klar, so Google Docs und Tabellen dazu nutzen,
das
ist halt schon
geil
und cool, aber was du halt reinschreibst, wissen die.
Das war ja früher eigentlich Microsoft. Hatte ich früher mal jeder von Microsoft Angst gehabt und gesagt, Schnüffelbetriebssystem. Und jetzt hat keiner mehr von Microsoft Angst, sondern alle vor Google.
Jetzt haben sich alle an den Microsoft-Schnüffelwaren gewöhnt. Und
ja, die schnüffeln ja auch nicht. Also.
Ja,
das war immer so.
Die haben die Nutzerinformationen nicht zu Geld gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Google ist halt einfach diese Umwegfinanzierung über die Informationen, die über dich verkaufen.
Ist die Sache.
Eigentlich,
Google macht es zumindest noch zu Geld. Was macht Microsoft mit Nutzerdaten, wenn die es nicht zu Geld machen?
Gar nichts, weil die sind dumm.
Ich glaube, so direkt mal. Um das mal ein bisschen pragmatisch zu sehen, ich glaube einfach, Microsoft benutzt dann sowas wie Programm stürzt ab, Problembericht senden, einfach um ihre Software besser zu machen. Weil wenn Programm...
Schnüffelsoftware.
Ja, die blöde Schnüffelsoftware besser zu machen, dass sie besser schnüffeln kann. Nee, jetzt mal ernsthaft. Als Softwareentwickler hat man das ja auch gern. Irgendwie, wenn dein Programm abstürzt, liegt das jetzt an mir? Liegt das an irgendwas, was ich dazu benutze? Liegt das an dem Betriebssystem? Liegt das am User vielleicht?
Ja, aber ich habe auch noch nie auf diese Knöpfe so abgestürzt. Also wollen Sie den Bericht senden? Und ich so mal, nö. Weil ich hatte irgendwie dann keine Ahnung, was da also drinsteht. Ja?
Ja,
weiß man nicht so genau.
Nee, ich hatte da schon ein paar so Aktionen, wo ich dann oben im Labor saß und wir hatten irgendwie so Sessions mit, was war denn das? So ein 3D-Animationsdingens. 3D-Studio Max. Das Teil hat mich zur Weißglut gebracht und ich bin sowieso nicht hinterhergekommen und dann stürzt das Teil ab. Und dann haben sich so meine Kumpels so total drüber lustig gemacht, wie ich bösartig auf den Ja-Jetzt-Senden-Button geklickt habe. Und das gab lautes Gelächter.
Mich würde mal interessieren, wie so Adobe oder jetzt die 3D Max-Firma, weiß nicht, wie die heißt, wie viel die da reinkriegen pro Tag.
Kriegen das ja nicht rein, das kriegt ja im Normalfall Microsoft. Das ist ja das Schlimme. Die müssten ja selber irgendwas einbauen, das ihnen diese Crash-Reports schickt.
Bei Adobe ist es jetzt aber zum Beispiel ihre eigenen Dinger.
Genau.
Oder?
Das ist eben auch das Problem generell als Softwareentwickler. Du kriegst es ja nie mit, wenn was kaputt geht. Dann beschweren sich alle User immer, es stürzt immer bei mir ab. Aber du weißt ja gar nicht, was los ist. Deswegen, also die armen Leute, denen kann man ruhig mal Crash-Reports schicken, damit sie wenigstens wissen, was kaputt ist. Und Ich denke, also wenn man will, dass die Software besser wird, schicken.
Das ist bei Open Source, bei Open Source Software ist es schön einfach. Da gibt es so Bug-Tracker und kann man
das selber eintragen. Zum Beispiel auch einen Standard erfinden, der regelt, dass halt nur bestimmte Daten geschickt werden können, wo man dann weiß, okay, und dann, klar, wenn dann jedes benutzt dann dieses Standardteil, da steht dann oben irgendwie Standard für
ISO zertifiziert, TÜV.
Ja, genau. Nee, das ist wirklich so ohne Scheiß. Und dann sehe ich immer, okay, alles klar, da geht nichts weg, außer TÜV, irgendwie ihr Ramba, Overload, was weiß ich, zack, und dann kann ich das auch gerne wegschicken. Dann habe ich da kein Problem mit. Aber so, du weißt ja nie so, Telefon und Adresse gleich mit oder was zum Anrufen. Hey, sorry, aber Sie haben ja gerade Fehlermeldung geschickt. Sie müssen so blöd? Und so machen. Ja. Dann würde ich sagen, geil, ja, ruf mich nächstes Mal auch an. Und dann ruf mich aber plötzlich auch irgendwie, was weiß ich. Ja. Genau. Da ist man halt einfach ein bisschen vorsichtig. Zu Recht ja eigentlich. Also ich auch gut, dass die Leute so reagieren.
Also ich glaube, es gibt eine ganz einfache Methodik, wie man die Benutzer dazu bringen kann, das zu verstehen. Und zwar, wenn man es transparent macht. Und zwar komplett. Dann geht's. Ja. Also das hat zum Beispiel
Sun... Und einfach, musst du es anders
machen. Ja, und einfach.
Hier ist mein Stacktrace.
Wahrscheinlich mal, erst einfach und dann transparent. Ja.
Das hat zum Beispiel Sun, finde ich, richtig gemacht bei den Beta-Tests von NetBeans. Da haben sie gesagt, okay, wir sind Entwickler, wir wissen, wie die denken. Die wollen wissen, was da los ist, also geben wir denen die Chance dazu. Und dann hat man halt im Endeffekt, wenn da irgendwie jetzt was abgestürzt ist, hat man die Möglichkeit gehabt, einen Problembericht zu senden. Man sah genau, was da drin stand. Das war das erste Wichtige. Das zweite ist, man hat es noch kommentieren können. Das dritte war, man hat dann, wenn man das abgesendet hat, irgendwie noch eine URL zu dem Bug-Tracker, also zu dem Ticket im Bug-Tracker bekommen, damit man auch nachvollziehen kann, wann der Bug jetzt gefixt ist. Ja. Wenn man dann irgendwie da seine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, dann ist man auch angeschrieben worden, so hier, wir haben das Problem jetzt behoben und es sollte jetzt nicht mehr vorkommen und so und sowas. Also gerade Transparenz zu schaffen, wäre da extrem wichtig in dem Bereich. Weil wir wollen alle gute Software und als Entwickler wollen wir auch gute Software schreiben.
Also ich habe auch mal ein gutes Beispiel. Gerade bei Adobe bin ich ja registriert und ganz offiziell, da hätte ich theoretisch, dann ist eigentlich auch egal, wenn du Fehlerbericht schickst, aber bin ja trotzdem noch ein bisschen zurückhaltend. Und hatte dann irgendwie in Version Queue, was das auch so eine Server-Software ist, die jetzt, glaube ich, auch nicht den größten Benutzerkreis hat, was ein Vorteil jetzt in der Geschichte ist, habe ich dann ins Forum was geschrieben und gesagt, hier, tut nicht, Scheißdreck, irgendwie so ähnlich. Und dann meldete sich auch relativ schnell dann einer von Adobe und der hat mir dann eine E-Mail geschrieben und mit seinen Daten auch dran, also persönlicher Kontakt. Und dann konnte ich den anrufen, der hieß dann Markus, war irgendwo in München, glaube ich, ja. Und dann konnte ich mit dem quatschen, und er hat gesagt, hier, und er ist Entwickler von dem Ding und was tut denn da nicht? Und hat dann mit mir wirklich am Telefon gequatscht oder auch im E-Mail-Verkehr dann noch weiter. Und fand ich wirklich super cool irgendwie. Also erstens halt kein Support-Hotline-Quatsch, sondern wirklich einer, der da mitprogrammiert hat und war interessiert an dem
musstest Fehler. Du hast es einfach nur ins Forum dann bei denen
geschrieben. Ich habe es ins Forum reingeknallt, bei Version Queue Thread irgendwie.
Da war ich bei Ubuntu ein bisschen negativ und überrascht. Da irgendwie gibt es ja auch so einen Crash-Reporter, was ja ganz nett ist. Dann schicke ich den ab und dann heißt es wieder so, jetzt musst du einen Launchpad-Account machen und dann log dich da mal bitte ein und dann ich will doch keinen Account machen, nur wenn da irgendwas kaputt geht, das ist nicht mein Problem. Habe ich jetzt Arbeit, weil bei dem was kaputt geht. Und dann habe ich das auch irgendwann mal gemacht bei irgendeinem Bootloader-Geraffel und dann kriegst du permanent Mails, wenn auf diesen Bug irgendwas noch passiert und die nerven dich stundenlang, obwohl du eigentlich nur denen was Gutes tun willst. Und da war es dann echt, fand ich echt negativ. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt den Account hätte machen müssen oder was passiert wäre, wenn ich einfach den Browser dann geschlossen hätte, der aufging. Das ist die andere Frage. Aber das war halt auch nicht so transparent. Ich weiß gar nicht, ist glaube immer noch so. Also wenn Ubuntu was abschmiert, sagt er, oh, ich habe einen Crash-Report, soll ich den schicken? Ja. Und dann darfst du aber nochmal deine Daten angeben oder deinen Login-Account für dieses Launchpad von denen. Und fand ich nicht gut. Also ich glaube, sind wir uns einig, es sollte einfach sein und möglichst wenig nerven.
Ja.
Sehr schön.
Und irgendwie vertrauenserweckend.
Genau.
Transparent.
Was drin steht. Das war, glaube ich, sogar.
Dann wirklich schon, ja, also meistens steht ja auch drunter dann... Das Logfile oder was auch immer, das dann mitgesendet wird. Genau. Aber für mich jetzt als nicht so Programmiertyp sagt mir das dann auch nicht so wahnsinnig viel, was man daraus alles lesen kann. Also ich sehe dann schon die Sachen, aber ich weiß nicht, was man daraus quasi interpretieren kann, rausziehen kann. Deswegen bin ich da dann trotzdem vorsichtig.
Also einfach und transparenter. das Ganze gestalten.
Ja, dann löscht die Wave, schreibt es rein, dann können wir einpacken.
Können wir einpacken. Haben wir eigentlich jetzt dieses Chrome, was auch immer, Thema OS und Browser abgeschlossen?
Ja, ist weg. Mach ich rot.
Nee, ja, kannst du gerne schon rot machen, aber trotzdem waren wir da noch nicht ganz durch. Ich glaube, wir haben nicht gesagt, dass Chrome OS und Chrome Browser jetzt doch,
Chrome, Chromium, Browser, OS.
Also alle drei.
Android, alles wächst zusammen irgendwie.
Ist ja auch, logisch.
Vielleicht, weiß nicht. Also ich bin da momentan
haben die
noch
die aber bisschen, gesagt?
Ja, das hat das Google-Gründer gesagt. Das hat Sergey jedenfalls hat der das zwar mal gesagt, aber ich meine, das war mehr so, ja, wir könnten uns mal vorstellen, dass...
Also ich meine, macht ja Sinn, du musst ja nicht doppelt entwickeln. Nee.
Das ist so, wie dann bei Apple Mac OS X, dann gibt es das iPhone, abgespeckte Gedöns und irgendwann ist dann alles gleich.
Ja, ist ja Linux alles.
Ja, aber ich glaube momentan, also jetzt in absehbarer Zeit, in den nächsten paar Jahren, will man dann trotzdem auf dem Android native Applikationen haben. Und klar, wir bekommen jetzt mit neuem Browser...
Android oder Chrome?
Android.
Also jetzt auf Android, okay.
Wieso willst du denn jetzt auf deinem Handy plötzlich native und auf deinem Computer dann nur noch
Browser teilen? Weil mein Handy langsam ist.
Ja, das und mein Handy sicher auch bald.
Also das ist doch in zwei Jahren kein Thema mehr, da ist dann dein IE9 8-Kern-Prozessor in deinem Handy drin.
Was ist denn ein IE-Prozessor?
Nein, nicht IE, nur IE. I9.
Oder ach so, Core
i9. I9 ist doch jetzt der neue rauskommt. Wahrscheinlich. Im Januar irgendwann.
Ja, ich weiß nicht, also momentan auch so in Sachen Look and Feel und wie lässt sich das auf dem Touch bedienen und so, da ist einfach noch eine große Lücke zwischen, was kann ich mit meiner Maus auf dem großen Bildschirm machen, was kann ich mit meinem Finger auf dem kleinen Bildschirm machen.
Aber das wird doch im Endeffekt dann kein Unterschied mehr sein. Also ob das nativ oder über den Browser läuft, doch dann auch Bums.
Ja.
Das Einzige ist halt vielleicht die
Geschwindigkeit im Moment.
Die mobile UMTS, was weiß ich, Geschwindigkeit, aber da hast du ja auch UMTS und WLAN, die zwei, die da
am Computer hast. Ja, das sehe ich gar nicht als Problem. Also wir haben sowas wie HTML5 Application Cache oder Google Gears und dann hat man das im Cache und dann liegt das irgendwo auf der Festplatte oder Speicher.
Wird ja auch immer schneller, so heißt DPA und was.
Aber wo ist dann der Unterschied, das verstehe ich jetzt nicht, weil die iPhone oder die Android-Apps sind ja auch alle viel kleiner und...
im Moment ist halt so, dass Android halt einfach mal auf Handys läuft, die noch diese blöden alten ARM-Prozessoren haben. Was ARM da im Moment auch in die ganzen Handys einbaut, das sind ja alles alte Prozessoren. Mhm. Das Einzige, was neu ist zum Beispiel dieser Cortex A8, glaube ich, heißt er. Der ist im iPhone 3GS drin zum Beispiel. Dann gibt es noch bald den Snapdragon von Motorola, der hat einen Gigahertz-Taktfrequenz. Also das Ding ist irgendwie zehnfach so schnell wie mein erster Rechner.
Ist das dieses Teil, was im Droid drin ist?
Genau, nur im Droid ist er noch runtergetaktet, weil das ist da wahrscheinlich noch, also da hat es kein Gigahertz-Takt, sondern nur 600, 800, irgend sowas. Es wird auf jeden Fall schneller. Mhm. Und es ist generell, also nicht nur die Taktfrequenz, sondern auch die CPU ist schneller. Also ich denke, man nähert sich da auch immer weiter
und
dann
die Programmiersprache wird ja auch schneller.
Richtig.
Die Speicher wird schneller und die Verbindung.
Größer und, besonders. Das ist auch noch auf diesen Smartphones. Die haben ja kaum RAM, was irgendwie doof ist, weil wir hätten es ja eigentlich. Aber irgendwie.
Also von daher,
es nähert sich an.
Wird dann ähnlich gleich werden. Ich finde zum Beispiel, eigentlich noch könnte das früher ein browserbasiertes Handy-Betriebssystem geben, als für einen Laptop rein von
wenn von die der Performance CPU hätten, her denke ich, könnten die das sogar fast machen, dass sie das, weil das kann jeder programmieren oder noch Anwendungen.
Also am Laptop mache ich ja immer noch viel mehr und gerade beim Mobile-Dings geht es mir eigentlich nur um diese Connect-Sachen.
Ja. Wobei da ist ja das neue Palm, also erstmal generell, ich meine, Linux läuft auf Android, auf Palm haben wir WebOS, was dann komplett in JavaScript seine Programme macht. Noch richtige Programme, also nicht dieses Apple-Gefrickel, was sie am Anfang hatten, so ihr könnt ja Webseiten machen, die gut aussehen, sondern die machen echte Programme in JavaScript. Also ich denke, insgesamt muss man schon sagen, das nähert sich echt alles immer weiter an, also hier jetzt JavaScript generell im Browser und dann aber auch jetzt auf Handys als normales Programm und wir kommen schon recht nah ran. Läuft ja im Endeffekt auch überall dasselbe.
Und, und ganz weit hinten hört man leise so, Mobile 7 wird auch nicht schlecht. Ja. Wir haben auch eine Festplatte im Handy dann. Und so
Und du wolltest jetzt die Lache auf deiner Seite haben, oder?
Richtig. Ja. Hatte ich auch. Alle drei hatte ich. Ja. Mehr geht ja nicht. Gibt ja keinen Rückkanal-Audio hier.
Ja, vielleicht lacht der Chat.
Vielleicht kann der Chat auch noch mal ein paar Grinseköpfe rein machen. Ja, das wäre ganz toll. Dann bin ich motiviert, weitere lustige Lachen reinzubauen.
Vielleicht noch als letzte Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Chrome OS und Chromium OS beziehungsweise Chrome und Chromium? Gibt es da einen?
Ja.
Ja.
Was?
Das eine ist richtig.
Fangen wir mal beim Browser an. Ja, ich meine von der Funktionalität, weil also der Chrome sieht für mich exakt aus wie Chromium. Da gibt es keinen Unterschied für mich.
Hat ein anderes Icon.
Das eine ist bunt, das andere nicht. Ja,
das
andere
richtig, ist das ist so wie Firefox, dann irgendwie ein anderes Icon in Debian hat oder so.
Ja, da heißt aber anders.
Da heißt der Ice Weasel oder so.
Ja, Blödes. Richtig. Ja. Ja. Nee, da gibt es halt schon, da gibt's halt schon Unterschiede. Zum Beispiel bei Chromium OS, also jetzt mal um von dem Browser wegzukommen, weil da weiß ich es nicht so genau. Ich weiß nur, der eine ist komplett Open Source und der andere, da ist irgendwie
ein Google-Logo drauf.
Da ist ein Google-Logo drauf und vielleicht packen die ja dann noch was rein.
Also stimmt, dieses Tracking-Geraffel, das sie dann behaupten.
Ja, das ist aber, glaube ich, im Chromium out.
Ja, genau.
Aber es gibt ja noch den tollen Iron, den möchte ich übrigens mal empfehlen, der ist schnell. Ist eigentlich ein normaler Chrome und hat dieses Tracking-Geraffel nicht mit drin.
Gibt es den auch für Linux?
Ja.
Für Mac und.
Ja. Okay. Also
gibt es auch Solaris?
Vielleicht.
Wenn du es ja selber kompilierst, gibt es auch
für wahrscheinlich. Solaris. Also ich habe den schon unter Windows und unter Linux zum Laufen gebracht. Unter Linux allerdings ein bisschen geflucht, weil das war irgendwie, ich momentan noch eine Alpha 4-Version und. Da hat dann dieser Adblock, diese Adblock-Extension nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und dann kann er eigentlich momentan bei mir nichts anderes als Wave anzeigen. Weil eigentlich so ohne Adblocker surfen ist dann blöd.
Chrome OS und Chromium OS.
Genau, Chrome OS und Chromium OS. Also Chrome OS, also das mit dem Google-Logo drauf.
Was es noch nicht gibt.
Was es noch nicht gibt, aber wo schon ein paar Details bekannt sind, wird vermutlich nur auf spezieller Hardware laufen.
Ja, gut, ist ein Betriebssystem.
Ist abzusehen. So also sie haben zumindest so Sachen wie, wir unterstützen jetzt keine normalen Festplattenware, sondern wir möchten jetzt nur noch auf SSD laufen und so. Haben sie mal irgendwas erzählt. Zudem kann man da auch keine wirklichen Programme selbst drauf ausführen, außer jetzt den Browser.
Das habe ich gehört, ja.
Und
sind digital signiert, ne?
Die sind alle digital signiert, inklusive Treiber. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie mal was anderes will, oder ich stecke jetzt irgendwie da mal in USB-Stick rein, oder wer weiß, ob die Teile USB haben, dann und da gibt es keinen Treiber für, dann kann man da halt auch nichts nachinstallieren, weil da läuft halt nur Code, der selbst schon, also von Google selbst signiert wurde.
Also wie auf Handys im Moment zum Beispiel oder wie, auf Windows-Treiber.
Sagen wir es mal so, wie auf einem iPhone zum Beispiel. Also unendlich geschlossen.
Android, gut, kannst du es ausschalten, aber es ist per Default.
Ja, Android, nee, ich glaube, doch. Man kann,
bei den T-Mobile-Geräten auch oder nur bei den Developer-Phones? Diese Signaturabfrage.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich das deaktiviert habe oder ob das schon deaktiviert war.
Oder sag mal, auf Windows zum Beispiel, Treiber ist ja genau dasselbe. Du kriegst ja keinen Treiber da rein, der nicht signiert ist. Da musst du irgendwie so Kernel-Debug-Blödsinn starten und.
Ja, genau dasselbe Prinzip.
Genau.
Und auf Chromium OS, das ist halt dann Open Source, das ist dazu gedacht, dass die Entwickler selber kompilieren können und vielleicht wird es ja dann irgendwie, kann man sich dann aussuchen, will ich jetzt mein Netbook. Wobei ich eigentlich dazu sagen will, für alles, was irgendwie nach Computer, also nach normalem, handelsüblichen Computer riecht, würde ich das nicht benutzen. Ich finde das.
Es ist ein Linux, also es ist ein abgespecktes Linux, das trotzdem sehr schnell bootet. Was ist der Unterschied so?
Ich würde das auf irgendwelchen.
Chromium jetzt, also nicht Chrome, weil das ist ja eingeschränkt, aber Chromium.
Chromium, da kann man jetzt rumdiskutieren, man kann dann Programme noch installieren nach und so. Aber allein schon dieser Chrome-Ansatz, ich sehe das auf einer ganz anderen Schiene. Also ich sehe das auf irgendwelchen Ultra-Mobile-Internet-Tablets oder auf irgendwas, was zum 90% aus Akku besteht. Ich meine, man braucht ja an Hardware eigentlich nichts mehr so. Ich meine, man braucht ein bisschen CPU, ein bisschen RAM, ein bisschen Flash-Speicher.
Bisschen GPU zum Flash abspielen.
Ja, das war's dann aber. Ich meine, so CD-Laufwerk und irgendwie... Also alles, was dann irgendwie da sonst in so einem normalen Computer noch drin steckt, kann man ja dann durch Akku ersetzen oder das Gerät kleiner machen.
Hätte ich gern.
Ja.
Also klingt toll.
Ja, also das finde ich das jetzt momentan auch viel interessanter wie bei einem Netbook. Ich meine, gut, ein Netbook, ja, das ist halt ein kleiner PC. Aber
generell so vom Unterschied, also ich denke halt persönlich, dass die echt so fahren werden wie bei Android. Das ist ja exakt dasselbe. Da gibt es auch das Android, das offizielle Open-Source-Ding, dann gibt es ja noch die Distribution, in Anführungszeichen, was die Handyhersteller eben dann im Endeffekt drauf machen. Vielleicht mit einer neuen Oberfläche oder mit sonst irgendwas und den Programm. Und finde ich schick. Also Android ist ja eigentlich ein großer Schlag und ich denke, wir sind alle halbwegs mit zufrieden.
Richtig.
So vom Prinzip her. Und wenn die das mit Chromium auch hinkriegen, dass die da eine Plattform machen, für gerade für Netbooks, da ist ja Linux auch recht stark, aber es macht halt, ja, ist der Akkulaufzeit dann wieder nicht so gut wie bei Windows und das dauert alles ein bisschen zu lange. es ist ja im Grunde nur eine sehr customized Linux-Distribution für so Ultramobilgeräte, die lang hält, schnell bootet und viel Internet hat.
Also so wie ich das auch mitgehört habe, haben die sich auch ein paar Jungs von, wie hieß diese Firma? Canonical.
Canonical von
Ubuntu. Canonical, ja. Genau, die Ubuntu-Jungs, haben die sich da ein paar gekrallt und denen irgendwie gesagt, hier, kümmert euch mal drum. Also da läuft, so wie ich das mitbekommen habe, auch ein Ubuntu unter dem Browser und was da sonst noch drum rum ist. Ja, so. Und
gut, wobei es dann kein, ist ja, also Linux und vielleicht ein bisschen Startskripte aus Ubuntu oder so.
Ja, klar. Ich meine, was
ist ja alles wie definiert, zusammengefrickelt.
Wie definiert man eine Linux-Distribution? Das ist wieder das andere Problem. Aber ja, also ich bin gespannt. Für mich wäre es vermutlich nichts, außer auf so einem, wie gesagt, so einem Ultra-Mobile-Device irgendwas. Was, das bräuchte da nicht mal irgendwie eine vollwertige Tastatur. Da wird auch irgendwie Touchscreen und Software-Tastatur oder so
reichen. Würdest du es auf dem Netbook sagen, dass es für dich passen würde?
Ich habe mir schon mal überlegt, so ein Netbook zu kaufen, allein für solche Sachen, ja. Dann habe ich mir halt überlegt, für das, was ich, wo ich, also in den Situationen, in denen ich ein Netbook einsetzen würde, kann ich auch mein ThinkPad nehmen. Das ist zwar ein bisschen schwerer und ein bisschen größer, aber hey, ich habe eh immer einen Rucksack dabei. Also,
ja, gut,
wo ich es mir halt wirklich vorstellen kann, sind so Situationen, wo ich momentan mein Android benutzt, aber gerne ein bisschen mehr Komfort hätte, ein bisschen größeres
Display. Akkulaufzeit vielleicht.
Und eine lange Akkulaufzeit.
Im Gegensatz zum Stinkpad.
Genau. Und stinken tut es übrigens nicht.
Das sieht so aus.
Das ist nur ein bisschen eingestaubt, das gehört so.
Das stinkt.
Ja, also ich denke, für solche Sachen, also so Zwischendinge, so sowas, was zwischen meinem Android-Handy und zwischen meinem Linux-Notebook steht.
Netbook quasi, so. Ist ja exakt dazwischen. Größe, Akkulaufzeit, alles.
Ja, sag mal's mal so. Ich habe mir vor ein paar Monaten, wollte irgendwas Ultramobiles, als ich noch kein Android hatte. Aber ein Netbook war mir zu groß. Und ein Notebook war mir dann schon zweimal zu groß. Und dann irgendwie so ein Android-Handy, das ist ja schon cool. Und das ist so für unterwegs nichts Besseres. Aber in manchen Situationen hätte ich dann gerne ein größeres Display oder irgendwie nochmal einen ordentlichen Soundausgang oder irgendwie so ein bisschen Sachen. Ja, USB vielleicht.
Ja.
Und so. Und ich denke, für so einen Markt, also so gerade als Zwischending, nochmal vielleicht, sagen wir mal, okay, jetzt zwischen Netbook und irgendwie Smartphone.
Den kleinen Netbook, sagen wir mal. Netbook geht ja auch schon, da machen sie auch 12 Zoll Netbooks. Buhaha, Netbook.
Ja.
Also,
die
ursprünglichen kleinen Netbooks, 10 Zoll, 9 Zoll, sowas.
Denke ich auch. So um den Dreh rum, also da sehe ich das Ganze.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch lange über Chrome geredet.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, jetzt reicht es ja mal gemeinsam mit Google irgendwie hier. Also Google, fertig. Google hier, Google da, Google. Ja, genau, streich es mal durch.
Durch.
Was sollen wir jetzt machen? So ein leichtes Thema nochmal hier? Oder,
ja, was Lockeres für zwischendurch.
Was Lockeres für zwischendurch.
Mein Chrome war jetzt schon nicht schlecht.
Wir können über Twitter reden. Das war doch mal was Lockeres für zwischendurch.
Twitter, Geotagging, Retweet,
Support.
Ich sehe fremde Menschen.
Ich habe so diese Meldung gesehen, bei mir, wenn man so in Twitter reingeht, ist so, hier, sie können jetzt das machen, sie gehören zu einem ausgewählten User-Kreis. Da glaube ich, steht bei jedem drauf. Ja. Voll gut. Genau. Dachte, oh yeah. Und da habe ich so gelesen, dachte ich so, hä, was? Keine Ahnung, weg. Ich sag keine Ahnung, was das jetzt eigentlich genau ist. So. Ja. Aber irgendwie kann man retweeten wollen. Oder so.
Ja,
wer hat's verstanden?
Ich hab's, glaube ich, verstanden, aber es ist seltsam.
Ich klicke drauf manchmal. Ich weiß nicht, wie es dann bei anderen auftaucht, aber.
Ja. Sollen wir mal erzählen, um was es überhaupt geht?
Ja.
Okay. Also, ich glaube, was Twitter ist, weiß mittlerweile so jeder unserer Hörer.
Ja.
Ich glaube, da haben wir schon oft genug drüber geredet. Es gibt ja mal so, also Twitter macht ja gern Sachen nach, die User eigentlich erfinden. Das gab es dann mit irgendwie, ich möchte jetzt auf einen Tweet antworten mit einem Ad-Reply oder was gab es denn da sonst noch außer Retweets? Ja, das
Hashtags,
die genau, genau, Hashtags,
Favorites.
Durchsuch machen.
Ja, glaube ich auch.
Ja, aber Favorites, war das was von den Usern initiiert
keine
wurde?
Keine Ahnung, aber es gab es bestimmt schon.
Direct Messages hatten sie schon immer.
Ja, das
schon
egal. Ja, auf jeden Fall gibt es da schon seit ich irgendwie Twitter benutze, seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so, gibt es da so ein Phänomen, das nennt sich Retweeten. Das heißt, ich sehe was ich
irgendeinen Tweet finde, ja, was ich interessant finde, was ich irgendwie toll finde, wo irgendwie ein Link gepostet wird, der cool ist.
Ja, oder jemand hat irgendwas Lustiges geschrieben.
Ganz genau, sowas. Oder irgendwie ein lustiges Twitpic-Bild oder was weiß ich. Und dann sieht man das und dann denkt man, hey, dem möchte ich jetzt mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Also retweete ich das. Dann gibt es da unterschiedliche Schulen.
Oder meine Freunde sollen es auch
sehen. Ja, oder meine Freunde sollen es aussehen.
Meine Follower. Meine Freunde sind das vielleicht
mein
nicht.
Mein Fußvolk.
Ja. Das Fußvolk. Okay, das Fußvolk möchte das vielleicht auch sehen. Was macht man jetzt? Da gibt es dann unterschiedliche Schulen, die einen schreiben RT:// und dann add den Username davor. Die anderen schreiben Klammer auf, add Nevia und dann add den Username dahinter. Dann gibt es noch diesen unaussprechlichen KDE-Client benutzen, der dann so ein Recycling-Symbol davor macht.
Das ist der einzige, ne? Es gibt mehrere Clients, die das machen.
Also das ist zumindest der einzige, den ich kenne.
Ja, gut.
Chok-Chok oder so. Ich hab mir den letztens auch mal kompiliert.
Klingt auf jeden Fall.
Ja, genau. Klingt wie Kacke. Gut, dass das jetzt keiner
versteht. Klingt sehr...
Ja.
Okay. Chok-Kok. Keine Ahnung. Okay, weiter.
Ja, das ist... Also er ist auf jeden Fall unaussprechlich. Ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich sprich's jetzt einfach mal so aus, wie ich das denke. Gut, jetzt wissen wir, was retweeten ist, und dann hat sich Twitter gedacht, hey, das ist doch cool, aber suboptimal, weil wenn jemand einen langen Tweet macht, den ich retweeten will, dann passt der da nicht mehr rein, weil ich habe nur 160 Zeichen.
140?
Stimmt, 140 Zeichen.
Ja, das andere war SMS.
Ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, aber... ja, okay, ich habe nur 140 Zeichen und dann muss da noch irgendwie ein RT:// oder irgendwie ein komisches Recycling-Symbol.
Und dann Leute, Leute, die so einen langen Benutzernamen haben, irgendwie nochmal.
Das wäre mein Traum, 140 Zeichen Benutzernamen, dass keiner mich retweeten kann.
Verdammt. Ja, jetzt wird's ja gehen.
Verdammt.
Okay, ja. Ja, sie haben nur Mike seinen Masterplan durchschaut, bevor er überhaupt draufgekommen ist. Ja. Twitter wird die Welt übernehmen.
Du wärst ein schlechter Hacker, würde ich sagen. So.
Tja, genau. Und jetzt hat sich halt Twitter gedacht, das ist irgendwie suboptimal und vor allem ja, jetzt, wenn irgendwas ganz, ganz toll ist und jemand gibt einen total intelligenten oder dummen Satz von sich, dann taucht er ja in 1000 Timelines 1000 Mal auf. Und das möchte man vielleicht haben als Relevanzkriterium, Wikipedia. Oder.
Huch, was war das?
Hat da jemand Wikipedia gesagt?
Ich habe nichts gehört.
Tja. Die einen möchten es haben, die anderen möchten es nicht haben. Da streitet man sich jetzt momentan ein bisschen rum. Auf jeden Fall ist das halt so ein bisschen suboptimal, dass man hier nicht lange Tweets komplett retweeten kann. Und jetzt bauen die da nativen Support ein. Was dazu führt, dass auf einmal bei einem in der Timeline fremde Menschen auftauchen, die man eigentlich gar nicht, denen man eigentlich gar nicht folgt. Mhm. Und da steht halt irgendwie.
Du Arsch, du bist ein Spammer!
Ja, genau, da wurden schon Leute beschimpft, weil andere das nicht verstanden haben. Und das ist aber auch so eingebaut, dass zum Beispiel, wenn jetzt hier der Jens, der hier ganz verträumt in seinen MacBook reinguckt, irgendwie was Verträumtes tweetet. Und,
ich kann immer was Verträumtes schnell tweeten.
Ja, tweet mal was Verträumtes. Ja, und das wird retweetet. Und ich folge dir aber schon. Dann sehe ich das nur einmal. Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem du das getweetet hast. Ja. Wo man sich dann natürlich auch drüber streiten kann. Ich meine, so, wenn ich irgendwie einen Link mal sehe, weil denn jetzt irgendwer postet, dann klicke ich da vielleicht nicht drauf, aber wenn ich den gleichen Link dann 4 oder 5 Mal wieder hochkommen sehe mit einem RT davor, dann denke ich, das könnte doch schon ganz schön interessant sein. Und diese Funktion wird damit mehr oder weniger außer Kraft gesetzt.
Und was ja noch sein kann, ist, vielleicht guckt man nicht irgendwie den ganzen Tag auf seine Timeline.
Richtig.
Und mancher retweetet halt irgendwas, was vor 8 Stunden vielleicht interessant war. Und dann sehe ich's und klicke ich halt drauf.
Ja. Nee, weil ich habe zwar irgendwie so tagsüber dann irgendwie mein Handy, wo ich ab und zu drauf gucke, aber dann doch irgendwie, man muss ja noch ein bisschen arbeiten und so. Und dann komme ich halt heim und dann sagt mein Twitter-Client irgendwie 500 ungelesene Tweets. Ich verstehe es immer noch bis heute nicht, warum er Twitter-Clients schreibt, in denen es ungelesene Tweets gibt. Sowas möchte ich eigentlich noch. Aber anderes Thema. Ja, jedenfalls gucke ich dann halt einfach so, scroll mal die ersten 20 runter und wenn ich da irgendwie dann noch ein RT drin sehe, dann denke ich ja, jetzt habe ich mal kurz Zeit, klicke ich mal drauf. Und wenn der ursprüngliche Tweet dann schon irgendwie ein paar Stunden her wäre, dann würde ich da ja gar nicht mehr draufklicken und so.
Ja, zudem führt es halt zur Verwirrung, weil man auf einmal fremde Leute hier sieht. Und,
ja. Was ich mich frage, ist ein bisschen, Twitter hat immer so ein bisschen Lastprobleme gehabt. Das könnte es ja eigentlich besser machen, weil wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, Obama tweetet, hat er ja auch, glaube ich, zweimal gemacht schon oder so. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich irgendwie seine 500.000 Follower, die er hat. Die retweeten es natürlich alle sofort weiter, weil war ja was Wichtiges. Und es bedeutet für Twitter natürlich, dass der dann erstmal auf einen Schlag in recht kurzer Zeit 500.000 Mal denselben Tweet hat, einen Original-Tweet. Und die können das ja auch schlecht auseinanderhalten, weil dann kommt da immer noch ein RT oder ein Via oder so was Blödes dazu. Und
ist das wirklich ein Problem, der Speicher?
Ja, übel. Also Twitter hat ja ganz, die haben ja grundsätzlich mal immer alles überall im Cache und die operieren ja auch immer so am offenen Herzen. Ja, ja. Also eine ganz, ganz freaky Infrastruktur. Deswegen gibt es auch immer diesen Fail-Whale, weil klappt halt dann doch nicht. Gibt's. Neulich war er wieder da.
Echt? Echt? Ja. Du hast ihn wieder, also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, der Grund, warum man den Failwell nur noch so selten sieht, ist, weil sie auf Scala aufsetzen. Also ich wurde hier gerade im Chat irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass man mal was über Scala erzählen könnte. Meine derzeitige Lieblingsprogrammiersprache. Machen wir dann irgendwie, glaube ich, nächstes Mal, weil irgendwie wird es schon so langsam schon spät.
Schreibt mal, muss mal einer. Ja. Ich habe gerade eine neue Wave aufgesetzt für nächste Woche.
Okay, dann können wir die auch gleich rechtzeitig ankündigen. Und
auf jeden Fall. Also vielleicht hilft's, würde ich damit nur sagen.
Ja.
Geotagging gibt es jetzt auch. Jetzt.
Ja gut, ich kann meine Positionen an Tweet ranhängen, muss man jetzt nicht weiter erklären, oder?
Nee.
Außer, dass die API davor immer missbraucht wurde.
Genau, ja, die haben halt früher auch öfter dann in, wo sie sich gerade befinden, haben sie irgendwie die Koordinaten reingemacht und das, jetzt kann man eben wirklich sagen, welche Tweets innerhalb von, keine Ahnung, 5 Kilometern oder so um mich rum abgegeben wurden in letzter Zeit, wenn das alle benutzen würden. Bisher tut es, glaube ich, nur einer.
Nee, einer. Tun mehrere Clients mittlerweile.
Echt?
Ja, es sind, glaube ich, 4 oder 5 mittlerweile schon. Also, deine Informationen sind veraltet.
Also,
es verbreitet sich rasant schnell jetzt.
Also, ich muss mal gucken, was mein Twitter-Client auf dem Android da macht, weil der hat irgendwie in den letzten Tagen gefühlte 10 Updates pro Stunde bekommen. So, also jedes so Mal, wenn ich dann irgendwie da drauf gucke, Update. Ja.
Ja, und wer das nicht möchte mit diesem Geotagging, kann es ausschalten, beziehungsweise hinterher auch löschen.
Das stimmt, das fand ich auch. Also man muss das muss man dazu sagen, erst auf der Twitter-Seite momentan aktivieren explizit und man kann. Ja, okay, also das ist standardmäßig deaktiviert. Was ich auch
deine Einstellungen dann,
oder? Ja.
Okay.
Ja, was ich auch gut finde und man kann halt sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr und dann werden auch die ganzen zurückgelegten Tweets wieder gelöscht, so wie ich das mitbekommen habe.
Enable Geotagging.
Genau.
Okay.
Genau.
Ja.
Ja.
Delete gut. All Location Twitter. Data.
Sonst noch was? Wo ist denn die Wave?
Was haben wir denn hier noch?
Wo ist denn die Wave?
Was wollen wir denn noch reden?
Wir haben noch so viel in der Wave drin schon. Also ich würde dein Awesome WM noch machen.
Sollen wir über Awesome WM reden?
Vielleicht, wir können auch so ganz wenige Sachen, O2 Roaming zum Beispiel, muss man irgendwie nur einen Satz sagen, O2 hört auf, T-Mobile Roaming zu machen.
Genau, und deswegen Fail und weg Scheiße, davon.
Blöd.
Ja. Ich habe bei T-Mobile auch nie
Empfang gehabt. Ich habe da noch einen laufenden Vertrag und so, das ist jetzt...
Ja, nee, ich hatte mein letztes Jahr im Dezember gekündigt und...
Das Problem ist diese ganzen Mobilfunkanbieter, das sind, um es jetzt mal deutlich auszudrücken, alles Arschlöcher. Also alle, durch die Bank. Zu wem will man gehen? Ich weiß es nicht.
Eigenen aufmachen.
Simio mockt, so ein bisschen.
Mit SSL-Problemen und kaputten SIM-Karten.
Nein, mit OpenBTS eigenes Infrastruktur aufbauen.
Darf man aber nicht. Regulierungsbehörde.
Ja. Stört uns das?
Du musst halt...
So ein Pirat, den muss ich dann immer mit mir rumtragen. Dann kann ich nur mit Leuten, die irgendwie im Umkreis von 5 Kilometern sind oder so, telefonieren.
Ja, du musst halt ein dichtes Netz aufbauen. Dann geht's halt. Und auf dieser Freifunkfrequenz das Ganze machen.
Freifunkfrequenz. Das heißt, ich baue mir jetzt irgendwie so eine ich müsste da auf 5 Gigahertz gehen, wenn ich mich nicht täusche, weil 2,4 Gigahertz ist da zu sehr eingeschränkt in Sachen Sendeleistung. Also mit 5 Gigahertz, da gibt es dann noch so
ein... Warte mal, war 5 Gigahertz nicht sogar weniger Sendeleistung als 2,4? Oder hatten sie das geändert?
Nee, das war viel, viel mehr. Faktor 10.
Echt?
Ja.
Ist 5 Gigahertz mittlerweile auch erlaubt.
Nicht am Flughafen.
Ja, nee, also die Sache ist ja die, es gibt ja da diese beiden WLAN-Frequenzen, was bei uns halt relativ verbreitet ist, weil das halt als erstes so freigegeben wurde, war 2,4 Gigahertz. Das ist auch so die Bereiche, in denen so die normalen Access Points so funken, wenn man sie so kauft.
Und DCT-Telefone und Mikrowellen und alles.
Und Bluetooth
alles.
Und Baby-Monitore. Und, ja, und Funktastaturen.
Ja,
und
alles. Weil das ist, wie hieß das Frequenzband, hat einen ganz bestimmten Namen.
Das ist, war, ist Industrial Science and Medical.
Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Das ist halt überall ja. lizenzfrei.
Ja, und das haben dann halt die ganzen Hersteller ausgenutzt, was, was zu, dazu führt, dass man in so einem Kriegsgebiet wie jetzt irgendwie Stuttgart-Mitte, ja, da ist WLAN-Krieg angesagt. Da das heißt ich, entweder mein Access Point oder dein Access Point. Und das führt halt dazu, dass ich zum Beispiel bei meinem Access Point auf dem Balkon irgendwie so, wenn ich mit dem mal scanne, so, keine Ahnung, 14, 15 WLANs auf einer Frequenz finde. Okay. Und, ja.
Das ist natürlich, aber ich meine, es hat ja auch nur 15, glaube ich.
Gell? Nein, Max, nein. Es hat drei, genau drei.
Drei, ja. die sich nicht überlappen.
Ja. Also, jetzt. Ach so, ja, also, okay.
Ich kann
aber man kann zumindest sich so
ja, channelmäßig in Europa 16, oder? 16, nee, oder war es in Japan 16?
12, Frankreich oder Europa, keine Ahnung.
Nein, 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 in, nein. Europa hat mehr als USA und ich glaube, Japan hat noch mal eins mehr.
Da, es sind 12 oder 13.
Da wohnen auch nochmal so 100 Leute mehr auf Quadratmeter.
Ich kann das mal kurz erzählen. Also ich meine, so ein WLAN-Kanal, der ist so frequenzmäßig gesehen 20 MHz breit. Aber wenn du in deinem Access Point jetzt hier irgendwie den Kanal verstellst und du stellst jetzt deinen Access Point in den Kanal höher, dann wechselt der den um 5 MHz.
Ah, okay.
Was dann dazu führt, ich meine, die müssen hier und so. Und,
verstehe.
Ja, und zudem darf man halt nur mit maximal einer Sendeleistung von 100 Milliwatt senden. Und dann gibt es halt noch das tolle Frequenzband, das 5 GHz, das ist ja in Europa noch nicht so verbreitet, weil das erst spät freigegeben wurde.
Hat das was mit dem N zu tun?
Auch, ja. Das hat was mit A zu tun, mit 812 N, 812
okay. A. Ja, eigentlich hat es mittlerweile, ja. Gut,
es, A ist, es ist das A-Frequenzband.
Ja, genau. Und A, also du kannst A plus N machen oder B plus N oder nur A N plus B plus N.
Ja, nee, das heißt dann nur noch N.
Yes.
Aber N ist so konzipiert, dass man sowohl als auf 2,4 als auch auf 5 GHz fahren kann.
Okay. Ja, aber nur eins von beiden.
Ja, aber das macht auf 2,4 GHz noch weniger Spaß, weil das endet man auf drei Frequenzen gleichzeitig. Was das zur Folge hat, kannst du dir jetzt denken.
Ja, aber es bringt, ja gut, mein Laptop hat vielleicht noch 5, aber schon das iPhone oder jedes andere Mobile Device halt nicht und dann bringt mir nichts.
Klar, klar, klar. Also ich hab das bei mir daheim, ich habe mir da so eine andere Karte in meinen Router reingebaut und dann geht das und dann ist das 5 GHz und keiner sieht mich, keiner hört mich, voll gut.
Die ganzen Apple AirPod-Nutzer, die haben auch alle.
Das hat auch zur Folge, dass meine ganzen Kumpels kein Problem haben, bei mir ins WLAN zu kommen, weil das sind alles irgendwie Apple-Nutzer oder sie haben ein vernünftiges Notebook, sowas wie dieses hier.
Ja. Bloß bei mobilen Devices, die haben halt meistens noch
ein. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen?
O2, wir wollten schnell
über O2 reden. Kann ich das kurz noch fertig machen? Ja. Jedenfalls gibt's bei dem 5 GHz Band die Beschränkung. Zum einen hat viel mehr Kanäle, man hat 19 und die sind voll, also 19 richtige Kanäle. Was ein Grund wäre, das zu nutzen. Das andere wäre, man hat zwar durch die Frequenz eine höhere Verlustleistung auf dem Weg, aber man kann in einem Outdoor-Frequenzband, also die sind nochmal Indoor und Outdoor aufgeteilt, da gibt es dann halt irgendwie so ein paar, das sagt irgendwie die Regulierungsbehörde, die darfst du draußen verwenden, so, und da darf man bis zu einem Watt senden. Was so im Vergleich zu 100 Milliwatt schon gut ist. Ja, und also sowas wollte man dann verwenden, aber ich glaube, ja, dann doch lieber irgendwie überall freies WLAN wäre dann doch vielleicht toller mit Voice over IP, statt jetzt irgendwie eigenes Netz aufbauen und so. Ja. Gut, dann war das mit O2.
Also O2 muss halt dementsprechend noch ein bisschen aufbauen. Die haben halt zurzeit das schlechteste Netz, deswegen hatten sie ja vorher das
Roaming. Habt ihr schon mal bei O2 geroamt? Also ich war in Bayern und im Schwarzwald einmal mit.
Nee, also ich hatte 9 Jahre lang O2 und bin jetzt halt gewechselt.
Ja, Intercom noch damals.
Ja, genau. Hatte auch den ewig alten Vertrag irgendwie total lange und nachdem sie mich dann so geärgert haben und man in Stuttgart hier in irgendwelche Häuser gegangen ist und zack, war das Netz weg. Die haben es ja sukzessive stadtmäßig abgeschaltet. Und früher habe ich sehr, sehr viel über T-Mobile gemacht, weil es fast nirgendwo anders ging. Keine Ahnung.
Passend zum Thema.
Ja, passend zum Thema. Gibt es eigentlich Sonderkündigungsrecht, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin jetzt bei meinen Eltern und habe da keinen Empfang mehr oder so?
Teils. Also es gibt da wohl so Leute, die haben es geschafft und andere haben es wohl nicht geschafft.
Naja,
also du musst halt echt nachweisen irgendwie, dass sie dir halt jetzt
Lebensqualität.
dass, nee, dass das Netz ja, nicht, das nicht ganz, vorhanden ist.
Es also ist ganz einfach vertragsmäßig, schließt du ja mit denen einen Vertrag ab, du bezahlst dafür, dass du dann telefonieren kannst und wenn die die Leistung nicht erbringen können, dann musst du auch nichts zahlen. Also mal so ganz prinzipiell.
Ja, ja, aber wenn, wenn du in deinem Haus, anders, genau, ja, wenn du in deinem Haushalt nur einen Strich hast, reicht es durchaus ja, ja, zu sagen, Leistung ist da, vielleicht nur am Fenster oder so. Aber das reicht denen
dann. Ja, ja. Ich habe jetzt schon in meinem Haus 5 Striche oder 4 Striche, je nachdem, welches Handy ich benutze. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und so. Also das war dann kein Grund.
Naja. Nee, das ist dann kein Grund. Nee, okay. Du musst es zu Hause an dem Punkt, wo du es benutzt.
Irgendwie. Ist ja dann.
Also, da kannst du nur richtig kündigen und kannst sagen.
Okay, statt, jetzt haben wir da irgendwie schon.
Ja. Ja, du wolltest nur ein ganz kurzes Thema nehmen.
Viertelstunde fast.
Viertelstunde.
Gegen O2.
Aber die Leute wollen doch immer 2 Stunden. Gibt es eigentlich heute eine Pizza?
Naja.
Wir können ja mal sagen, wir machen 3 Stunden, wenn es Pizza gibt.
Obwohl ich ja letztes Mal das Kommentar bekommen habe, 1,5 würden auch reichen.
1,5 würden auch reichen, ja. Dann können wir den Teil Stuff weglassen.
Gab es die eine Pizza jetzt eigentlich schon?
Naja, nee, die gab es noch nicht.
Weil wir da auch nicht weiter irgendwo an einem Ort sind, oder?
Ja, und ich weiß
auch nicht. Wo man das auch hinschicken kann.
Weil aber wir nehmen auch alles andere.
Hier.
Ja, Pizza wäre schon wahnsinnsgeil jetzt.
Ja, ach so. Pizza. Ihr könnt uns da auch live
Mittagessen.
Ihr könnt uns da auch live beim Essen zuhören. Das wäre doch auch mal was.
Genau, ihr könnt euch auch hier raussetzen. Wir essen ein
bisschen Pizza und wenn man gerade nichts zu sagen hat.
Also ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Zuhörerplätze draußen.
Ja, natürlich.
Also hey, das ist der nächste Schrei statt Livestream. Live
Radio
Real gucken. Radio gucken.
Ja. Das kommt als nächstes, reden wir dann mit den Leuten noch, oder wie?
Ja, gut. Dann könnt ihr einfach ins Studio rein, dann machen wir hier das Fenster auf und dann sagen wir, hey Jungs, was halten wir denn alles raus?
Und dann teilen wir noch Bier aus und super.
Genau.
Das ist ja der Wahnsinn.
Der Wahnsinn.
Ich meine, die Funkmikros sind gerade ausgebaut, aber die könnten wir dann auch verwenden.
Genau, wir
können rumgehen, Umfrage machen. So, genau. Ey, was haltet ihr von Chrome OS zum Beispiel? Das wäre schon cool. Also genau, als erstes müsst ihr anrufen,
wir machen
das ist so die erste Hemmschwelle.
Du produzieren?
Ja, natürlich.
Ja. Oder auch nicht. Okay.
Open Source, Open Free Content.
Ja, ja, alles toll.
Klar, mache ich doch. Und dann kriege ich aber auch die Kameras von irgendjemand geschenkt.
Du hast doch welche.
Die Kameras.
Ja, die müssen vielleicht finanziert werden.
Die Kameras, die schon da sind. Ja,
die
ja.
Kameras. Ja, okay. Da habe ich jetzt mega Minus und das muss man jetzt ausgleichen. Mhm. Ja, gut, nicht direkt, aber theoretisch muss man so das kalkulieren. Also, seriös.
Ja. O2-Thema ist abgeschlossen.
Definitiv, wir können jetzt noch
über Kameras. Aber ist noch nicht abgeschlossen, unsere Live-Sendung.
Ja, also, um das mal zu beschreiben, wir gucken hier durch eine Glasscheibe auf eine Sitzfläche, wo viele Stühle rumstehen. Also wir können
gehört zur Mensa-Auslagerung der Hochschule, welche nur sehr klein ist.
Ja.
Dazu sagen. Also aber alles hier schön marmorierte Boden und
Wunderbar.
Goldverzierung haben wir hier.
Flatscreens überall. Ich glaube direkt
Platin.
Vorm Eingang hier. Groß Flatscreen.
Ja, also hier oben voll drüber gut. Hängt irgendwo einer. Und wir haben sogar Lautsprecher nach draußen. Ja. Wir könnten auch den ganzen Raum hier beschallen.
Klavier im Treppenhaus, falls jemand spielen will.
Ja,
das hört man so voll. Zumal.
Ja, man gibt so ein bisschen Hintergrundmusik.
Manchmal gibt es ja auch irgendwas zu essen.
Ja, ich glaube, langweilen wir Leute gerade.
Nee, wir hätten ja auch noch
Wir muntern die auf, dass die herkommen, uns live zuhören.
Wir hätten ja noch ein paar Sachen, oder? Ich wollte ja zum einen noch hier so ein bisschen über Microsoft herziehen.
Mach das mal.
Microsoft und News Corp verbünden sich gegen Google.
Ja, das zum Beispiel.
Der Ingo wollte über seinen Laptop und was da
mit. Ach so. Also darüber können wir auch noch reden, ja.
Ich habe ihn inkognito erwischt, wie er gerade was ganz Böses probiert hat.
Genau, ich habe versucht, Windows zu installieren.
Hört das?
Bin kläglich dran gescheitert.
Echt?
Ja, mehrfach.
Ich scheitere immer noch daran, das runterzuladen. Also über hier dieses MSDD irgendwie.
Ja, okay. Das habe ich gemanagt bekommen und habe auch die Installations-CD reingelegt und irgendwie will er nicht. Und hatte dann keine Lust mehr. Weil ich habe mir nämlich ein Spiel gekauft. Point-and-Click-Adventure ist ja so immer so um die Weihnachtszeit irgendwie angesagt bei mir. Und dieses Mal ist es Runaway 3. Ganz tolles Spiel. Wird gerade megamäßig gehypt. Und ich stand zufällig letztens im Mediamarkt, rein zufällig, wie es halt mal so passiert, ne? Eigentlich geht man da ja nicht rein, aber manchmal passiert es halt doch irgendwie. Und ich wusste dummerweise, dass es von diesem Spiel eine Sonderedition gibt. Und zwar hat ein bisschen anderes Cover und mit der, die gibt es nur 300 Mal in Deutschland. Und da kann man den Flug nach New York gewinnen. Mit
Einkaufsgutschein und allem Pipapo und für zwei Personen und so. Und dummerweise hatten die tatsächlich in diesem großen Stapel, ich stand dann so eine Weile rum und haben gesagt, ja, guckst du mal rein. Und echt alle DVDs, die die da rumliegen hatten, durchgeguckt. Und dummerweise war auch eine dabei, also für mich jetzt dummerweise, weil ich habe dann die 40 Euro für diese DVD ausgegeben, war eine dabei und die habe ich dann gleich mal mitgenommen und wollte es natürlich gleich spielen und ja. Und dann Linux, schwierig irgendwie, soll wohl gehen, einige haben es wohl geschafft und dann den neuesten Wine soll es wohl laufen, aber ich habe es mit Cedega und mit Wine und so probiert und irgendwie lief es bei mir nicht so richtig. Ja, immer bevor dieses tolle Intro richtig kommt, macht dann nicht weiter und so richtig weiß ich nicht, woran es liegt. Was besonders ärgerlich ist, das Ding ist mit Orega 3D gemacht worden. Also das ist ja so eine Open Source 3D-Spiele-Engine und dann ist es immer noch blöder, wenn die unbedingt meinen, ja, du brauchst da DirectX und bla und das ist alles auf Windows und ich weiß nicht, warum so solche Spiele dann, die ja schon eh auf Open Source basieren, nicht auch gleich mal für beide Sachen rausbringen. Ja gut, letzte Möglichkeit, sich mal ein Windows zu installieren. Ich hatte noch auf irgendeiner blöden Partition Windows rumliegen hatte die auch noch, hab die schnell in Grub eingetragen und hab gedacht, ja, bootest du mal davon und denkste, ja, so richtig vorne reingeklatscht, denkste, Media Disk Error Gedöns, was weiß ich. Ich dachte, naja, okay, kann ja nicht so schwierig sein. Von der CD gebootet, Recovery-Konsole, irgendwelche komischen Befehle da eingegeben. Danach haut er den natürlich grob runter und erstmal geht wieder nix und ja, bootet immer noch nicht.
Tja. Ja. Ich hatte letztens auch so ein Erlebnis mit Windows booten. Was wollte ich denn machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte den BIOS updaten, genau. Und
da gibt's aber bei Dell gibt's oft ganz
Sachen, die Linux. Ja, da gibt's auch irgendwelche für Linux, aber ja. Ich dachte halt, ich mach das mal.
Oder welche, die das gleich aus dem BIOS raus können.
Ja, jetzt auch egal. Ich habe da mal Windows gebootet und auf das, was jetzt eigentlich ankommt, ich habe dann mal dann wieder so einen Browser aufgemacht und sah dann irgendwie, da war dann noch eine heiße News von Dezember 2008 offen. Da habe ich auch gedacht, tschüss.
Ja, so alt. Mal.
Ja, also das war dann so der Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was ich damals gemacht habe, aber das ist ungefähr die Frequenz, in der ich dann...
Ich habe ja neulich mein Handy über VirtualBox geupdatet. Weil ich natürlich ein echter Mann bin, mache ich sowas.
Ja. Und, du glaubst da dran.
Hat super geklappt. Ja. Kann man echt.
Ja, VirtualBox ist echt eine feine Software,
muss man mal wieder sagen. Per USB durchgeschleift, irgendwelche Device-IDs vergeben, dass der auch nach dem Reboot da sofort wieder reingeht. Und ja, läuft. Ja. Ich bin begeistert. Ich flash mir aber auch gerne mal Sachen kaputt, also von daher.
Ja, das hat man schon mitgekriegt. Dein Media Player und dein Handy und alles.
Alles lebt ja. Wieder. Ich ja, krieg's ja. Auch alles ja, wieder ganz, ja, ist ja. Gar kein Thema.
Gibt's ja. Gibt's da eigentlich irgendein Syndrom? Ich muss das alles kaputt flashen, Syndrom?
Ja.
Wahrscheinlich.
Man eben,
ja.
Lebt man eben gern an der Edge.
Ja, das kennen wir.
Bleeding so. Edge, ja.
Immer neuesten Sourcen kompilieren und so. Das kenne ich nicht.
Ja, so aber noch, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja, da sagt man immer, dieses Linux-Zeug ist irgendwie Frickel und nichts funktioniert und, und dann versucht mal jemand, der ja Informatik studiert hat und so, das Ding aufzusetzen und es funktioniert einfach rein gar nichts. Ja, nicht, überhaupt gar nicht.
Ja, so richtig gar nicht. Der wollte ja dann irgendwann gar nicht mehr und so.
Ja. Und ich bin echt verzweifelt, hab gedacht, naja gut, dann installierst du mal kurz drüber.
Welches Windows war es denn?
XP. Ja, da ist der Installer schon so scheiße und du wartest irgendwie 5 Minuten, bis der gebootet hat, ja. Und denkst dir jedes Mal, warum lädt dieses scheiß Ding die ganzen DLLs und es ist doch völlig egal. Ich habe nichts von diesen Dingern, die du gerade lädst.
Ja, da war immer wieder bei diesen BIOS im Speicher rumstochern und mal gucken, ob was zuckt.
Ja. Furchtbar, ja. Also... Ein Linux-Installer bootet irgendwie 100-mal schneller.
Ah, mehr. Schau mal den Linux-Installer an von damals, als Windows XP rauskam.
Da gab's dann kam Windows XP raus, das war 2001, oder?
Ja, 1 oder 2.
2
wahrscheinlich. Gab's da Ubuntu schon.
Das kann ich sogar noch sagen, das war das Jahr, in dem ich meinen ersten PC bekommen habe. Da habe ich nämlich gleich...
Wissen wir auch, wie jung du bist.
Nee, wissen wir nicht.
Nicht? Nee. Naja, also ich habe mein erster PC war ein 8086.
Ja, aber ich war damals schon fast 16, also das war noch nicht. So jung bin ich noch nicht.
Nicht? Noch nicht.
Noch nicht.
Nicht mehr.
Das ist der, ja, nicht mehr. Genau, das wollte ich damit sagen.
Okay. Hatte ich ja meinen schon 2 Jahre früher.
Yeah.
Ja. Mit XP. Ja, warte mal, jetzt wollte ich gucken, wenn man XP rauskam hier. Oh Gott. Steht hier nicht.
Das war Herbst 2001, das kann ich dir sagen.
Ja, 25. Oktober.
Ha.
2001, das siehst du mal.
Das siehst du mal. Also
für damals, ich finde es auch ein Unding, dass die Leute auf diesem 8 Jahre alten Betriebssystem rumpießen.
Das kann eigentlich nicht sein. Das
da gibt es doch Windows Vista dazwischen und jetzt gibt es noch ein neues. Das ist so, wie wenn ich mich beschwere, dass mein Volksempfänger nicht mehr funktioniert. Also.
Der tut aber noch wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja, der tut wahrscheinlich noch besser als heute in Windows XP. Aber ja, das stimmt schon. Ich meine, 8 Jahre?
Ist schon scheiße alt. Ja, ja. Sollte auch keiner mehr benutzen, meiner Meinung nach.
Aber ich habe letztens bei mir auf der Post gesehen, die haben noch Windows 95 Rechner. Das ist ja richtig scheiße alt.
Wer hatte die Idee mit dem Verfallsdatum?
Manche Banken haben jetzt gerade erst auf Windows XP umgerüstet. Ich weiß gar nicht, was du willst.
Ja, oder was?
Ich war letztens echt bei meiner Bank. Die haben ja vorher mit so einem komischen DOS-Terminal-Grundzeug gearbeitet. Wow. Und haben jetzt, und dann, na gut, ist auch schon wieder ein Jahr her oder ein bisschen mehr, aber trotzdem, da haben die gerade frisch auf XP umgerüstet. Mhm. Ja?
Ja.
Also ich weiß gar nicht, was du willst.
Ja. Yeah. Gut.
Ja,
schlecht. Wir waren bei altes Linux, war vielleicht doch nicht so prickelnd.
Ja, warte, ich konnte.
Keiner will Windows XP fixen, wenn der Bootloader kaputt ist.
Das ist richtig.
Okay. Sind wir uns da einig?
Also, absolut. Suse war da gerade bei der 7.3.
Und das war, da lief es ja noch Standby nirgends und booten halbwegs irgendwo, aber dann generell nicht schnell und auch mit scheiß Grafiktreibern damals. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, aber komm, Windows XP, als es rauskam, war es auch nicht stabil. Da kannst du doch jetzt, das kannst du auch nicht vergleichen.
Also hat er auf 2000 aufgebaut und 2000 war okay.
Ja, 2000 war okay, aber Windows XP war zu der Zeit, als es rauskam, ist auch nicht okay.
Also ich muss dazu, ich habe dann wirklich auch jahrelang.
Hat ja noch nicht Windows mal Firewall
benutzt und so. Also Windows XP hat am Anfang. Ja, nee, aber Windows XP
hat. Genau, Ubuntu hat auch immer noch keine, ne? Wir brauchen eine Firewall.
Eine Firewall braucht doch mein Router. Ist
doch okay. Könnten wir jetzt IPv6, ja.
Nee, Personal Firewalls sind Schwachsinn.
Nein!
Ist so.
Ja,
ich möchte keine weitere anfällige Software haben, die irgendwas schließt, was nicht von Anfang an da sein müsste.
Aber dann darfst du auch keine Dienste drauf
ja,
laufen lassen.
Richtig. Ja, richtig. Aber dann nee, Moment. Die Dienste, die laufen sollten, sind die Dienste, die ich eh haben will. Und die müsste ich dann eh durch die Firewall lassen. Warum brauche ich dann eine Firewall? Also jetzt mal so
realistisch gesehen. Aber weiß ein Standard Windows-Nutzer oder ein Standard Linux-Nutzer, was für seine Dienste überhaupt laufen, die so standardmäßig mitinstalliert sind?
Nee, deswegen sind sie auch offen.
Nee, ja deswegen werden die auch dauernd angegriffen. Aber da gibt es ein cooles Tool. Das gibt es auf dingens.org. Das kann ich mal kurz empfehlen. Das ist einfach so eine Exe, die führt mal, da klickt man drauf und dann sagt man hier, schalt mal bitte meine Windows-Dienste ab. Und da kann man irgendwie drei Optionen auswählen. Hier irgendwie komplett, ich möchte noch ein bisschen Netzwerk machen oder irgendwie so Light-Version, was auch immer. Und das schaltet dann die Windows-Dienste ab und dann sind die nicht mehr anfällig, weil sie nicht mehr laufen. So, da braucht man keine Firewall.
Gut, ja, wobei mit Windows, also das war ja früher alles so schlimm, aber heute ist das ja alles ein anständiges Betriebssystem mit 7, sei mal noch nicht so.
Ja, gut, und ja.
Ja. Du wolltest eigentlich irgendwas anderes noch sagen.
Oder? Weiß nicht mehr.
Ja,
ihr habt gerade so einen Reiznerv getroffen, so Personal Firewall, Hass. Ja, ich hab schon PCs gefixt, da liefen 3 von den Teilen parallel, weil die sind ja dann noch viel sicherer, weil so viel hilft viel und
ja
da baut man dann irgendwann so ausstehende Aggressionen auf.
Genau, so Norton und...
Ja, und dann irgendwie, wie hieß dieses?
Avira, Bling, riesige Regenschirm.
Ja. Nee, da gab's doch auch mal eins, was
Präsentation.
Wie hieß denn das?
Zone-Alarm.
Genau, Zone-Alarm. Und dann gab es mal irgendwie dann so ein Skript.
Genau.
Da gab es dann so ein Skript. So ein Linux-Shell-Skript, was dann so ausgeschrieben wurde als Zone-Alarm für Linux. Und das hat nichts weiter gemacht, als einfach so random in random Zeit, random IP-Adressen auf random Port Angriffe zu melden.
Ja. So. Sie wurden gerade attackiert von.
Ja, ich habe es verhindert. Ja, sie wurden gerade attackiert von IP auf Port hier. Und ja, das war amüsant. Ich weiß aber gar nicht mehr, auf was ich jetzt überhaupt raus wollte.
Wir waren bei Windows installieren.
Ja.
Du hast ja alles zerschossen oder so.
Ähnlich. Alles zerschossen?
Keine Ahnung.
Ich könnte dir die Story meiner letzten Windows-Installation erzählen, als ich zu spät Nein geklickt habe.
Ja, und immer mir die B oder
und die Recovery DVD mir meine komplette Festplatte überschrieben hat, bevor
das ich. Das ist auch keine Windows, das ist so ein OEM Recovery.
Da kann Windows eigentlich nichts dafür, aber Das ist dann halt.
Da gehört was aufs Dach. Die OM-Dinger kommen auch immer gleich in so 30-Tage-Version.
Und da war ich heilfroh, dass ich Backup hatte. Also wirklich, mir standen da die Perlen auf der die Schweißperlen auf der Stirn. Und ich habe dann so überlegt, wann habe ich mein letztes Backup gemacht? Das war dann zum Glück erst ein paar Tage her, da ist noch nicht so ganz viel kaputt gegangen. Aber hui, ja.
Boah. So, nächstes Thema.
Ich habe immer noch nicht mein Spiel installiert. Wer hilft mir denn da jetzt bei?
Also ich kriege unter Wein krieg ich viel zum Laufen.
Kaufst als Mac-Spiel und haust dir auf dein Mac
Mini. Ja, es gibt's nicht. Weder als Mac noch sonst.
Ja, dann Wein geht's halt doch nicht. Mal mit Windows 7. Das ist vielleicht ist das wirklich der alte Scheiß. Vielleicht
Point and Click, machst du ein VirtualBox.
Ja, oder probiert das mal.
Nee,
kann 3D-Applikation. Doch, das kann,
kann 3D
ummappen.
Die benutzen das Zeug vom Wine-Projekt, das Direct 3D nach OpenGL mappt.
Genau.
Okay, also dann müsste ich mal, also ich habe mit
aber wenn es da läuft, soll es theoretisch dann auch in Wine laufen.
Ja, aber in Wine hat man dann wieder Probleme, dann fällt DLL X325.
Und ja, das ist also, egal.
Da bin ich aber, das ging recht schnell. Ich habe neulich mal was auf Steam gekauft, mal wieder so ein bisschen Killerspiele daddeln, was die Informatiker so machen. Ja. Läuft super.
Also aus meiner Killerspielezeit. Als ich dann krampfhaft...
Puh, du bist ja durch.
Ja.
Wir sind nicht gefährdet.
Ich habe auch mal Tischtennis gespielt.
Auch?
Okay, immer auf diesen kleinen Ball hauen, echt. Ja, ja.
Der Landtag in Baden-Württemberg hat neulich so eine LAN-Party gemacht. Um sich da mal...
Hier stand auch ein großer Container.
Aber die wollten nicht schießen, weil die haben gedacht, so, ich als Kriegsverweigerer, ich will auch nicht online. So verdammt.
Aber es stand doch letztens in schon so ein Container rum, wo du deine Killerspiele einschmeißen konntest.
Ja, hast du das Video gesehen?
Da waren drei waren drin.
Nein, ich glaube eins. Aber das war so Super Mario oder sowas.
Ja, das Bett, die haben nicht verstanden, dass das überhaupt gar keine DVD gibt dazu. Ja?
Richtig.
Ja. Counter-Strike hat doch keine DVD in so einer Hülle.
Ich hätte gern Schach einfach eingeworfen. Das ist ja, die Dame schlägt den Bauer, was zum Teufel.
Ja, natürlich. Also so hier so Rassenlehre Kranker und irgendwie
hier, der Fuß haut vorne weg und einfach mal rein.
Total.
Und ein bisschen Pickelmatsch, das ist ja, aber hier, ja, da ist aber, ja noch Ideologie aber, dahinter aber bei Schach.
Nee. Wie sind wir dazu jetzt wieder gekommen?
Ich weiß auch nicht. Wir waren immer noch bei Windows, glaube ich.
Wir waren bei Windows. Ach so, genau, aus meiner Killerspielezeit, als ich da noch... Ich habe ja mal früher so, darf man das jetzt noch sagen? Ich habe ja mal früher so Killerspiel-Partys organisiert.
Oh. Welche Spiele hast du denn gespielt?
Ich habe Counter-Strike gespielt und Command & Conquer irgendwas Alarmstufe.
Oh ja. Da habe ich auch noch Alarmpartys. Ja, das war auch so meine Zeit.
Ja, wir haben dann auch mal so ein paar Turnhallen voll gemacht und so will man ja irgendwie auch mal mitspielen. Und dann habe ich das mal versucht, so auf Linux zum Laufen zu bringen. Und damals war das halt, ich weiß nicht, das war so das letzte Mal, dass ich mal Wine ernsthaft ausprobiert habe. Ich hatte da so schlechte Erfahrungen mit.
Ja. Echt, aber Unreal Tournament und Quake 3 und so, die sind doch alle für Linux released worden.
Alles auf der Quake Engine. Die liefen auch alle nativ, aber sowas wie Steam? Nee. Also Steam, so Counter-Strike und so.
CS generell nicht, war ja alles Direct 3D größtenteils.
Ja, nee.
Obwohl sie heute wieder umschwenken, oder?
CS lief ja sogar auf OpenGL. Also
da konntest beides auswählen, aber da haben sie irgendwann mit den neueren Versionen.
Ja.
Aber jetzt geht jetzt nicht wieder alles eher wieder Richtung OpenGL?
Weißt du, heute spiele ich keine Spiele.
Das Schöne ist ja,
ich spiele jetzt heute auf anderen Sachen rum.
Das Schöne ist ja, dass Wine jetzt mehr Direct 3D unterstützt als Windows XP. Windows XP hat kein Direct 3D 10.
Das stimmt.
Und Wine kann einige Direct 3D 10 Funktionen auf OpenGL mappen. Bedeutet, du hast eine größere Chance, das unter Linux und Wine zum Laufen zu kriegen, manche Spiele, als unter Windows XP.
Also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Intel-Grafikkarte habe oder so. Also ich krieg dieses Spiel absolut nicht zum Laufen.
Installiert es nicht oder startet es
nicht? Nee, installiert habe ich es, starten tut es auch.
Also mit Wine jetzt gerade?
Mit Wine, ja. Ich habe es mit CDGA, weil ich CDGA mal irgendwann gekauft hatte und es noch nicht zu Ende ist, versucht. Aber CDGA ist ja so alt, das basiert ja auf so einer alten Wine-Engine, dass Wine mittlerweile ziemlich viel weiter ist als CDGA.
Ist auch nur für Kopierschutz, glaube ich, gut, CDGA wirklich und so Rezepte, wie du Sachen installierst. Hm. Ansonsten ist ja echt nur Wine drunter.
Ja, die haben dann halt auch so, wenn man das, macht man das heutzutage überhaupt noch, so ein CD-Spiel-CD einlegen, um was zu spielen? Das gibt es ja eigentlich auch nicht mehr, oder?
Nee. Doch. Die meisten Spiele ganz brauchen normal. Das schon noch.
Außer Steam halt.
Ja, nee, also
EA-Download.
Ich meine, das, was ich so mitgekriegt habe, ich meine, so die großen, so irgendwie EA und was es da sonst noch gibt, die machen da alle übers Internet, oder nicht?
Also ja. Ich weiß nicht.
Spiele auch zu selten, aber.
Ja.
Ja. Und was ging denn nicht? Also starten und dann?
Nö, ich kann dann sogar einen Spieler anlegen, geben sie ihren Namen ein, suchen sie aus. Und das erste und die Logos vom Publisher kommen auch. Und dann sage ich ja, jetzt, dann fängt wahrscheinlich an der Stelle
Video
an, genau. Ja, aber da kann ich nichts machen, wenn ich Escape drücke, so quasi bricht mir mal das Video ab oder so, dann war ich gleich weg.
Da muss man schauen, da gibt es normalerweise, also wie es eigentlich machst, ist, du gehst einfach auf Wine HQ, dieses Wine Headquarter, da gibt es so eine Kompatibilitätsliste. Und die Chance, dass da dein Spiel drin ist, ist eigentlich recht groß. Und dann siehst du, es ist natürlich ein bisschen Frickelzeug, also gerade für Steam geht es zum Beispiel eigentlich komplett ohne, aber für viele Spiele schaust du einfach dann in den Kommentaren dazu, da gibt es immer so Ratings, läuft Bronze, Silber, Gold, Platin und wenn es dann irgendwie Silber oder Gold läuft, dann steht irgendwo in den Kommentaren sicher drin, was man denn genau aktivieren muss und welche DLL man wo aktivieren darf, dass es auch läuft und dann hast du eigentlich eine echt gute Chance.
Okay, ist tatsächlich drin sogar. Wine genau. Cool, Runaway.
Und jetzt was steht denn da? Beim Gold, Live. Oder? Ich sehe hier so gelb, Rating.
Ja, ja super. Rating, Gold.
Genau, dann dürfte in den Kommentaren drin stehen, wie das geht. Eventuell muss einfach eine aktuelle SVN-Version holen. Nicht? Oh. Klick doch mal drauf auf das unten, da stehen wir Test Results. Ich sehe jetzt auch noch über dein. Das Gelbe. Da gibt es irgendwo einen Link im Gelben.
Da steht, wie es für Distribution.
Genau, wenn du da draufklickst, da könnt's. Ah, verdammt, das war der Benutzer. Nee, dann steht es vielleicht oben drin. Keine Ahnung. Aber im Normalfall findet man da. Click
Adventure.
Irgendwie Install
was. Does not work configuration utility. What was not tested? Gameplay itself.
Das ist ja, er hat es aber mal gestartet zumindest.
Ja, der starten kann ich's auch.
Ja,
ja hui. Ja. Installieren und starten klappt ja auch.
Genau, ich nee, aber da ja kannst du mal, da schaust mal, startest es einfach mal über die Konsole, schaust, was der da für die Bug raushaut.
Ja, da haut er lauter
Backtraces
raus.
Ja, dann, genau, dann da kannst du mal schauen.
Das mal schön in eine Datei um, guck mal, was da drin steht.
Genau, der sagt dann nämlich immer, oh, ich finde hier irgendeine Funktion nicht und dann musst du die originale Windows DLL nehmen.
Genau.
Ah, du hast ja eine Lizenz, das ist ja alles.
Next!
hat er doch nicht.
Genug Bugfixen hier.
Was? Na wieso? Ich bin noch im MSDNA. Was willst du denn eigentlich?
Ja, gut, stimmt. Was gibt's denn noch auf der
sogenannten Angebot? Was haben wir noch im Angebot? Ja,
Angebot. Nö, ich würde.
Die so saudi-arabischen Länder haben kein Geld mehr.
Achso, ja. Nicht
nur die saudi-arabischen Länder.
Stimmt, Dubai ist jetzt halt pleite und kann so eine komische Insel nicht mehr bauen. Ne?
Ah, die saudi-arabische.
Ja, aber die ziehen die ganzen Börsen gerade runter.
Sollen wir noch über apropos, Christ bei Börse, ich habe mir vorhin noch aufgeschrieben, Twitter will auch an die Börse, habe ich irgendwo gehört.
Oh ja, stimmt, irgendjemand anders auch. Facebook oder
Facebook.
So?
Aber bei Facebook ist es ein Gerücht. Ich meine, die bereiten gerade so verschiedene Sachen vor, die sagen, nö, das ist nur für den Fall der Fälle und die andere
das
sagen.
Blöde ist eben, dass das alles US-Unternehmen sind. Und wenn die an der Börse sind, müssen die natürlich einen Gewinn für ihre Stakeholder maximieren. Und dann hast du echt ein Problem, weil dann wird es einfach nur noch grottig, weil sie dann halt irgendwie Premium-Zeug einführen müssen quasi, sonst werden sie einfach verklagt, weil sie sagen, ihr macht ja gar kein Geld für uns. Mach doch mal. Oder so. Ich finde ja Börse doof.
Generell. Ja, Facebook wird deswegen auch noch nicht jetzt an die Börse gehen.
Ja,
aber die bereiten es gerade trotzdem vor.
Die wollen die Frage, was wollen die denn? Geld machen? Sind die nicht eine Quadrilliarde Euro wert, so geschätzt?
Ja, toll. Ja. Aber wert bist du das nur imaginär an der Börse? Das ist
kein Geld. Wenn die Geld brauchen,
ist
die
Börse noch
übernommen von irgendjemand.
Ja, aber auch dann bist du vielleicht erst Geld. Das ist ja, wenn du übernommen wirst, ist ja, da kauft ja einer alle deine Aktien. Vorher bist du nichts wert. Die sind nichts wert.
Nee, aber
wir haben nichts.
Ja, null.
Also Moment, der Wert von Facebook wurde berechnet anhand von dem Anteil, den Microsoft sich gekauft hat und was
und das
sie dafür
ist auch
gezahlt
Quatsch,
hat.
Und das
war eigentlich schon viel, was
ja,
sie
aber
dafür
das,
bezahlt
das,
haben.
Die haben 250 Millionen Dollar gezahlt und haben 1,79% oder so gekriegt.
Ja.
Aber die haben natürlich, das ist natürlich nicht der ganze Deal. Ja, das ist also nicht, die haben das gekauft, sondern da ist Kooperations, bla,
okay,
wir
gut,
machen
gut.
gegen Google.
Ja.
Und das war denen so viel wert. Eher noch. Deswegen glaube ich, ist es nicht besonders gut zum Hochrechnen. Und dadurch sind die dann auf keine Ahnung wie viel Milliarden gekommen, dass das wert sei. Aber in der Tat sind die nichts wert. Die kriegen gerade Geld immer reingepumpt von
Amazon-Menschen zum Beispiel.
Wie sind das in
oder
Facebook?
Oder Business Angels, keine Ahnung.
Ja. Wenn jemand sich in Farmville einen Kohlkopf kauft, ich glaube, das kann man da, ich bin nicht sicher, aber kriegt da Facebook was ab?
Ja.
Ja, dann ist Facebook reich höchstwahrscheinlich.
Also
das
zumindest
so voll mit Werbung und
zumindest
so
kriegen
Leute,
sie über Werbung was ab. Also
das
ja,
definitiv.
Die machen aber noch keinen Gewinn, so viel ich weiß. Also die haben,
sie haben auch Unmengen Rechner.
Die haben 30.000 Rechner, habe ich irgendwo mal gehört.
Das ist,
und
ich glaube sogar
30.000.
Ja, ja.
Also die müssen Leute einstellen, den ganzen Tag nur Boxen auspacken für die Server. Die kriegen pro Tag irgendwie 100 neue Server. Das ist ganz abartig.
Ja, und da muss man sich überlegen, was kostet einer im Monat? 100 Euro?
Ja,
keine Ahnung.
Kostet schon einiges.
Und
Also die haben sehr große Ausgaben, das stimmt.
Aber das heißt, da sind wir 3 Millionen im Monat für Server?
Ja, aber ungefähr. Andererseits, allein die Klickzahlen, die sie haben, ich meine, alle Menschen der Welt gehen ja mindestens 12 Mal am Tag auf Facebook, so grob.
Alle.
300 Millionen.
Nutzer, keine Ahnung, ja, siehst du, 300 Millionen, das sind fast alle.
Also wenn man das jetzt hier auf den Raum ausdehnt, dann
Milliarden sind es schon mehr als wir, das ist ja...
Nee, wenn man das jetzt hier auf den Raum ausdehnt, dann werden es hier in dem Raum, glaube ich, 50% aller Menschen, oder Ingo?
Was?
Wenn wir von uns aus gesehen hochrechnen, dann wären es 50% aller Menschen, die regelmäßig auf Facebook gehen.
Also ich war noch nie auf Facebook.
Ja, richtig, ich auch nicht. Ja. Aber die beiden schon, deshalb so. 50%.
Ja, 50% der Menschen. Ah, jetzt.
Ja, ja, also wenn gut, wir das ist nicht repräsentativ.
Okay. Ja, genau. Jetzt blicke ich.
Ja, auf jeden Fall, es sind sehr viele Leute da und allein, was die in Klickzahlen reinkriegen, also normalerweise kriegen sie ja nur, wenn man auf Ads klickt, aber ich denke, das werden auch oft genug Leute machen und also allein die Unmenge an Leuten, die da drauf sind, das ist halt schon...
Aber jetzt überleg mal, die haben noch über 300 oder 400 Angestellte. Ja. Ja, was kosten die?
Sind Inder viele
2.000, 3.000 Dollar.
Ja, hallo, Twitter hat auch kein Income, also nichts, was
die
es einnimmt.
Die haben auch kein Geschäftsmodell.
Die haben 30 Leute. Ja, aber so. die haben beide Zukunftsaussichten und es gibt bei beiden Firmen Investmentfirmen, die denen Geld geben, weil sie schon hoffen, dass das was wird. Ja. Ja, mir ist jetzt und früher oder später wird es auch was. Also irgendwann wird der Druck auch höher. Und Facebook hat gesagt, die stellen jetzt nochmal die doppelte Menge an Leuten ein. Also die verdoppeln das Team von 300 auf 600 oder was auch immer.
Da müssen sie.
Und
müssen sie, aber
die müssen irgendwann Geld verdienen.
Ein StudiVZ wird sowieso untergehen. Was soll der Käse?
Es ging ja um den Sinn, an die Börse zu gehen. Und wenn du halt an die Börse gehst, dann können halt eigentlich, also oder ist es noch viel einfacher, dass Leute dir Geld geben, indem sie die Aktien abkaufen.
Aber sie können die auch ganz schnell zum Problem werden.
Ja, das, klar, aber das hast du nicht, ist auch nicht unbedingt anders, wie wenn du jetzt mit einer großen Investmentfirma zusammenarbeitest.
Also dir Geld musst und du ja nicht alle.
Kriegst dann auch Vertrag.
Musst ja nur 50% an die Börse bringen.
Ja.
Ja, also du, trotzdem. Das liegt in deiner Hand. Du kannst auf jeden Fall mit der Börse ziemlich viel Kapital
einholen. Ist die Frage, einholen. Warum will jemand in Facebook investieren, wenn die keinen Gewinn machen? Ich meine, ist ja klar, aber
also sie die machen meisten, keinen Gewinn. Viele Unternehmen machen keinen Gewinn.
Ja, aber ich meine, warum sollte nee, dann, das ist, das ich meine, dann kriegst das, du keine Dividenden, also, aber, dann kriegt, wird dein Unternehmen halt immer mehr Schulden und...
Ja.
Also in Facebook wird keiner investieren, wenn nicht sicher ist oder wenn man nicht daran glaubt, dass die Gewinn machen.
Ja, gut, also so Risikokapital.
Ja, was dann halt wahrscheinlich klar. Dazu führt, also ich weiß nicht, ich kenne jetzt Facebook nicht so.
Premium-Account.
Aber zum Beispiel bei Twitter wird es halt zwanghaft dazu führen, dass irgendwie Twitter schlecht wird, denke ich.
Ja.
Ja, bei Twitter ist es aber auch nochmal ein bisschen was anderes, weil das ist so gering, die technische Basis, oder ja, also das kann sofort jemand anders nachmachen, beziehungsweise. Gibt's
ja auch Identica.
Ja, also aber das Alleinstellungsmerkmal oder das, was die haben, einfach nicht so groß. Deswegen ist das Problem.
Das ist dasselbe.
Und ja, bei Facebook haben die Nutzer und die haben die Accounts und das kannst du als.
Das kannst du als. Also darum geht es.
Ja, aber die sind nicht so viel wert. Bei Twitter sind die nicht so viel wert, glaube ich. Also lang nicht so viel.
Ja, und Facebook hat auch eine
das Einzige, was du hast, ist irgendeinen komischen, gefakten Account-Name oder auch nicht.
Ja, aber man hat was ganz anderes Wichtiges. Man hat Relevanz. Also man kann halt so Sachen, die also oder man hat, sag mal, netweg, Relevanz ist der falsche Ausdruck. Man hat, man kriegt sofort mit, was die Leute momentan begeistert.
Kriegst du ja bei Facebook auch mit, weil die auch mittlerweile durch diese, was machst du, ist genau das gleiche eigentlich wie Twitter. Okay. Deswegen glaube ich, dass auch viele Nutzer von Twitter weggehen Richtung Facebook.
Ich kenne es andersrum, viele benutzen Twitter nur, um Facebook zu updaten. Also einige
Bekannte von so rum oder so rum ist egal, aber im Endeffekt glaube ich, dass Facebook wichtiger ist, weil da eher deine richtigen Freunde sind,
richtig,
mit denen du kommunizieren willst. Und bei Twitter hast du eher noch das Public, also eher das Blogartige.
Da gab es neulich, IKEA hat einen echt genialen Werbespot gemacht.
Ja, der war
so gut. Die haben einfach auf Facebook Sachen hochgeladen, Bilder von Räumen. Und da gibt es ja diese Foto-Tag-Funktion, wo man kann sagen, das bin ich auf dem Foto. Und wir haben eben dann immer was hochgeladen und dann konnte jeder sich auf ein Möbelstück taggen und der Erste war, das Möbelstück gewonnen. Und die haben dann natürlich hunderte von Leuten, haben das an ihre Freunde weitergezählt und alle haben den IKEA-Account angeschaut und wurden Fan von dem und die haben
super, echt nichts super gedacht. Werbung, super. Regt sich auch keiner auf. Hm? Ja, jeder macht gemacht. Freiwillig mit. Und? Wir freuen uns, also was heißt, wir freuen uns nicht alle, aber
ja, spielen, ist
uns stört es nicht und ist irgendwie ein Challenge. Man kriegt was dafür und also das ist eigentlich ideale Werbung, kann man sagen, weil keiner sich irgendwie belästigt fühlt. Jeder hat einen Nutzen davon. Also die Firma und auch die Nutzer und irgendwie Spaß und Facebook auch noch, keine Ahnung, weil kommen sie wieder irgendwie in die Schlagzeilen dann damit. Ziemlich ideal, aber jetzt...
Wenn Facebook sowas generell anbieten würde, so anständige, kontextsensitive Werbung, die keinen auf den Sack geht. Ich meine, gerade bei mir halt, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute, die Informatik studieren als Freunde. Wenn da irgendjemand, irgendeine Firma ein cooles Produkt hat und die sagt, hey, neues Handy, gibt's hier halbwegs günstig, neues Gadget, einfach reinposten. Ich denke, da könnte man echt was draus machen. Und das ist bei Twitter halt so, hat halt irgendjemand 200.000 Follower. Wie zielgerichtet kann die Gruppe noch sein?
Ja, das stimmt.
Also das ist, deswegen, ich denke, dass es bei Twitter viel, viel schwieriger sein wird, Geld zu verdienen als bei Facebook. Aber es steht auch fest, beide müssen irgendwann Geld verdienen und ein Geschäftsmodell haben.
Also wir schaffen es halt mal von diesem Geldzeug
wegzukommen.
Geld wird irgendwann eh obsolet.
Genau, ja. Revolution.
Mein Twitter, die haben eigentlich nur die Chance, irgendwann also auf Wikipedia-Basis zu agieren wahrscheinlich.
Identica.
Wikipedia.
Ja, oder? Ja.
Und bei Facebook, die haben natürlich schon den Wert der Nutzerdaten auch nochmal. Die können es dann wie Google machen durch
Umschichtung?
Umfinanzierung, aber da fehlt noch was. Umwegfinanzierung, so wollte ich sagen. Die werden aber jetzt auch erstmal überhaupt nichts tun in der Richtung, weil die noch Nutzer sammeln, so viel es geht. Also das primäre Ziel von denen ist nicht, jetzt Geld zu verdienen und irgendwie Geschäftsmodell zu erfinden. Das haben die irgendwo, entwickeln die im Background, würde ich sagen. Denen ihr primäres Ziel ist gerade, Nutzer zu kriegen, und da ist jedes Ding hinderlich, was jetzt irgendwie Leute ausschließt, indem es was kostet, dass es irgendwie zu viel Werbung gibt oder es irgendwie nervt oder was auch immer. Deswegen wird das jetzt auch noch eine ganze Weile offen bleiben, denke ich, bis wirklich ein Riesennetz noch da ist oder noch viel, viel größer. Und dann irgendwann werden sie sich schon drum kümmern, Geld zu verdienen. Ich glaube nicht über Premium-Accounts und solche Sachen, sondern ich glaub, eher über Google-artige Finanzierung. Also
ich denke, bei Twitter, die hätten auch eine Chance, die haben ja kaum Ausgaben. Die haben ja ein Team von, ich weiß nicht, 20, 30 Leuten
maximal. Ja, aber maximal. Die Infrastruktur ist ja auch nicht gerade kostenlos.
Ah, ja, aber die haben nicht so viel insgesamt. Die haben jede Menge Cash, aber das ist,
Die könnten auch über Werbung was machen, wenn sie einfache Banner-Werbung.
Tweet oder so.
Ja, aber
kurze Tweet-Werbung. Keine Ahnung.
Ach, okay. Ja, Tweet oder zumindest mal auf der Homepage könnten sie es machen.
Aber wer klickt denn auf die Homepage?
Ja, es gibt wahrscheinlich immer noch genug. Also überleg dir mal, einfach mal nur als Klick, wie viele Leute gehen auf die Twitter-Homepage, und das sind schon ziemlich viele. Es gibt viele in Clients rein, aber du kannst, wer nutzt die Google-Suche-Homepage, aber da sind auch Milliarden Leute drauf. Also ich bin auch manchmal noch auf Twitter, wo die auch TweetDeck oder iPhone, was weiß ich, alles so verwenden, aber irgendwann guckt da immer mal wieder vorbei, und das kannst du natürlich auch einfach mal mit einem Banner bewerben. Und das würde, glaube ich, auch nicht die Leute so mega verschrecken.
Ja, aber andererseits, ich weiß gar nicht, ob diese Werbung noch so in ist, weil da musst du auch wieder extrem zielgruppengerichtet, und das ist ja diese Beschallung.
Ja, es gibt aber auch
deswegen stirbt welche, ja, Print die an Massen auch mit so. Ich meine, also diese ganze Printwerbegeschichte, die nerven sich ja auch die ganze Zeit, regen sich da auf, dass sie keine Werbung mehr haben. Klar, weil wen interessiert denn das? Oh, Autowerbung, ist mir egal.
Ja, das kommt, aber du darfst auch nicht, das gibt natürlich auch, wenn du sagst Automotorsport, ein bisschen Autohersteller, Sportwagenbereich, dann hast du schon deine Zielgruppe.
Aber da ist eben bei Twitter ist auch wieder, da ist jetzt so eine breite Bevölkerungsschicht schon langsam drin, also jetzt nicht in Deutschland unbedingt, aber gerade in den USA, der liest CNN von Twitter ab. Und jeder, der hat einen Twitter-Account, so wie bei denen auch jeder einen Facebook-Account hat. Und ich denke, da wird die Zielgruppe einfach, da müsstest du dann wieder irgendwas analysieren, dass du wieder da zielgerichtet gute Werbung machen kannst, die nicht nervt. Es gibt auch Werbung, die nicht nervt, aber größtenteils nervt es halt. Keine Ahnung, TechCrunch lese ich durch, da irgendwie, oder Engadget. Ja. Die bringen nur Gadgets. Das ist im Grunde nur Werbung von den Herstellern, aber ich will das wissen. Ich will das wissen, was da Neues gibt.
Ja.
Da bin ich dankbar für Werbung, also.
Ja, sehe ich ähnlich. Oder gerade auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel, was Amazon macht. Also,
sie haben
folgendes, bla.
Ja, man könnte auch sagen, die machen immer, die haben einen Pool von Werbeanzeigen, und immer wenn in einem Tweet Tags auftauchen, dann wird da die passende Werbung zu eingeblendet oder so. Also wenn man jetzt mal über Bildwerbung geht und nicht über Text oder also nicht über Google AdWords-artige Geschichten. Kann man natürlich auch machen. Oder die können natürlich auch so eine Art Google AdWords machen mit den
Tests. Da ist Twitter eben fast schon zu offen. Gerade mit der offenen API, da kannst du halt rausfiltern, was du willst. iPhone-Applikation, wenn sie Werbung auf der Homepage haben. Ja,
jetzt mal nur über die Homepage. Das wird
die
ja erstmal.
Ja, aber die haben, also die Statistik von Twitter ist, ich glaube, die kriegen 80% ihrer Zugriffe nicht über die Homepage. Also die haben echt nur einen kleinen Teil der Sache, ist die Homepage, und der Rest ist echt API über irgendwelche Programme auf dem
Desktop. Ja, aber ich glaube, der kleine Teil ist immer noch SMS. Groß genug, um Geld reinzuwirken.
Das würde ja eventuell. So.
Und alles andere kann man dann überlegen. Aber man muss ja immer aufpassen, dass nicht den Dienst zerstört durch solche Sachen. Hm. Wir sind jetzt ziemlich lang heute. Ich muss mal langsam.
Ja, ich würde nur noch kurz nochmal einmal Microsoft News Corp bashen und dann sind wir durch.
Ach, okay, dann mach das.
Ich?
Ja, das ist seine Zeit.
Ich weiß darüber nichts.
Waren das die, die gekauft haben oder die sagen, wir kaufen, wenn ihr Google ausschließt?
Ja, genau. News Corp hatten wir letzte oder vorletzte Woche ja schon mal kurz drüber gesprochen, Murdoch und so.
Ach, das waren die.
Ja, genau.
Die mit dem kaputten Geschäftsmodell.
Die mit Paid Content das wieder
in... Die mit Paid Content sterben wollen.
Ja.
Voranbringen wollen und... Genau.
Und jetzt wollen sie Google aussperren und deswegen verbinden sie sich irgendwie mit Microsoft und...
Ich glaube, wollen sie nicht andersrum machen? Weil Google aussperren ist ja, das kriege ich hin, schnell. Das kann ich denen machen. Dann kommt Google nie wieder auf ihre Seite.
Ja. Genau, einfach nur Robots-Text anlegen.
Ja. Ja. Wissen jetzt die wenigsten Verlage, aber das ist echt...
Nee, ich glaube, die wissen das tatsächlich nicht. So wie sich manche anhören... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das wirklich will, ja. Also ich meine, dann wird man halt nicht mehr gefunden.
Dann wird anscheinend man halt einfach irrelevant.
In Deutschland wird man dann nicht mehr gefunden.
Anscheinend ist wohl die Anzahl von Traffic-Hits, die über Google reinkommt, gar nicht so groß bei den Zeitungen, bei den großen.
Also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt hier, ich checke immer so 5, 6, 7, keine Ahnung, und ich gehe bei keiner dieser Nachrichtenseiten über Google.
Spiegel Online oder so.
Spiegel Online, NTV, Welt. CD, Heise, was, das gehe ich immer bei mir über meine Bookmarks.
Genau. Wie oft rein. Sucht ihr denn Nachrichten in Google?
Ja, nicht Nachrichten, aber Google News. Ich suche in Google nach irgendwas und finde Nachrichten.
Ja, aber das ist denen oder Artikel. Egal. Ich meine, sobald die Nachricht irgendwie länger als
den eine Woche alt ist. Den geht es um Google News. Ja, den geht es darum, dass du in Google News bist, dann die Nachrichten dort liest und bei denen nie vorbeikommst. Ja. Das ist denen ihr Ding. Und dann sagen die, hey, wir machen die Inhalte und Google zeigt es denen und wir kriegen gar nichts davon ab.
Dann sollen sie Google halt aussperren und sehen, was sie davon haben.
Das machen sie jetzt. Ja. Genau das machen sie. Die machen Paid Content und sagen, Bing kriegt wird erlaubt, dass ihr sucht und Bing muss halt denen irgendwas löhnen dafür.
Was ein Dienststand der Menschheit. Dann werden die noch viel früher sterben, als sie sonst schon sterben würden.
Ja, aber du musst überlegen, die sterben.
Ja.
Und es gibt aber auch keinen Ausweg.
Tod auf Raten.
Also für die gibt es keinen Ausweg und die müssen einfach überlegen, was machen wir jetzt? Ja? Also die New York Times, die steht am Rande der Insolvenz und das Druckding finanziert sich nicht mehr, das Online-Ding finanziert sich nicht. Das Problem ist ja der Übergang. Ja?
Weißt du, was die machen sollten? Sie sollten einfach mal ihren Kunden, die momentan noch bezahlen, Kindles schenken und dann auf den Druck scheißen.
Und jetzt überleg dir mal, wer hat diese gedruckten Sachen noch abonniert. Ja, das sind dann 50 aufwärts, 100% ungefähr. Ich habe überlegt,
eine Tageszeitung zu abonnieren.
Ja, also das gibt auch Ausnahmen immer. Das ist kein Thema, aber der Durchschnitt ist halt sehr alt schon. Ja. Die wollen das so haben, wie sie es immer haben. Und wenn du den Kindle schickst, dann schicken es zurück und rufen dich an und sagen, was seid ihr alles für verrückt? Was soll das sein?
Aber diese Zielgruppe, die du gerade ansprichst, das ist nicht die Zielgruppe, die sich mal schnell jetzt irgendwie dazu entschließt, ich kündige jetzt mein Abo. Die sagen dann, hey, das habe ich schon 20 Jahre, jetzt mache ich jetzt weiter.
Ja, also, den Tageszeitungen gehen trotzdem 10%, nicht 10%, sondern 2% pro Jahr flöten und das sind über die letzten 2%, 10 Jahre 10%. Die
keine Lust mehr haben, eine Zeitung mitzuschleppen und so.
Ja, wobei aber...
Es gehen schon viele, weil im Internet die
Nachrichten... Denen müsste aber ja auch online, glaube ich, gar nicht so schlecht gehen, aber allein was die machen, die denken ja immer noch dieses Per-Klick-Modell, deswegen kriegst du ja auch bei jeder blöden Zeitung eine Klickstrecke, wo du dich durchklicken musst.
So Bilderstrecken.
Bilderstrecken, genau. Und
das die ist sind ja die erfolgreichsten.
Ja, erfolgreich in Anführungszeichen. Da zahlt auch keiner für, dass der irgendwie 12-mal klickt und 12-mal neue Werbung bekommt, weil der die Bilder sehen will. Das ist eben das Schlimme.
Ja, nee, Moment, teilweise gibt es auch Werbung, die nach Page Impressions gehen und da geht's halt nicht.
Gibt es noch wirklich? Ich meine,
ich glaube, darum wurden diese Klickstrecken eigentlich
damals, erfunden. Als es noch gab, aber ich glaube, heutzutage kriegst du für Page Impressions ungefähr gar kein Geld mehr. Also Google, die zahlen pro Klick und das gefällt ja allen besser. Ich zahle doch nicht jemanden, weil der mir 2000 Mal meine Werbung zahlt.
Bei den Zeitungen ist so,
Tausender
da gibt's Preis. Ja, das auch nicht, es wird eher so pauschal vereinbart irgendwie. Also je nachdem, aber das ist, wir haben ungefähr so und so viel Page-Impressions und so viel Visits, das kostet bei uns 6.000 Euro die Woche. Oder 100.000 Euro, je nachdem.
Ja, dann können sie ja sagen, hey, hier Page-Impressions, super, wir sind toll. So.
Ja, das spielt schon noch mit rein, aber eher wahrscheinlich die Visits und so. Das Problem ist, die verdienen online alle noch kein Geld. Nicht genug durch Werbung. Und bei den Print-Sachen ist es immer so, das ist immer die Mischung aus Werbung und bezahlten Sachen. Mhm. Und dadurch ist es relativ gut finanzierbar gewesen.
Ist
und
das ist eben auch die Frage, für was brauchen die denn so viel Geld? Also ich meine, ich ja, will nicht sagen, dass die einen Korrespondent irgendwo in Uganda haben und dem da Geld zahlen. Dann soll das eine Uganda-Nachricht machen, ist ja eh im Internet. Mir ist ja, das egal.
Ich sehe es auch so, dass die die sind für die Ansprüche alle zu oversized. Ja? Also zum Beispiel ist eine regionale Tageszeitung,
Karstadt ist genau
Stuttgarter Zeitung und, oder Nachrichten oder wie auch immer, die haben über 100 Redakteure allein hier für jede Sparte einen. Und das ist eigentlich auch gut. Dann haben die alle immer noch die Lokalredaktionen, die dann irgendwie in den kleinen Vororten sitzen überall und da die Sachen berichten. Das brauchst du eigentlich auch für diese lokalen und regionalen Nachrichten, weil sonst kriegst du das alles ja gar nicht so richtig mit. Aber das lässt, also die Sachen kannst du nicht finanzieren. Das heißt, für so einen Online-Auftritt musst du abgespeckt sein. Die überregionalen Sachen kannst du eigentlich weglassen, weil die guckt dann eh jeder bei spiegel.de nach. Mhm. Also wird sie sich irgendwie aufteilen. Also die Tageszeitung an sich war ein Vollprogramm, immer regional auch. Die haben ja immer die überregionalen Sachen auch verarbeitet. Mhm. Was auch wieder nicht schlecht ist, wenn du sagst, wir brechen die nationalen Themen auf regionale Umstände runter. Das Bedürfnis wird bestimmt auch noch da sein, aber zumindest muss man nicht mehr ganz so viel berichten über nationale Themen, weil es da die überregionalen Zeitungen gibt, die das machen. Dann musst du aber irgendwie 50% der Belegschaft rausschmeißen und dein Unternehmen komplett umstrukturieren und irgendwie deine Druckerei kannst du auch nicht mehr abbezahlen, und, also die du hast. Und das ist alles nicht einfach zu handeln gerade und deswegen...
Aber es ist genau dasselbe Problem wie bei Autoherstellern, wie bei großen Kaufhäusern, die sind zu großen einfach nicht mehr aktuell in der Zeit.
Die sind vor allem viel zu träge, die können sich nicht mehr anpassen. Das ist genauso Musik- und Filmindustrie oder andersrum. Die Musikindustrie hat die Riesenfehler gemacht und dann irgendwann mal gesehen, oh, so geht's nicht weiter. Und jetzt macht die Musik, die Filmindustrie und die Printindustrie genau dieselben Fehler, weil sie einfach zu groß, zu schwer und zu träge sind und sich da nicht anpassen können. Das ist doch das ganze Problem an der Sache. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
Ich würde nicht nur sagen, sondern es fehlen auch einfach noch die Finanzierungsideen
oder so generell
und die Möglichkeiten. Aber auch, es gibt auch viele Ideen, aber die funktionieren einfach noch nicht, weil das Ganze ist im Wandel. Das Problem im Wandel ist nichts etabliert. Ja? Das heißt, du kannst ja nicht ein Zeitungshaus irgendwie von heute auf morgen umstrukturieren, merkst, so richtig funktioniert das auch nicht, und dann sag ich, oh, geh mal zurück, und das geht ja auch nicht mehr.
Ja.
Das heißt, du kannst dich auch nicht mega schnell bewegen.
Ja, das
weil
ist das, was ich mit
Träge gemeint habe. Du musst es austesten. Ja, aber also irgendwie... Es gibt, also ich sehe keine Alternative, wie dass man dann nicht träge reagiert. So richtig. Also klar, schneller und so, und man baut irgendwie eine Taskforce auf, die kümmert sich um Bereiche und man kann schon das einige Tiger Sachen Team machen, die sowas vorantreiben, aber
was ich da denke,
was ist sehr, sehr schwierig.
Was da vielleicht noch fehlt, ist vielleicht ein Modell, wo man sowas auch zahlen kann. Also ich zahle auf keinen Fall einen Euro für einen Artikel, viel zu viel, dafür lese ich zu viel. Gerade so ein Micropayment. Ich denke, wenn es mal möglich ist, denen einen Cent zu geben, ohne dass da groß, ist ja auch kein Thema, ist ja alles computerbasiert, da kommen ja keine Kosten auf, nicht, dass bei der Bank da jemand drüber lesen muss. Und wenn ich das schaffe, denen einen Cent zu geben, dann zahle ich denen problemlos einen Cent pro Artikel. Und ich bin sicher, das machen irgendwie 90% aller anderen Leute auch. Weil bevor ich dann irgendwo hingehe und mir den irgendwo raubkopiere oder sonst irgendwie woanders durchlese, gebe ich denen einen Cent. Und das gebe ich denen jeden Tag vom Monat, kriegen sie 30 Cent, ist gar kein Thema. Das mag nicht viel sein, aber ich denke einfach, die Masse, die sie jetzt schon haben, wo sie versuchen, irgendwelche Klicks irgendwas einzunehmen, die könnten für jeden Artikel, der gelesen wird, einen Cent haben.
Ja, oder mach's doch auf einer freiwilligen Basis.
Nee, ich würde dann schon sagen...
das wäre ja dann egal.
Also freiwillig funktioniert immer
freiwillig spenden und so funktioniert
nicht unbedingt. Du kannst vor allem damit nicht planen, mit freiwillig. Dann ist ein bisschen Wirtschaftsgewinn, dann spendet gerade keine mehr, dann kannst du deine Zeitung zumachen oder irgendwas anderes.
Würde ich auch nicht machen, aber was man dafür halt schaffen muss, ist erstmal, wir waren ja vorhin schon mal bei einfach und transparent und es gibt halt noch kein einfach transparentes Mikropayment, was irgendwie funktioniert. Ja? Gibt's nicht. Und solange es das nicht gibt, weißt du, wenn ich mich da irgendwo erst einloggen, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, wenn ich mich erst irgendwo einloggen muss und Kreditkarte eingeben muss und
auf der anderen
und dann
Seite
fünf Anbieter halt habe.
Ich glaube, ja, das ist halt dieser Zwiespalt zwischen Einfachheit und Sicherheit. Ich meine, die Dinger sind nicht umsonst so komplex, weil da halt viel Komplexes hinten dran abläuft, um zu verhindern, dass dir dein Geld geklaut wird.
Also das Ding ist auch relativ einfach, oder was heißt relativ einfach, ist nicht, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel Werbespendings gehen noch in Print rein und wie viel online, ja, ich weiß zwar jetzt nicht auswendig, aber das ist deutlich mehr in Print noch, einfach an Geldern, weil das ist erprobt, das weiß man alles, wie das geht.
Kostet mehr.
Kostet mehr, ist nicht so effektiv, also nee, ist nicht vom, so direkt, gibt viel Streuverlust und sowas Sachen. Wenn aber jetzt die ganzen, also jetzt auch von der Werbeseite, wenn die ganzen Gelder, die da sind von der Werbewirtschaft, die auch nicht weniger werden in Zukunft, ja, die aber dann komplett aus Print weg sind und Fernsehen auch weniger werden und ab ins Internet gehen, dann ist viel, viel, viel mehr Kapital auch wieder in Werbung da und dann kann man so Sachen auch wieder eher finanzieren. Momentan gibt es ja immer mal wieder einen Kunden und bis auf Spiegel Online hat er wahrscheinlich auch keine regelmäßigen Werbekunden. Und die haben auch nur ein gewisses Budget und die sagen, gut, wir geben 30% in Print, ja, 50-60% in TV und dann mit dem Rest gucken wir, was wir noch für Späße machen, ja. Und dann geht da auch ein bisschen in AdWords rein und noch ein paar Banner machen wir auch noch, okay. Und dann wird es natürlich auch einfacher, wenn der Wandel in dem, auch im Werbebereich dann im Internet ist, ja. Und dann hat auch eine Tageszeitung oder die haben dann auch wieder Chance, mehr Werbegelder abzugreifen.
Ja, das heißt, die müssen jetzt so lange ihre Kunden beschneiden und verarschen, bis das...
Machen sie doch nicht.
Doch. Wer macht das? Ja, so hier.
Bisher ist es, du kannst im Internet alles kostenlos lesen und deine Abos sind ähnlich.
Was ich bloß sagen
will... Ja, Amis, gibt es einige. Ja,
wenn sie jetzt hier anfangen, Leute auszusperren und so. Nee, aber...
Ja, und die probieren halt da rum.
Ja. Das heißt, wir müssen jetzt im Endeffekt warten, bis das Internet alle anderen Medien so... mehr oder weniger verdrängt hat.
So wie bei der Wikipedia und Brockhaus.
Ja, so und dann
und ich denke, dann werden auch mal, Banken
das muss, auch. Es muss gleichzeitig, müssen die Sachen so langsam da rein digitalisiert werden. Ja? Also das heißt, die Anbieter müssen online rein, dann die Werbekunden müssen online rein, die Nutzer müssen alle online rein. Es gibt natürlich auch immer noch einen riesen, großen Bereich der Bevölkerung, der nicht online ist. Ja?
Da sind wir wieder dabei, dass die Werbung machen wollen. Dass die nur Geld mit Werbung verdienen wollen. Ich meine, gerade wenn die Banken endlich mal einen Arsch hochbekommen würden und was anbieten, das nicht für einen Kontoauszug 1,50, nur weil die da automatisiert für 10 Cent was rauslassen.
Ja.
Oder generell die Sachen, wenn die mal irgendwie flexibler werden und auch es ermöglichen, schnell und bequem zu zahlen. Ich denke, dann haben die gar kein Problem mehr mit Werbung, weil dann brauchen die keine Werbung, weil ich zahle gern für guten Content.
Also Micropayment ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich glaube, es gibt Milliarden Unternehmen, die daran gerade sich das überlegen, wie das funktionieren kann.
Ja, außer Banken.
Die PayPal, die sind gerade nochmal dran. Apple wurde ja mit, dass die auch ihren iTunes-Ding dann öffnen für andere wieder und einfacher machen. Und Es wird entwickelt und es wird irgendwann, denke ich, auch was kommen. Mhm. Aber wenn es um Geld geht, ist halt auch immer wieder Sicherheit so ein Thema und dann wird es wieder schwierig. Und
dann wird es wieder komplex.
Dann musst du dich doch irgendwie authentifizieren und musst irgendwo was rein.
Begrenzt es doch. Ist mir doch egal, wenn ich einen Cent verliere, dann ist es halt irgendeine Sicherheitslücke.
Ja, also es war auch mal eine Idee, du lädst was auf, 10 Euro irgendwo hin und dann kannst du die verballern. Ja.
Eine maximale Betrag einfach, dass man sagt, du kannst pro Transaktion nur irgendwie 2 Cent.
Ja, aber wie lange, jetzt überlegt, das habe ich... Überweisen. Das habe ich mir überlegt. So, jetzt gibt es dieses System, das ist nicht mega besonders sicher, weil du dich nicht so wahnsinnig gut authentifizieren musst oder so Käse. Wie lange dauert es, bis es Hacker gibt, die Milliarden Leuten immer einen Cent abbuchen? Ja,
oder andersrum.
Von einer Milliarde Leute jeder einen Cent. Das ist ja alles,
da entstehen dann wieder Summen, dass das dann auch wieder nicht in Ordnung ist.
Und ja klar, da kannst du ja vorbeugen, nur das ist generell einfach, dass wenig Gefahr für den Konsumenten besteht. Ja. Ich meine, PayPal gibt es ja nur deswegen, weil Banken scheiße sind. Ich will doch nicht 3 Tage warten, bis ich auf eBay irgendwas kaufen kann, weil die so lahm sind mit dem Überweisen. Nur deswegen gibt es PayPal. Und das ist auch die einzige Geld schnell überweisen, irgendwie Freunde hier gehabt aus den USA. Denkst du kriegst irgendwie Geld von Deutschland aus den USA oder zurück, ohne dass irgendwie Unmengen an Geld einfach weggeht?
Ja.
Genau. Geht nicht. Und PayPal schafft
in den USA hat sowieso keiner eine Überweisung. Die kostet, glaube ich, 20 Euro
oder so. Ja, die kapieren das Prinzip nicht.
Ich war auch mal eine kurze Zeit und das ist immer noch mit den Checks und dann Kreditkarte halt. Und ich auch so Überweisung irgendwie 10 Dollar gekostet oder so. Das ist irgendwie, ganz keine spannend. Ahnung. verrückt, kennen die gar nicht. Nee, deswegen, PayPal kommt auch aus der Geschichte. Ja,
was gibt es dann noch für Alternativen, was ich vor einer Weile mal gesehen habe, das fand ich super lustig. Aber ich glaube, das benutzen wirklich Leute und das macht mir irgendwie Angst. Dieses Direktüberweisung,
hast du schon mal gesehen?
Sofortüberweisung, TÜV-geprüfte Sofortüberweisung.
Habe ich ganz arg Angst gehabt, weil du gibst
ja
irgendwie...
Ja, ja, ich habe mir das mal angeguckt, was machen die denn da?
Die loggen sich bei dir irgendwie ein.
Ja,
und gucken, ob das auch weg ist.
Moment, ich gebe denen meine Kontonummer, meine PIN und meine TAN für eine Transaktion und dann könnten die theoretisch mein Konto leer räumen und ich könnte nichts dagegen machen. Was zum Teufel soll das und warum gibt denen der TÜV irgendein Logo? Also,
tja, ist wohl richtig. SSL-Zertifikat haben sie.
Das müsst ihr jetzt sagen, aber ich weiß nicht, ob die sich wirklich einloggen oder ob die nur einen Tunnel machen oder keine Ahnung. Aber irgendwas greifen die auf jeden Fall ab.
Ja, und wenn sie nur HBCI sprechen, das ist trotzdem dasselbe, als wenn sie sich in mein Online-Banking-Web-Interface einloggen würden. Die haben trotzdem die Kontrolle über mein Konto zu dem Zeitpunkt.
Ja. Und da ist eben das Problem, da ist ja wirklich wohl Bedarf da, dass so Müllanwendungen sogar noch irgendwie Kunden bekommen.
Ja.
PayPal ist ja auch nicht, PayPal kostet Unmengen an Geld.
Also ja, alles unter 30 Cent geht weg.
Also die haben tierische Gebühren, das stimmt schon.
Das ist auch, oder teilweise ja, sowas eben. Oder allein schon, ist ja dasselbe mit großen Kaufhäusern und eBay. Schau mal, eBay musste 12%, glaube ich, zahlen, wenn du Klamotten verkaufst. Die ziehen dir 12% ab und dann kommen nochmal PayPal-Gebühren dazu und so weiter. Mhm. Und das machen Leute trotzdem, weil Kaufhäuser halt scheiße sind.
Ja.
Und so ist es halt mit Banken und PayPal genauso.
Nee,
kostet 30 Cent, aber geht sofort. Ich meine, Überweisung ist kostenlos in Deutschland, aber PayPal, ja, nee, dann will ich lieber mein Geld sofort haben.
Ja.
Und ist okay, 30 Cent ist egal.
Also kostenlos auch nur für privat.
Ja, ja. Also generell, wenn du Geld empfängst.
Und kostenlos eigentlich auch nichts. Also.
Es ist nie kostenlos. Niemals sind PayPal kostenlos. Einer zahlt Gebühren.
Ja, ja, klar. Meinst du, es ist ja ein gutes Geschäftsmodell an sich. Ja. Also
ich meine, Google Checkout gibt es auch. Da kostet dann minimal weniger. War am Anfang so eine kurze Zeit umsonst. Weil
war bei PayPal auch so. Ich glaube, der Anfang war kostenlos. Da wollten sie erstmal Leute anziehen.
Naja, genau. Und ja.
Ja, ich finde es trotzdem so ein gutes. Also ich finde,
gerade
wenn man schnell bezahlen kann und so.
Das ist so, ja.
Passt schon.
Es füllt halt einfach eine Lücke. Ich möchte meine Sachen bestellen und ich möchte sie nicht irgendwie nächste Woche haben, weil es irgendwie dann. Es dauert drei Tage, bis die Überweisung da ist. Dann ist dazwischen ein Wochenende. Dann dauert es nochmal, muss es nochmal losgeschickt und geliefert werden.
Gab es da nicht auch so einen Spruch? Also ähnlich wie Demokratie ist die schlechteste Staatsform, weil die beste, die wir haben.
Ja, oder die beste, die wir bisher ausprobiert haben. So richtig. Irgendwas.
Und so ist halt eben auch mit PayPal. PayPal ist nicht gut, aber PayPal ist besser als alles andere.
Ja, von daher. PayPal ist besser als die Bank.
Richtig.
Oh, ja.
Gut, sind wir uns einig.
So, ja. Oder schließen wir, oder was?
Ja, harmonische Runde am Ende.
Würde ich mal auch sagen.
Ja, ich glaube, Themen fürs nächste Mal haben wir sowieso noch genug.
Ja, ja, wir kopieren immer von einer Wave in die nächste.
Ja.
Also so manche Themen.
Wir schieben quasi die Welle vor uns.
Ja, wir schieben die Welle vor uns. Ja. Sehr gute Metapher.
Ja, dann sage ich vielleicht nochmal kurz, dass es auch noch andere Podcasts von Radio Tux gibt, also weil viele ja nur den einen abonniert haben, aber es gibt noch viele, viele schöne andere Sachen, zum Beispiel kam am Montag ein Podcast mit Musik im Übrigen, wenn man wieder ein bisschen Musik hören will, raus über, oh Gott, das war über die, wie heißt diese Veranstaltung? Im Ruhrgebiet da, Open Rhein-Ruhr, genau, 2009, hat Sirko gemacht und wir haben natürlich auch noch die Wiki-News, die man sich immer mal anhören könnte für Themen, die wir hier vielleicht nicht so besprechen, kann man sich auch mal durchhören, also das findet ihr alles auf unserer Webseite blogradiotux.de und ansonsten, ja.
Ich wollte noch kurz ein Announcement machen. Ich habe das einem Kumpel von mir versprochen, dass ich das nochmal kurz ansage. Und zwar...
diese Google...
Werbung.
Ja, genau.
Wieder Google.
Genau, wieder Google, wieder Werbung, aber eigentlich ganz cool. Und zwar haben die eine... Moment, ich suche gerade mal den...
Google User Toolkit.
GTUG. Google Tool User Group. Neckaralp oder Alpen-Neckar, irgendwie sowas um den Dreh rum. Wir werden den Link auch posten, haben die gegründet und wollen da jetzt hier demnächst so Barcamps und Vorträge und so veranstalten. Und ich denke, das ist eine ganz coole Sache, vor allem weil ich trotz aller Kritik auch sehr gern mit Google APIs arbeite. Und ja, werden mal irgendwie in die Shownotes den Link posten und dann könnt ihr da
auch einen eigenen Twitter-Account.
Genau, Webseite ist auch in der Mache, so wie ich mitbekommen habe. Und
Schön. Es
gibt eine Google Group dazu.
Gibt es sowas öfter? Also
wie?
Naja, gibt es davon mehrere Google Tool User Groups in Deutschland?
Wie viele es da wirklich gibt, weiß ich nicht, aber die wurden jetzt auch auf jeden Fall von Google offiziell anerkannt und okay. Vielleicht gibt es da irgendwie noch ein paar T-Shirts und so und Gimmicks von Google, ich weiß es nicht. Ich werde da mal mit denen reden und
mach das mal.
Ja.
Okay.
Okay, dann sagen wir mal.
Ja, dann bringen wir jetzt noch einen Disclaimer am Ende. Ja. Und zwar, Google ist böse.
Ja.
Ja, gebt nicht zu viele Daten an Google. Richtig. Also auch wenn wir heute den ganzen Tag irgendwie Google hier, Google da, Google sowieso gesprochen haben, ja, seid euch bewusst, was ihr so tut. Richtig. Also ist, ja, wenn ihr meint, ist alles prima, dann ist auch alles prima für euch und macht es, wie ihr so wollt. Und ihr könnt alle Daten Google geben, ihr könnt es aber auch lassen. Es gibt zu allem auch eine Alternative und wenn nicht, kann man auch mal sagen, benutze ich halt nicht. Gibt's halt, wenn es keine Alternative gibt.
Ja.
Auch Apple ist übrigens evil. Wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben. Also alles amerikanische Firmen im Übrigen, die unter amerikanischem Recht stehen, das muss man auch noch vielleicht noch beachten, dass die Daten da irgendwo in Amerika alle rumliegen.
Ja.
Ja, gut. Wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Ja. Yeah.
Kann ich
voll unterstützen.
Ja, gut. Dass das nicht verloren geht und ihr denkt, wir sind hier die Google-Fanboys. Also vielleicht, du bist vielleicht ein...
Ich?
Ja, denn ich?
Ich mag Google. Nee, Moment. Ich hab mich jahrelang geweigert, überhaupt mal einen Google-Account anzulegen. Ich benutze jetzt irgendwie Wave und habe irgendwie nochmal für Google Code einen Account. Und aber ansonsten, ich finde die Sachen, die sie machen, cool. Ich finde ihre APIs, um dagegen zu programmieren, cool. Aber ich nutze die Dienste jetzt selber auch nicht.
Also, ich benutze auch nur Google Wave.
Also mein
Handy. Ich mache ja alles.
Ja, du gibst da hier.
Casa,
selbst deine E-Mails, da wird mir richtig schlecht.
Total gut.
Da rollt mir meine Fußnägel hoch.
Ja, ich glaube, das muss man dann wirklich selbst für sich entscheiden und dann irgendwie in seiner eigenen Medienkompetenz messen, was man da jetzt benutzen will und was nicht.
Ja.
Wie gesagt, also ich finde nur die APIs und Android und so cool, aber die Dienste an sich benutze ich jetzt eigentlich auch. Außer der Suchmaschine und Maps und so eigentlich.
Und genau. Maps und mein Handy und alles.
Ja, nee, mein Handy synkt ja nicht mit Google.
Ja, aber ist von Google das Betriebssystem.
Ja, und?
Weiß nicht, wollte es nur sagen.
Ich kann in den Source reingucken, kann gucken, was es macht, dann ist es ja nicht böse. In dem Sinne.
Ja, das behaupten sie alle.
Okay.
Kannst auch nur in die offenen Teile reinschauen. Kannst nicht in deine Google Maps Applikation reinschauen.
Gut, Google in die Google Maps Applikation kann ich nicht reinschauen.
Und das Spaceband und so weiter. Ja, egal, ich glaube, alles in Gedanken.
Egal, ja.
Dann sage ich nochmal, bald kommt das N900 und dann wird alles gut.
Tschüss.
Ja, genau.
Tschüss.
Ciao. Ich habe, warte mal, eins habe ich gar nicht. Ja, doch, komm.
Mensch,
wir haben gar nicht gesagt, wer heute überhaupt hier alles war. Wir haben nämlich bei der Begrüßung überhaupt gar nicht vorgestellt. Deswegen sage ich jetzt vielleicht nochmal kurz: hier am Mikro waren Marc.
Servus. Oder Jens. Tschüss.
Ich glaube,
tschüss.
Ja.
Und tschüss.
Genau. Jens, Sven.
Hallo und tschüss.
Und meiner einer, ich bin Ingo und wir hören uns nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle, 18, bis uns die Themen ausgehen, hier wieder im Podcast und ihr wisst schon, im Chat und so weiter und so fort. Also, ja, ciao. Ihr müsst nicht warten, dass jetzt hier irgendwie noch ein Abspann kommt, weil es kommt keiner.
Du kannst es doch schon auswählen.
Schneiden vorsehen. Doch einfach rein nachher.
Ja, das mache ich auch.
Das machst du ja sowieso.
Das war Radio Dux mit Freeno, bla, irgendwie.
Ja, ich bin das letzte Mal
unter Creative Commons.
Ich war mir gar nicht bewusst, dass da jedes Mal ein Abspann kommt. Und irgendwie, weißt du, ich mache dann meistens so, wenn dann die Begrüßung vorbei war, drücke ich dann irgendwie auf Stopp und dann habe ich das letzte Mal verpasst. Dann kam da noch was.
Hast du die Begrüßung, das Ende verpasst?
Nee, egal, diskutieren wir nachher.
Kommt nicht in den Podcast.
Ja, das schneiden wir sowieso raus. Also, auf Wiedersehen und tschüss und sowieso.
Unter Creative Commons by noncommercialsharing.de.
Ja, genau das war's.
Genau das. Mit ganz viel Hall und irgendwie.
Ja, ja,
genau,
ja, mega viel Hall.
Ja, genau. Sollte auch ein bisschen gut klingen.
Ist so ein bisschen oldschool schon mittlerweile. Das kann man eigentlich auch mal wieder ein bisschen aufpimpen.
Ja.
Das war Radio Tux, eine Produktion von, ich weiß gar nicht mehr, was das
heißt,
der TJRT Creatives. Unter Creative Commons by noncommercialsharing.de.
De auch noch. Okay.
Ja, ich glaube, ich sag de.
Ja, wir brauchen das ja für deutsches
und,
Recht.
Setz doch einem Leiden ein Ende. Zieh doch einer die Regel runter.
Senden wir eigentlich über noch?
Ja, das senden wir immer noch.
Oh nee. Und du bist sicher, dass du es rausschneidest? Ich hoffe es mal.
Nö. Lass ich drin. Okay. Und so.
Und so.
Du willst es nicht abnehmen.
Ich warte jetzt darauf, dass du eins abnimmst.
Nee, mach ich nicht.
Cool, guys.
So, jetzt bin ich allein. Na dann.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.